Die Vergangenheit holt Justus wieder ein. Er hat als Kind in dem Film Die kleinen Strolche mitgespielt. Nun soll er noch einmal als Baby Fatso ins Licht der Öffentlichkeit treten. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Doch plötzlich entwickelt sich ein Fall für die drei Detektive daraus und ihr Interesse ist geweckt. Vor allem, als sie erfahren, dass es um 20.000 Dollar geht.
Einen schönen guten Tag, lieber Benjamin Kasper.
Hallo Thomas Freitag.
Es ist Folge 1 nach dem berühmt-berüchtigten 17-Stunden-Podcast.
Ja.
Wir befinden uns in einer neuen Aufzeichnung zu einer Folge, die Zentrale. Und meine erste Frage ist, wie geht es dir?
Also ich muss sagen, nach dem 17-Stunden-Podcast ging es mir noch nie so gut. Also mir ging es richtig gut.
Kannst du das weiter erörtern?
Ja, ich hatte Freude, dass es denn vorbei war, dass es eine harmonische Stimmung war zwischen uns allen und dass wir die Folge relativ gut besprochen haben, fand ich. Mhm. Und ja, und dass es so wundervolles Feedback kam.
Man könnte beinahe sagen, so viel Feedback haben wir noch nie bekommen für einen unserer Podcast-Folgen.
Haben wir ja noch nie bekommen.
Ja.
Vor allen Dingen auch so lang. Also,
das stimmt.
Ja. Ja.
Manche haben sowas gesagt wie Podcast-Helden, im Podcast-Olymp angekommen.
Meisterwerk. Ganz oft Meisterwerk.
Geniestreichen mit den anderen drei Fragezeichen-Podcast dabei zu kollaborieren,
heißt das.
Kollaboration, sagt man doch auch, ne?
Ja. Das ist was anderes.
Der eine oder andere von euch wird schon merken, dass mir dieser 17-Stunden-Podcast vielleicht nicht so gut getan hat, weil ich bin immer noch leicht gehirngeschädigt, dass ich so einfache Worte nicht aussprechen kann.
Ja.
Mehr möchte ich aber eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ich finde, es reicht zu sagen, da sind wir wieder, wir haben es überlebt. Mhm. Wir sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden, aber ich habe ja die Devise, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Jede Folge steht für sich und ist immer ernst zu nehmen. Und deswegen sitzen wir heute wieder zusammen.
In Starbesetzung diesmal.
Oh, wie? Was soll
das denn heißen? Ja gar nicht, Olli ist ja gar nicht da.
Dann ist es ja Starbesetzung, weil das andere ist ja dann eher so, wie sage ich das jetzt am besten?
Ist dir nicht aufgefallen? Also Starbesetzung, also ich finde ja, die Starbesetzung ist bei der Folge der Todesflug gewesen und Musik des Teufels.
Hast du gerade wieder die Kurve gekriegt.
Ja.
Ne? Und heute besprechen wir Der gestohlene Preis. Ist das nicht was?
Das ist was.
Ja.
Jetzt kommt noch ein Highlight. Mhm. Ich habe vom gestohlenen Preis zuerst das Buch gelesen.
Ernsthaft?
Ja, jetzt bist du geschockt.
Du hast ein Drei-Fragezeichen-Buch gelesen.
Ja.
Du, der in Anführungszeichen Nicht-Fan.
Ich habe...
Der so jungfräulich in dieses Podcast-Projekt gegangen ist, ja, und gesagt hat, ich habe mit der Serie nichts am Hut, ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Ich habe innerhalb von von 10 Tagen 7 Bücher gelesen.
Es ist unglaublich.
Ja, da war auch der gestohlene Preis dabei.
Nein.
Ja.
Wirklich.
Und
ich bin begeistert.
Also, ich sag das jetzt mal so, von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, würde ich sogar sagen, ist das auf Platz 1.
Okay.
Mit 7,5 Punkten.
Jetzt wäre natürlich für die Hörer interessant, in welcher Nachbarschaft du dich noch so bewegt hast. Kannst du noch vielleicht ein paar andere Buchtitel nennen, damit die Hörer ungefähr kriegen? Weil es ist leicht zu sagen, der gestohlene Preis, das Buch ist für mich auf Platz 1. Ja. Dann wäre es jetzt interessant, was hat er denn noch so gelesen? Nee. Hast du vielleicht das Gespensterschloss gelesen oder den Karpatenhund?
Nein, ich habe gelesen Die Zeitreisende.
Okay.
Da interessieren sich übrigens eine Menge Leute, wie ich dieses Buch fand.
Ja, verstehe ich aber auch nicht.
Wieso? Weil ich bin nicht nur du bist wichtig.
Ja, aber du wirst ja hier schon so als Person so ein bisschen leicht abgekultet. Nach dem Motto, oh, ich will wissen, wie Benjamin das fand, weil Thomas und Benjamin, Ollis Meinung kenne ich ja schon.
Naja, guck mal, deine ist ja so ein bisschen vergangenheitsverklärt. Oh. So, alles Moderne
ist schlecht, ja.
Ja, genau. Und ich gehe da so ein bisschen.
Das ist übrigens mein zweiter Vorname, Thomas ja. Schlecht Freitag.
Ja? Nee, und die
Zeit, also wenn du mein Vater wärst, würde ich so heißen.
Die Zeitreisende, da würde ich gerne noch irgendwann mal ein Special machen zu. Aber war jetzt auch nicht so
wie
schlecht.
Wie, du willst ein Special machen? Wie darf ich das verstehen?
Wir haben ja doch schon mal drüber gesprochen.
Ja, aber ich tue jetzt so, als müsste ich das nicht.
So,
ja?
Dass wir so
wie, du willst ein Special machen?
Pass auf, Thomas.
Ohne mich oder was?
Nein, du kannst auch vorkommen.
Das ist aber lieb, dass ich in meinem Podcast mitmachen darf.
Ja, du darfst auch im eigenen Podcast mitmachen.
Also der die Idee für diesen Podcast hatte, darf in seinem eigenen mitmachen.
Aber ich habe dich ja sehr zu dieser Idee hingezogen. Das hast du immer nicht vergessen.
Getrieben.
Ja, getrieben eigentlich. Ja. So, aber macht ja jetzt nichts. Jedenfalls wollte ich über die Folge sprechen, wie ich sie fand, beziehungsweise das Buch. Und dich wollten wir da auch einbauen. Aber
also ich darf einmal so kurz im Hintergrund im Raum Hallo sagen und wieder rausgehen.
Vielleicht.
Okay.
Gut. Nein, wir machen da was, wir planen was, aber wir haben ja schon oft Sachen vorausgeschickt und es ist schwer einzuhalten. Deswegen will ich gar nicht mehr jetzt darüber sprechen.
Also die Idee,
es wird kommen.
Die Idee ist, so, dass Benjamin ein kleines Special macht zu der Folge Die Zeitreisen. Und jetzt sind die ganzen zentrale Fans da draußen schon aufgeregt, endlich nur mal Benjamin zu hören, ohne diesen lästigen Thomas.
Stimmt doch gar nicht, du bist auch dabei, habe ich eben gesagt.
Ach so. Nee, sag mal. Nein, jetzt sind wieder alle enttäuscht.
Ach so.
Ja, das stimmt auch. Nein. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es sehr schön finde, heute mal wieder mit dir alleine hier zu sitzen. Ja,
das stimmt, das ist ganz merkwürdig. Ja.
Und ohne jetzt zu sagen irgendwie, gut, der blöde Olli ist nicht dabei. Nein, so ist es nicht. Einfach mal wieder, auch um Abwechslung zu haben, vielleicht auch die Leute wieder, weil bestimmt auch Leute das anstrengend, 17 Stunden uns drei zu hören.
Es ist auch für uns anstrengend, wenn wir jetzt drei Folgen in gleicher Besetzung aufnehmen, finde ich.
Ja.
Ich finde, wenn wir zu dritt aufnehmen, ist drei Folgen hintereinander, also ist das schon anstrengend.
Ja.
Deswegen wird es auch so sein, hat Thomas auch schon gesagt, dass Olli und ich demnächst auch mal wieder eine Folge machen.
Und da freue ich mich sogar drauf.
Und
da habe ich auch eine Idee, wie ich drin vorkommen kann, ohne dabei zu sein. Aber das sage ich dir jetzt noch nicht.
Mit einem 10-Minuten-Timer?
Nein, anders. Lass dich überraschen.
Okay, so. Hier, der Teufel hier. Das war ja einer deiner Lieblingsfolgen. Der tanzende Teufel.
Der tanzende Teufel, die wir aber noch nicht besprochen haben.
Achso, welche haben wir denn besprochen?
Den Teufelsgeiger, also hier Musik des Teufels.
Nein, wir haben doch eine Folge besprochen hier, die du so gut fandst.
Wir haben schon mehrere Folgen hier besprochen, die ich gut fand. Und darf ich das jetzt mal wirklich...
Die 43er Folge.
Ich muss jetzt mal... Der höllische Werwolf. Ich muss jetzt hier wirklich mal... Das ist jetzt wirklich wahr, was ich sage. Ja. Als wir das hier angefangen haben, habe ich mich gefreut, wenn wir diesen Podcast machen, da habe ich schon so im Kopf ausgemalt, welche meiner Lieblingsfolgen wir ganz zu Beginn besprechen. Ja?
Ja.
Das ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen, weil wir wildern jetzt so innerhalb von den Folgen so querbeet rum, ja. Als wir damals den unheimlichen Drachen besprochen haben, was ja wirklich eine meiner absoluten Lieblingshörspiele aus der Serie ist. Und als wir hier saßen, habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Euphorie zu dieser Folge bei meinem Gegenüber, nennen wir ihn mal B.K., nicht so ankam. Und im Gegenteil, er ist sogar relativ realistisch schlecht gemacht hat.
So, das stimmt gar nicht. Ja. Sie hat eine mittlere Wertung
ja, bekommen, aber irgendwie so, da habe ich so gemerkt, scheiße. Ich habe Angst, dass meine Lieblingsfolgen, wenn wir die hier besprechen, dass ich die danach so ein bisschen mit anderen Augen sehe, dass es mir jetzt schwerfällt, über Lieblingsfolgen zu sprechen, weil ich Angst habe, du machst sie mir kaputt. Und deswegen, der tanzende Teufel, ist ja wirklich eine meiner auch absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe Angst, sie mit dir zu besprechen, weil ich habe schon durchklingen hören, du hast dich mit dieser Folge beschäftigt und sie kommt dabei nicht so gut weg.
Na, ich habe jetzt gehört, ich meinte den höllischen Werwolf.
Ja.
Die fandest du doch auch sehr gut, die Folge.
Wir hatten uns, glaube ich, hier geeinigt, dass ich da wirklich einen verklärten Blick drauf habe, aufgrund meiner Nostalgie. Und wenn man die Folge wirklich so ein bisschen unter die Lupe nimmt, ist sie eigentlich gar nicht mal so hieb- und stichfest. Aber das habe ich so ein bisschen wegignoriert.
Ja.
Aber ich finde es sehr stark von mir, das auch zuzugeben. Andere können das nicht.
Jetzt hören wir ja den gestohlenen Preis.
Ja.
Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen und das Buch kriegt von, also in dem drei, in meinem Drei-Fragezeichen-Kosmos 7,5 Punkte.
Mhm.
Das Drei-Fragezeichen-Kosmos, also meine Bewertung, die ist relativ hoch. in einer normalen Buchbesprechung, also wenn ich jetzt alle Bücher auf der Welt nehmen würde, würde der gestohlene Preis 1,5 Punkte kriegen. Im Drei-Fragezeichen-Kosmos ist es aber ein relativ gutes Buch und deswegen kriegt es 7,5.
Ja, okay. Das ist jetzt aber eigentlich schon wieder fast nachvollziehbar, weil wenn du, sagen wir mal, du hast in deinem Leben 4000 Bücher gelesen, da finde ich es dann nicht unrealistisch, wenn du, du hast jetzt irgendwie, gibt es ja irgendwie schon seit Monaten an, du hast Thomas Mann, der Zauberberg gelesen.
Ja.
Ja. Und da ist mir schon klar, dass ein Drei-Fragezeichen-Buch nicht gegen der Zauberberg antreten kann. Nee,
Thomas Mann, der Zauberberg, kriegt erstmal keine 10 Punkte. So fängt schon mal an.
Okay.
Kann da auch sehr viel Kritik üben, aber ich glaube, die Leute wollen nichts über Thomas Mann, den Zauberberg hier hören. Es gibt auch Kinderbücher, die von mir eine sehr hohe Punktzahl kriegen. Mhm. Zum Beispiel fast alles von Michael Ende.
Mhm.
Ja. Aber jetzt kann man auch nicht eine Buchserie.
Ja?
Trash? Buchserie? Nee, ist ja kein Trash. Nein, nein. Man kann jetzt nicht eine Buchserie.
Oh, Moment. Das langweilt mich hier gerade
sehr, ja, wenn ich das sagen darf. Ja, aufpassen, was ich sage.
Ja, du musst wirklich inzwischen aufpassen, weil am Anfang war uns ja hier wirklich alles scheißegal. Aber jetzt merkt man, dass, wenn man gewisse Dinge anspricht, dass.
So, Thomas, da sind wir wieder. Lustigerweise ist gerade unser Schnittprogramm abgestürzt. Hast du es so eingestellt, wenn ich zu sehr läster über die drei Fragezeichen, dass denn das Programm ausgeht?
Ich habe mit Audacity einen E-Mail-Verkehr gehabt und ich habe den Stimmproben von dir gegeben. Und wenn die merken, du wirst eklig aggressiv, dass das Programm abstürzt.
Dass es dann abstürzt.
Ist ein bisschen hinderlich für mich, weil ich habe ja davon auch nichts, aber immerhin bringt dich das so ein bisschen aus dem Konzept, dass du wieder ein bisschen ernsthafter
bist. Ich bin wirklich auch raus. Das war ernsthaft. Aber ich bin jetzt wirklich rausgekommen. Jedenfalls hat dieses Buch 7,5 Punkte im Drei-Fragezeichen-Universums.
Das Ding ist, durch den ganzen Neustart und das Wiederhochfahren von dem Programm bin ich jetzt völlig raus.
Ich weiß nicht. Ich sag einfach nur 7,5 Punkte. Und dann waren wir ja beim Werwolf, höllischen Werwolf, den du ja relativ gut fandest.
Vergötterst.
Ja, das hast du wirklich vergöttert.
Naja.
Und jetzt sind wir beim verstohlenen Preis.
Verstohlenen.
Beim gestohlenen, den du auch vergötterst.
Das stimmt.
Und wir gucken mal.
Naja, okay, was heißt vergöttern? Ich habe hier schon mehrmals gesagt, dass ich die 40er-Reihe aus den Drei-Fragezeichen-Hörspielen sehr gut finde. Da gibt's fast kein Hörspiel, was ich richtig scheiße finde. Ich mag die alle.
Naja, und ich bin mal gespannt.
Boah,
ich fand ja das Buch super, wie ich jetzt das Hörspiel dazu finde. Es ist das erste Mal, dass ich so einen Vergleich habe.
Es ist was Lustiges passiert, wenn man ehrlich ist.
Ach, und das willst du
erzählen? Das will ich erzählen. Du hast gesagt, wir müssen es erwähnen.
Es ist auch wirklich, es ist, eigentlich ist es mit das Peinlichste, wir je gemacht
haben. Aber es ist auch sehr witzig. So, ihr denkt jetzt schon wieder, was ist da los? Und zwar haben wir ja eine liebe Frau. Ich mag das übrigens nicht immer so zu sprechen, da gibt's eine Frau. Also sie hat einen Namen. Ich weiß aber nicht, hat sie nicht mal gesagt, sie möchte lieber im Hintergrund bleiben?
Genau, deswegen nennen wir sie jetzt einfach mal
Lisa.
Lisa.
Lisa, sie heißt Lisa.
Ihr Bruder heißt Bart.
Genau. Und Lisa ist ja immer so lieb und nett und spricht uns hier die ganzen Rubriken ein mit ihrer bezaubernden Stimme. So. Und wir haben in unserem 17-Stunden-Podcast, hat sie ja auch einen längeren Beitrag zu beigesteuert. Und dann haben wir danach noch drüber gesprochen, dass wir schon lange nichts mehr von ihr gehört haben und schon so vermutet haben, irgendwie, vielleicht hört die uns gar nicht mehr, vielleicht findet die uns doof, wir melden uns ja auch nicht mehr bei ihr. Und sie hat uns eine sehr sympathische Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt auch gleich einspielen würde.
Hallo ihr drei. Ich habe endlich eure Folgenbesprechung zum Feurigen Auge fertig gehört. Es war ja wirklich ein ganzer Batzen, hat mir aber sehr gut gefallen. Dazu allerdings später mehr. Denn ich habe gedacht, zur Feier des Tages schicke ich den Jungs einfach mal eine Sprachnachricht, damit ihr, was weiß ich, eine Stimme zur Stimme habt. Ist eine Jubiläumsfolge, da kann ja mal was Besonderes passieren. Und es ist etwas Besonderes passiert, denn mir ist ein Fehler aufgefallen, der mir ziemlich unangenehm ist. Und zwar habe ich gedacht, ich schreibe mir eure Handynummer mal schön aus der Folgenbeschreibung raus. Und ja, da traf es mich wie ein Schlag. In meiner Social-Media-Ansage, die ihr so wunderbar hinter jeder Folge gepackt habt, ist ein Zahlendreher drin in der Telefonnummer. Ich habe euch das jetzt nochmal richtig in den Anhang gehängt, damit es wenigstens in den nächsten Folgen richtig ist. Möchte mich aber natürlich ganz, ganz doll bei euch entschuldigen, dass mir das nicht aufgefallen ist. Euch allerdings auch nicht. Also würde ich so ein kleines bisschen als geteilte Schuld betrachten. Also ich hoffe, ihr seht es mir irgendwie nach. Vielleicht könnt ihr das auch noch ersetzen. Auf jeden Fall wird es in Zukunft in den nächsten Folgen dann richtig sein, wenn ihr die neue Social-Media-Ansage verwendet. Und es haben ja Fans auch durchaus geschafft, euch so zu erreichen. Also alles irgendwie halb so schlimm vielleicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich möchte euch aber natürlich auch noch mein Feedback für die Folgenbesprechung geben, denn das war eigentlich der Grund und ich wollte mir die Sprachnachricht nicht nehmen lassen, aber es ist ja irgendwie doof, euch eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken und dann noch eine Mail. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das so und jetzt habe ich schon wieder wahnsinnig lang gelabert. Ich wollte einfach sagen, Respekt für diese Folgenbesprechung. Ich fand sie wirklich, wirklich richtig gut. Ich meine, es war wirklich lang. Respekt, dass ihr es durchgehalten habt. Und ich glaube, ihr solltet häufiger nicht schneiden oder nicht ganz so viel schneiden. Ich habe so viel gelacht und es war so schön, weil das eine sehr, sehr gute Mischung aus einer lustigen, witzigen Dynamik zwischen euch dreien war und trotzdem einer qualitativ hochwertigen Folgenbesprechung. Ich denke mal, so habe nicht nur ich das gern. Und um diese Fragen, die aufkamen in eurer Folgenbesprechung, auch direkt mal zu beantworten, natürlich höre ich euren Podcast noch. Ich bin immer noch zentrale Fangirl. Und wenn ihr so weitermacht, bleibe ich das auch noch eine ganze Weile. Und Olli, natürlich mag ich auch deine Stimme. Vielen, vielen Dank für das liebe Feedback. Ich hoffe, ihr meint das jetzt auch immer noch positiv, nachdem ihr meinen Fehler gehört habt. Aber nun ja. Macht weiter so, Jungs. Bleibt gesund. Tauscht die Social-Media-Ansage aus. Und ganz liebe Grüße von eurer Offsprecherin.
Es ist so witzig. Seit wie vielen Sendungen setzen wir diesen Text ein, in dem sie sagt, wie die Leute uns erreichen können?
Seit einem Jahr. Ich habe keine Ahnung.
Seit über einem Jahr. So. Und jetzt hat sie selber festgestellt, dass da ein Zahlendreher drin ist. Sie hat die Nummer falsch eingesprochen und es war ihr total unangenehm, aber ich finde, es wirft auch kein gutes Licht auf uns, weil keiner von uns hat es gemerkt.
Keiner hat es jemals kontrolliert.
Jemals mal nachgeguckt, irgendwie, ob die Nummer überhaupt stimmt.
Ja? Jetzt gibt es mehrere Probleme. Einmal die Hörer, die angerufen haben und uns Fragen gestellt haben. Ja. Und wir einfach nicht reagiert haben. So, die denken doch, wir sind so richtige Arschlöcher. Falls es die Nummer gibt, ja. Und ich würde jetzt gerne gleich mal anrufen.
Willst du das wirklich machen?
Ja.
Okay, also wir haben einen Zahlendreher drin und wir haben auch das Gefühl, vielleicht ist diese Nummer ja wirklich vergeben. Oh und Gott. Seit einem Jahr bekommt irgendeine arme Seele da draußen Nachrichten. Hey, mir gefällt euer Podcast, ihr seid voll cool. Aber wie ihr immer den André Mininger runterputzt, finde ich voll scheiße. Oh Gott. Und derjenige denkt so, was wollen die Leute von mir?
Wollen wir die Nummer mal anrufen?
Okay,
kennst du den Zahlendreher?
Wo ist denn der?
Weil ich möchte mich jetzt live entschuldigen bei dieser Frau oder bei diesem Herr, falls die Nummer vergeben ist.
So,
pass auf. Ich wünsche mir fast, dass die Nummer nicht vergeben ist.
Ich auch.
Ich wundere mich eigentlich so ein bisschen, dass trotzdem so viele jetzt bei WhatsApp und trotzdem die richtige Nummer erreicht haben.
Weil ich die Nummer ja auch immer, du kannst sie auch bei Spotify sehen, weil in dem Beschreibungstext der Folge steht auch immer, wie die Leute uns erreichen können.
Ich weiß, aber dass die da reingucken, das war für mich ein bisschen
so erstaunlich. Jetzt muss ich mal gucken.
Ich wähle schon mal. So, ich kann ja gar nicht mehr.
Nee, du willst doch wissen, wie die...
Ja, Zahlendreher
ist. Wo der Zahlendreher ist, warte mal. 02.
So, 40, aber wo 9, ist der 3, Zahlendreher?
Es ist 08 und nicht 80 hinten.
So.
So, Leute, es wird jetzt spannend.
Es wird jetzt spannend.
Mach aber Rufunterdrückung. Also nicht, dass der deine Nummer sieht und dich dann jetzt immer anruft.
Ist mir egal.
Okay, du rufst jetzt an.
Ich ruf da jetzt an.
Oh Gott, ich habe echt Angst.
Bitte, bitte geht da keiner ran.
Mit der Vodafone Mailbox von 01520.
Oh Gott.
24.
Ich hasse das übrigens, wenn kein Name ist, man nicht... Ja, sprich mal so auf den AB.
Einen schönen guten Tag. Hier sind Thomas Freitag und Berlin Kaspar. Thomas Freitag versteckt sich gerade. Uns ist was sehr Peinliches aufgefallen. Sie erhalten wahrscheinlich schon seit einem Jahr ganz merkwürdige Anrufe. ja, die mit einem Podcast zu tun haben.
Genau, denn
die drei Fragezeichen.
Wir sind vor dem Podcast die Zentrale und Rotz und Wasser. Und wir haben in unserem Podcast immer, dass die Nummer angesagt wird. Und da waren Zahlendreher drin. Und das ist leider ihre Nummer. Und wir wissen nicht, seit wann sie diese Nachrichten bekommen. Und wir möchten uns in aller Form an dieser Stelle entschuldigen. Wir haben jetzt den Fehler verbessert. Und wir hoffen, dass wir ihnen nicht so viele Unannehmlichkeiten bereitet haben.
Genau. Wenn sie möchten, können sie uns auch gerne zurück anrufen und erzählen, was sie für lustige Geschichten erlebt haben mit unseren Hörern.
Ja, vielleicht haben sie noch ein paar Sprachnachrichten, die wir dann, die sind ja dann Feedback für unseren Podcast. Nee, aber wirklich,
tut uns wirklich leid.
Tut uns wirklich leid und wir wünschen ihnen noch einen ganz tollen Sonntag und,
Ja. Bitte verklagen sie uns nicht.
Oh Gott, Benedikt. Nee, das ist total blöd.
Tschüss.
Wir haben es noch schlimmer gemacht.
Nee, ich glaube, wir haben es jetzt verbessert. Sie hat gemerkt, wir sind wirklich total geisteskrank.
Weißt du, dass es eine sie ist?
Das habe ich gemerkt.
Durch die Good Vibrations oder was?
Ja. Mhm. Ich spüre sowas. Ich glaube, sie steht doch auf dich.
Du wolltest noch einen Punkt ansprechen.
Ja. Ich habe ein Interview gehört. Ja. Mit Andreas Fröhlich.
Ja.
Ist übrigens witzig, in dem Interview redet er so.
Hallo, ich bin Andreas Fröhlich.
Und dann wird er gefragt, wie er die Kinderstimme gut so nachmachen kann, obwohl er jetzt so alt ist. Mhm. Und dann sagt er, ja, er hyperventiliert so ein bisschen. Mhm. Und dann macht er das vor in der Sendung.
Und der hört sich genauso an.
So, finde ich erstmal recht witzig. Nein, und da wird er gefragt, wie alt die drei Detektive sind. Mhm. Und er sagt, sie müssten jetzt so 19 Jahre alt sein. Mhm. Das Interview ist aus dem Jahre, glaube ich, 2015. Mhm. Und er sagt, die sind 19 Jahre. Jetzt höre ich ja meinem Mentor, Thomas Freitag, sehr genau zu. Mhm. Und er sagte mir, die sind zwischen 16 und 17 ungefähr. Mhm. Und in den älteren Folgen, glaube ich, 14 oder so. Mhm. Jetzt meine Frage. Wem kann ich mehr vertrauen? Thomas Freitag oder Fröhlich?
Also, pass mal auf.
Ja.
Was ich ja hier wiedergebe, sind ja eigentlich nur Fakten. Weißt du?
Ja.
Denn es steht ja... Ich kann dir das sogar zeigen. Du musst mal kurz hier überbrücken.
Wow. Ja, was willst du mir denn zeigen jetzt?
Ich zeig dir was.
Willst du jetzt Andreas Fröhlich aus dem Schrank holen?
Ich muss ihn jetzt an. Nein.
Nein.
Ich zeig dir was, weil du das mir ja nie glaubst. Ich habe hier das Buch Wolfsgesicht aus dem Jahre 1999. Ja? Benjamin liest jetzt aus dem Buch Wolfsgesicht vor.
Prügel für den ersten Detektiv. Fängt schon mal gut an. ein warmes Klingklong kündigte an, dass ein Kunde den Laden betreten hatte. Justus Jonas lächelte und schloss die Tür hinter sich. Er hatte die Tonfolge sofort erkannt, auch wenn es schon einige Jahre zurücklag, dass er mit seiner Tante Mathilda hier gewesen war. Jetzt, mit 16 Jahren, begleitete er sie natürlich nicht mehr bei ihren Einkäufen.
So.
Aber jetzt kann es ja sein, das Interview war aus dem Jahre 2015 und das Buch ist aus dem Jahr 99. Das ist im Drei-Fragezeichen-Fall, keine Ahnung, der grüne Hans Wurst, dass da rauskommt, er ist jetzt 19.
Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein wieder mit dem, was ich sage. Gut. Weil offiziell sind die drei Detektive 16.
Yeah.
Jetzt gibt es einige Leute, die den Hörspielmachern vorwerfen, dass sie selber ihre eigene Serie kaum kennen oder sich nicht mit den Charakteren beschäftigen. Und dass ein Andreas Fröhlich sagt, für ihn ist er 19, der Bob Andrews, könnte man jetzt sagen, er spricht den seit 40 Jahren, der weiß nicht mal, wie alt er ist. Aber ich glaube, er meint es so ein bisschen augenzwinkernd auf sein eigenes Alter bezogen, dass er nun mal weiß, er ist jetzt Mitte 50 und es nimmt ihm doch keiner mehr ab, dass er einen 16-Jährigen spricht, dass er sagt, ja, die sind so 19. Ich glaube, dass es so ein bisschen augenzwinkernd gemeint ist. Er spricht einen 19-Jährigen, das nimmt man ihm eher ab als einen 16-Jährigen. Ja. Gleichzeitig, ja, habe ich Interviews gehört, gelesen, wo man gemerkt hat, dass sie sich gar nicht so mit der Materie auskennen, weil für die ist es einfach seit 40 Jahren eine Rolle. Und ich habe nämlich zum Beispiel ein Interview, in dem Andreas Fröhlich sagt, er weiß fast gar nichts über Bob, weil Bob so profillos ist. Und wenn du jetzt sagst, es stimmt nicht, du hast schon selber ganz oft zu mir gesagt, wie oft Bob nichts macht, weil er einfach nur daneben steht und oder er taucht gar nicht auf.
Also ich möchte jetzt, dass du diese Stelle des Interviews einbaust.
Dann kannst du es aber nicht bei YouTube veröffentlichen, weil dann werden wir wieder gesperrt.
Das macht nichts. Da nehme ich das in Kauf.
da werden die Figuren dann so ein bisschen prägnanter. Und das war bei Bob auch immer so ein bisschen schwierig, weil man konnte ihn nicht so richtig einschätzen. Und ich weiß persönlich bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig, wer Bob ist. Also das ist für mich sehr schwer rauszufinden, was das eigentlich für eine Figur ist. Der hat natürlich bestimmte Elemente von mir, aber die Biografie von Bob ist mir nicht so richtig vertraut.
Das Lustige ist, ich weiß nicht mehr, welches Interview das war, welche Minute und nichts. Das heißt also,
du hast keinen Quellnachweis. Das ist auch schon wieder schlecht.
Doch, ich könnte das wahrscheinlich nochmal. Mhm. Ich glaube, das war ein Podcast, also kein Podcast, sondern ein Radio-Interview, was im Podcast verarbeitet wurde.
Ja.
Gut. Aber du hast es ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass irgendjemand sagt 19.
Richtig.
Ach, du kennst dieses Interview.
Ich glaube, das habe ich auch mal gelesen, weil bin ja ein Fan, auch wenn einige in diesem Podcast das anders sehen. Ja? Ja. Deswegen bin ich natürlich mit der Materie sehr vertraut. Jetzt habe ich eine Frage.
Ja, bitte.
Bist du mit dieser Antwort von mir zufrieden, die ich dir gerade gegeben habe, oder möchtest du noch ein bisschen stänkern oder so?
Sie war nicht schlecht. Also erstmal wirklich ein kleiner Applaus von mir, dass du ein Buch gegriffen hast und das sofort drin stand. Ich finde, das macht
einen witzig,
semi-guten Fan aus.
Ich fände es witzig, wenn du gerade sagst, einen kleinen Applaus und jetzt greifst du in deine Hosentasche und holst so
einen Revolver raus und schießt dich.
auch gut damit. So ein Däumling, den stellst du auf den Tisch und der macht einen Applaus. Deswegen einen kleinen Applaus. Die Witze werden nicht besser heute, es tut mir total leid.
Beide waren gut, der mit dem Revolver und der mit dem Däumling. Also die waren beide große.
Der Däumling hat einen Revolver und er schießt mich.
Und ich klatsche. Ja,
gut. Ihr seht, der 17-Stunden-Podcast hat diesem Format nicht gut getan. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, wieder reinzukommen, aber das ändert sich jetzt, denn wir reden jetzt über die 3-Fragezeichen-Folge Nummer 44, der gestohlene Preis.
Genau.
Freust du dich schon?
Ja, gut. Denn das Buch, habe ich gemerkt, wurde von einem Amerikaner geschrieben.
Ja, das ist richtig. Weißt du noch seinen Namen?
Irgendwas mit André wahrscheinlich.
Ja, gut. Dafür gibt's ja mich, weil ich habe ein bisschen seinen Lebenslauf
aufgeschrieben. Nee, Marc Brandl oder so.
Ja, sehr gut. Und pass auf, ich will dich gleich was fragen. Darf ich kurz anfangen
mit den
allgemeinen Sachen?
Dafür bist du doch hier.
Ich habe auch, als ich gemerkt habe, dass du auf einmal anfängst, pass auf, das ist wieder eine lustige Anekdote. Du hast ja irgendwie so jetzt gerade Blut geleckt, weil du gemerkt hast, der 17-Stunden-Podcast kam so gut an. Die Leute rufen dich nachts um 3 Uhr an, fragen, Benjamin, bitte, sag doch mal die Meinung zu die Zeitreisende. Ja, ich finde es so schade, dass du damals bei der Besprechung nicht dabei warst. Ich möchte deine Meinung wissen, bitte. Und du so, ja, kein Problem. Ich bin ja hier, ich bin ja der Macher von Zentrale. So, ich ziehe die Fäden im Hintergrund. Ja, kein Problem. So. Und dann postest du auf deinem Instagram-Account so deine 50 Bücher, die du jetzt irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft hast. Irgendwie.
Das waren ganze 7.
Ja, man sieht dich.
Davon habe ich 2 von dir geschenkt bekommen.
Ziehst dir extra irgendwie so deinen schicksten Pulli an, guckst so ganz seriös, hältst du das Buch und dann so. Und heute, liebe Fans, lese ich das und das Buch. Ja.
Alles zu sehen auf meinem Instagram-Account.
Genau, auf Benjamins privaten Instagram-Account. Und ich guck mir das so an und denke so, der dreht jetzt aber ein bisschen ab für jemanden, der hier fast jede Folge mal sagt, ich finde alles immer schlecht bei Detektive. Die Auflösung schalte ich immer ab, habe ich keine Lust. Kann Thomas
erklären. Die Auflösung vom gestohlenen Preis ist richtig gut. Nee, aber bitte
so,
weiter.
Ja. Dann denke ich schon so, oh, jetzt macht er so richtig auf Macker, dass er jetzt so richtig langsam in der Materie drin ist und sich damit beschäftigt. Und dann, ja, ich werde mal demnächst für die Zeitreise eine kleine Sonderfolge aufnehmen. Und jetzt lese ich Kreaturen der Nacht, hat mir Thomas geschenkt. Ich hätte es mir auch selber gekauft, weil ich bin ja jetzt so interessiert.
Und dann dachte ich so, fehlt nur noch, dass er irgendwann hier sitzt und sagt, Thomas, wir brauchen dich gar nicht mehr, weil ich bin ja jetzt hier der Fachmann.
Thomas, du kannst heute mal eine Sonderfolge machen mit Olli.
Genau, weil ich weiß ja jetzt so viel, weil Justus ist mein Bruder. Ja? Also ich habe eine richtige Bindung zu dem. So. Dann hast du irgendwie deine 7 Bücher da innerhalb von einer Woche gelesen.
Ja, aber du bist halt dann noch hochgekommen.
Und dann, als wir letzte Woche Rotze Wasser aufgenommen haben und du hier warst und so zu mir sagst irgendwie, ja, ich habe jetzt Kreaturen der Nacht gelesen, das ist die schlechteste Auflösung aller Zeiten. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Und da ist mir so innerlich so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich dachte, ah, alles klar, die Phase ist vorbei.
Die Phase ist erstmal vorbei.
Ja. Jetzt ist er wieder das, was er sagt, nein, ich habe keine Lust mehr auf 3 Fragezeichen.
Jetzt lese ich nochmal Thomas Mann.
Nee, aber
ist leichtere Kost.
Das Problem ist, deswegen ist das Buch Der gestohlene Preis wirklich gut. Das besprechen wir ja gleich, weil das was ganz anderes ist als die anderen Bücher wahrscheinlich. Also es ist was Besonderes. Aber dazu kommen wir ja später, während du nachdem du deine tollen, aufgeschriebenen Sachen vorträgst.
Das sind sich Fakten.
Allgemeines.
Oder allgemeine Fakten.
Nein, ich möchte nicht Fakten sagen, weil ich kann ja nicht sagen, ob es stimmt.
Gut. Okay, ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, dass es sich bei dem gestohlenen Preis im Deutschen um das Buch Nummer 43 handelt.
Könnte eventuell ein Fakt sein, ja.
Und dass es 1985 erschienen ist.
Eventuell, müsste ich nach.
Dass das Hörspiel die Nummer 44 trägt und am 1.10.1988 erschienen ist.
Na?
Ja. Und circa 50 Minuten länger hat.
Ja, ist schwierig, ich weiß.
Ja, es können auch Fake News sein. So, da es sich um ein amerikanisches Buch handelt, trägt es im Original den Titel The Mystery of the Rogues Reunion.
Das Mysterium.
Das Geheimnis der Rogues Reunion. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, weißt du, was ich hasse? Was heißt ich hasse? Das klingt jetzt wieder so krass. Die englische Sprache.
Die hasse ich, ja.
Da gibt's ein Buch. Quatsch, da gibt's ein Wort. Ja. Und im Deutschen ist es so, du hast ein Wort und es steht für vielleicht zwei Sachen. Im Englischen hast du für ein Wort manchmal 20 Bedeutungen. Auch hier, wobei sie sind im Prinzip, sind sie halt eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche, aber die Übersetzung von dem Wort Rogue, unter anderem Schurke, Gauner, Schelm, Spitzbube, Schlingel, Lump, Schlawiner.
Es ist das Gleiche.
Oder Strolch.
Ja. Ja. Aber ist doch alles eine ähnliche Bedeutung.
Richtig, aber es ist irgendwie so.
Ist doch wie im Deutschen.
Und jetzt habe ich endlich kapiert, jetzt macht der Name Rogue One für den Star Wars Film Sinn.
Ja.
Hab ich jetzt das verstanden?
Lump 1.
So ein Schlawiner.
Ja.
Heinz Ehrhardt hat immer gesagt, was bin ich heute wieder für ein Schelm?
Ja.
Mag das Wort übrigens, Schelm.
Ich weiß, das hast du schon mal gesagt.
Ja, du bist auch so ein Schelm.
Aber ich mag das auch, hey, du Schelm.
Und abschließend zu sagen, es handelt sich bei dem Originalbuch um die Nummer 40, auch 1985 erschienen. Und der Autor heißt Mark Brandl. Es war ja immer Sitte, wenn wir hier über die Serie sprechen. Und wann immer ein neuer Autor auftaucht, über den wir noch nicht gesprochen haben, möchte ich so ein paar allgemeine Sachen über den erzählen. Über den gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe nicht so viel gefunden.
Ich habe auch ein bisschen nachgelesen.
Aber alles nicht aufgeschrieben.
Nee, weil dafür bist du da.
Er war ein britischer Autor und Fernsehproduzent.
Ha?
Er wurde geboren am 28. März 1919 in London. Und gestorben ist er am 16.11.1994. Und zwar in Santa Monica, Kalifornien. Er hieß bürgerlich Marcus Beresford. So, er war im Zweiten Weltkrieg für die britische Handelsmarine im Einsatz. Und er schrieb seinen ersten Roman, Rain Before Seven, nach dem Krieg, der 1945 veröffentlicht wurde. So, und dann, also wenn er in London war und in England geboren ist, fragst du dich jetzt, hä, wieso war der dann in den USA? Weil er bekam 1948 ein Stipendium in Yaddo oder Jeddo, klingt wie einer von den Animaniacs. Und er war verheiratet und Vater dreier Kinder und lebte von 1989 bis zu seinem Tod in Santa Monica.
Warum hat er sich einen anderen Namen geben lassen?
Vielleicht.
Also, nee, nur für die drei Fragezeichen oder generell?
Ich glaube, ich habe mal was gelesen. Das ist jetzt wieder nur von mir Mutmaßung, vielleicht stimmt's gar nicht.
Oh, das liebe ich, wenn dann die Leute mal schreiben und danach.
Der zählt Scheiße. Ja, genau. Nein, aber ich habe ja zum Beispiel viele Audiokommentare von Simpsons und Futurama-Folgen geguckt. Und dass es ganz oft so ist, in den USA gibt es ja so ganz viele Gewerkschaften und Vereinigungen, zum Beispiel gibt es ja auch da die Drehbuchautoren-Gewerkschaft und so, ne? Und die haben ja auch strenge Auflagen. Und einer hat mal in einem Audiokommentar erzählt, sagen wir mal, du bist Drehbuchschreiber von die Simpsons.
Ja,
ist ja nicht unrealistisch, ja, ne? Nee. Du heißt Benjamin Kasper, willst in die Gewerkschaft eintreten und dann sagen die, nee, es gibt schon einen Drehbuchautor namens Benjamin Kasper und das geht nicht, also müsstest du dich, okay, du hast jetzt keinen zweiten Vornamen, dann heißt du ab jetzt halt Benjamin J. Kasper.
Weißt du überhaupt, dass ich einen Künstlernamen habe?
Du hast einen Künstlernamen?
Ja, und zwar Benjamin. Und mein richtiger Name ist Benjamin.
Ja, der hat der 17-Stunden-Podcast auch nicht so gut getan, glaube ich. Ja? Also, Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, vielleicht gab es schon einen Marcus Beresford und deswegen hat er sich in Mark Brandl umbenannt.
Vielleicht heißt er auch Brandl.
Brandl. Für mich heißt er Brandl.
Ach, auf einmal haben wir hier unterschiedliche Rollen oder was? Für mich heißt er, ab jetzt heißt er bei mir Mark Brandl.
Okay, er heißt Brandl. Der heißt bestimmt auch Brandl. Keine Ahnung. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich immer noch das Kindliche in mir, dass ich das so lese wie mit 12. Ja.
Ach. Ja. Und wie hast du Peter gelesen mit 12?
Der hieß schon in den Hörspielen früher Peter und bleibt Peter.
So. Was guckst du dich da so komisch an?
Mark Brandl steuerte 4 Bücher zu der Serie, die 3 Fragezeichen bei.
Ist ja nicht so viel.
Nee. Und es waren unter anderem der Superwahl von 1983, die Perlenvögel von 1984, dann besagter gestohlene Preis. Und das letzte Buch war der riskante Ritt von 1989.
Das ist ja relativ. Ich dachte so, das wären jetzt so Bücher aus den 70ern oder so.
Nee. Also 80er klingt immer noch relativ nah, ne? Aber du darfst nicht vergessen, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her.
Na, ich habe ja das Buch gelesen und ich finde, von der Sprache her ist das schon recht altmodisch. Und ich hätte wirklich gedacht 70er.
Das liegt aber, glaube ich, auch an der Übersetzung, weil die Leonore Puschert, die ja von Anfang an die amerikanischen Bücher übersetzt hat, die hat ja auch diesen Stil, glaube ich, beibehalten. So würde ich das jetzt sagen.
Also diesen alten Stil den Büchern.
Und jetzt kommst du ins Spiel als Horrorfilmexperte.
Hier bin ich.
Denn Mark Brandl hat unter anderem auch den Roman The Lizard's Tale 1979 geschrieben. Und dieses Buch war die Vorlage für den Oliver Stone Horrorfilm Die Hand.
Ja, der ist gut.
Von 1981 mit Michael Caine.
Ja, kenne
Und es ist kein Witz, ich habe vorher noch nie von diesem Film gehört. Ich habe vor kurzem eine Folge Plauschangriff gehört. Da reden die über den Film.
Doch, hast du bestimmt. Der kam früher meines Erachtens manchmal so auf Sat 1.
Aber Benjamin.
Ja.
Ich musste doch schon immer ins Bett.
Ach, du hattest ja auch kein Kabelfernsehen.
Ich hatte Sat 1, aber nicht so cool wie du schon ziemlich früh, sondern erst ein bisschen später, so Anfang
der 90er. Da meine ich ja. Und ja. Anfang der 90er, überleg mal, das ist erst Sat 1.
Ah, ich bin so ein Flaschengift.
Nein, auf Sat 1 kam früher so oft so solche Horrorfilme. Also die nicht so extrem brutal waren, aber schon so ein bisschen.
Ja. Also beim Plauschangriff haben sie den ziemlich schlecht gemacht, dass er albern ist. Also worum geht's denn da bei dem Filmexperte, Kaspar?
Eine Hand. Die.
Gut, dann weiß ich wahrscheinlich mehr über den Film. Ich habe gelesen, der Typ hat einen Autounfall, verliert dabei seine Hand und die Hand entwickelt ein Eigenleben und fängt an, Menschen zu ermorden.
Ja, und was war jetzt an meiner Beschreibung falsch? Um was geht es da um eine Hand?
Aber ja. Was macht die Hand?
Das hast du nicht gefragt.
Okay, gut.
Ja.
Wir haben schon angesprochen, es geht in dieser Folge viel um die kleinen Strolche. Kennst du denn die Serie, die kleinen Strolche, die Originalserie?
Ja, die schwarz-weiß meines Erachtens, oder?
Ja, ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld ein bisschen damit auseinandergesetzt. Du findest auch ein paar Filme bei YouTube. Das lief irgendwie, glaube ich, Anfang der 70er oder so, auch im ZDF.
Gleich neben dem entsprechenden Pferd.
Wahrscheinlich, oder vor Tom und Jerry, so eine Sachen, ja. Aber das Einzige, was ich von, also klar, man kennt diesen Jungen, diesen Alf Alpha mit der abstehenden Haartolle, weißt du?
Ja, es gab ja auch mal ein Remake in den 90ern.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ich kenne diesen Film von 1994.
Ja.
Ja, der heißt im Deutschen Die kleinen Superstrolche. Im Englischen heißt er The Little Rascals. Verstehe ich auch wieder nicht, warum nennen sie ihn Die kleinen Superstrolche. Vielleicht, um zu zeigen, ja, der grenzt sich ein bisschen von den alten Sachen ab.
Oder es gab, oder der, vielleicht gab es ja schon vorher einen Film, der wirklich genauso hieß.
Das sind die kleinen Superstrolche. Alfalfa.
Figaro, Figaro.
Spanky.
Wassermarsch.
Darla.
Du hast die Kultiviertheit.
Warte.
Eine Frau, die 12 ist.
Buckwheat.
Schnell. Wie ist die Nummer von 112?
Froggy.
Wir gehen das Zeichen. Falsches Zeichen, Porky.
Stymie.
Wenn ihr meine Kinder wäret, würden wir Pulle kriegen.
Wenn wir ihre Kinder wären, würden wir uns selbst verprügeln.
Und Petey. Die kleinen Superstrolche.
Na, also ich kann ja mal kurz was dazu sagen.
Ja.
Diese kleine Strolche-Serie war eine von 1922 bis 1944 produzierte US-amerikanische Kurzfilmserie über die Abenteuer von Kindern. Insgesamt kommen die auf 220 Kurzfilme und einen Langfilm, also von den alten. Und dann nochmal 1994 der Film Die kleinen Superstrolche.
220, ganz schön viel.
Ja, kann ich dir sagen auch, warum? Weil das waren am Anfang waren es so 20 Minuten Kurzfilme und da stand irgendwie immer ein Zweiakter, bestehend aus zwei Filmrollen. Also eine Filmrolle war genau 10 Minuten und davon haben sie zwei Stück gemacht. Und später musste der Erfinder der Serie, Hal Roach, das irgendwie kürzen, auch nur noch eine Filmrolle, also maximal 10 Minuten. Und wie gesagt, ab 1922 und erst ab 1928 haben sie dann Tonfilme produziert. Davor waren es alle Stummfilme.
Wie lange ging das? Was hast du gesagt?
Von 22 bis 44.
Das müssen ja dann andere Schauspieler
gewesen. Natürlich, das ist so eine große Liste an verschiedenen Kindern. Okay. Ja,
dachte also, jetzt schon, das sind immer, ne? Ist ja fast wie bei den drei Fragezeichen.
Nein, da war es natürlich so, dass die Darsteller innerhalb der Serie natürlich oft gewechselt haben. Ja. Das wäre jetzt aber zu viel für dieses Podcast-Format gewesen, weil es geht ja eigentlich um die drei Fragezeichen. Ich könnte jetzt auch einen Vortrag über die kleinen Strolche halten. Ich möchte es aber einfach nur so als kleine Hintergrundinformation.
Ja, ich will es ja heute nicht in die Länge ziehen.
Nee, heute nicht. Keine 17 Stunden. Heute nicht. Aber es kommen schon Fragen nach dem nächsten 17-Stunden-Podcast. Ja. Da könnte man das natürlich machen. Also die Serie ist bekannt dafür, ich rede jetzt wieder von den kleinen Sträuchen, dass erstmals Schwarze und Weiße zusammen gleichberechtigt Seite an Seite spielten. Obwohl das von schwarzen Mitbürgern selbst mit Unbehagen betrachtet wurde. Und du hast halt wirklich dieses klassische Bild, Kinder mit so äußerlichen Merkmalen, der eine hat Sommersprossen, der andere hat halt irgendwie die ganze Zeit ein Baseballcap, der andere ist halt ein Schwarzer, die halt Streiche spielen und so ihre eigenen Abenteuer erleben. Wie gesagt, ich kenne nur den Film von 94 und ich muss sagen, ich habe den auch nur einmal gesehen, Ende der 90er, und ich fand den aber gut.
Ich habe den, glaube ich, im Kino gesehen.
Echt? Krass.
Ich kann mich erinnern, dass der nicht gut abgeschnitten hat, aber ich fand den jetzt auch nicht so schlecht.
Der war auch vor kurzem noch bei Netflix, jetzt ist er leider raus, weil sonst hätte ich mir den sogar noch hier im Vorfeld zur Recherche nochmal kurz angeguckt. Aber ich habe den in guter Erinnerung, weil das ist halt wirklich ein schöner Kinderfilm.
Ja, ist jetzt die Frage, da war man 12. Ob der jetzt immer noch so funktioniert?
Das ist es halt. Und ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen, Ende der 90er. Und das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her.
Ja, da sind in dieser Zeit sind mehrere so eine Filme rausgekommen. Zum Beispiel, wann kam der Dennis-Film raus?
Auch so in dem Rahmen.
Siehst du?
93. Den habe ich im Kino gesehen.
Den habe ich auch im Kino gesehen? Ja,
den mochte ich auch.
Ich mochte hier den, der war ein bisschen, der war wirklich auch brutal hier. mit dem, na, mit Obdachlosen, dem, na, hier, ja, wie heißt er denn?
Na, weißt du, wer den spielt?
Ja,
wie heißt der Name? Doc Brown,
ja, aus Zurück in die Zukunft.
Na, Christopher Lloyd.
Genau. Und da war ja auch so da, kurz davor die Kevin allein zu Hauszeit.
Richtig, also die 90er stehen eigentlich für so
brutale
Kinderfilme. Bei Netflix gibt's gerade eine Doku-Reihe, die heißt Filme unserer Kindheit oder so. Und da geht's auch bei Kevin allein zu Haus. Das waren ja alle Stuntmänner hier, die Ganoven gespielt haben. Ja. Und da sagen sie auch, dass der Film, was so dieses Slapstick-Cartoonhafte angeht, wenn die Leute, wenn die Bären sich da auf die Fresse legen, das war alles echt und die haben damit so ein bisschen auch das beeinflusst, das Stuntman-Gewerbe. Ja. Dass der zum Beispiel da, der rutscht doch auf der Treppe aus, ne? Mhm. Und fällt richtig krass auf den Rücken. Und das war echt ein echter Stuntman. Und alle am Set haben sofort hingerannt, hatten Angst, hat sich den Rücken gebrochen und steht auf, alles gut.
Ja, weißt du, was noch echt war? Mit dem Stromschlag, dass er kurz zum Skelett wird.
Im zweiten Teil.
Ja. Nein, das war nicht echt.
Eine der witzigsten Szenen, wie er schreit.
Ich weiß aber nicht, ob das im Deutschen nur so witzig ist, wegen der Synchronisation, oder ob das der Originalschrei
ist. Das ist seine Originalstimme, das hört man.
Gut, jedenfalls in dieser Zeit gab es ganz viele so eine Filme. Wir kommen jetzt hier nämlich gerade überhaupt nicht weiter, weil die kleinen Strolche ja eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Buch zu tun haben.
Nein, aber ich dachte vielleicht einfach nur für unsere Hörer als Aufklärung, vielleicht gibt es wirklich Leute, die denken, dass sich das auf die echte kleine Strolche-Serie bezieht. Es gab aber, habe ich auch gelesen, ganz viele Ableger von den kleinen Strolchen, weil du weißt ja, wenn was erfolgreich ist, versuchen immer andere das zu kopieren.
Nein,
überhaupt nicht. Ne? Nein. Und das gab's auch. Und deswegen nehme ich mal einfach an, dass man für dieses Format, drei Fragezeichen, das kommt ja wirklich in den älteren Fällen öfter vor, dass gesagt wird, Justus war mal ein Kinderstar, ein Schauspieler. Und in dieser Folge, Gestohlene Preis, hat es halt seinen Höhepunkt, weil sich die ja mehr mit Justus' Vergangenheit beschäftigt. Vielleicht noch kurz abschließend, um das zu Ende zu bringen, über die kleinen Sträuche selber.
Aber du hast immer noch nicht explizit gesagt, dass es in dem Hörspiel nicht die drei die Strolche sind.
Nee, da ist es halt wie so ein Ableger davon. Aber lustigerweise nicht im Englischen, da heißt es ja Rogues.
Ja, deswegen meine ich ja, es ist nur im Deutschen so. Im Amerikanischen hat es überhaupt gar nicht.
So wie ich das verstanden habe, haben sie fürs Deutsche den Namen die kleinen Strolche übernommen. Genau. Und im Amerikanischen sind es nicht The Little Rascals.
Da irgendwas.
Ja, vielleicht hat sich da die Übersetzerin das einem einfach gemacht.
Genau, ich wollte nur, dass du einmal explizit sagst, nur im Deutschen heißt es die kleinen Strolche.
Genau.
Und im Amerikanischen überhaupt nicht.
Das hättest du auch sagen können.
Du bist doch der Faktengeber. Ja.
Die Kinder, die in den Our Gang-Film mitgewirkt hatten, erhielten keine finanzielle Beteiligung an Wiederholung der Serie oder Produkte mit ihrem Konterfei drauf. Also die haben auch, hier steht ja auch, das Gehalt war wöchentlich zwischen 40 bis 30 bis 300 Dollar und das auch nur für die Stars der Serie. Also unter anderem dieser Alf Alpha, Spanky und Farina. Ich kann mit diesen ganzen Rollennamen halt nichts anfangen. Ich habe noch kurz aufgeschrieben, die bekanntesten Figuren.
Ich finde das extrem witzig, weil die nicht im Buch vorkommen, aber wir jetzt hier so.
Ja, aber du siehst ja, die 3-Fragezeichen-Folge selber bezieht sich ja auf diese Rollenklischees, die die Kinder verkörpern. Ne? Du hast einmal einen Spanky, pausbäckig mit Baseballkappe. Kappe. Dann hast du Butch, ist ein Schlägertyp, sein Lieblingsopfer ist Alf Alpha. Dann Alf Alpha, Pechvogel, aufrecht stehende Haartolle. Kennt man, hast du auch schon gesehen. Achso, du hast den Film im Kino gesehen, ha. So, dann Darla, attraktives Mädchen, alle verliebt in sie. Dann haben wir Farina, einen farbigen Jungen. Warum heißt er dann Farina? Verstehe ich nicht. Das klingt für mich wie ein Frauenname.
Ich kenne übrigens auch die Kurzfilme, die aber schon vertont waren.
Ja, haben sie auch nachkoloriert. Ich habe bei YouTube einen entdeckt, der ist, glaube ich, von 1930.
Meines Erachtens muss es auch auf Sat 1 oder so gekommen sein.
Justus' Rolle jedenfalls, also er spielt ja den Baby Fatso, soll wahrscheinlich die des Joe Cobb sein, der bei den echten kleinen Strolchen von 1922 bis 1929 in insgesamt 85 Kurzfilmen mitgewirkt hat als Darsteller. Und zwar hat er den Fatboy gespielt. So, jetzt fangen wir aber wirklich an, oder?
Der geschollene Preis. Ach so, Cover.
Wir starten ja immer mit...
Das Cover.
Alles vergessen. Alles nicht mehr wichtig.
Alles nur. Dazu muss man sagen, du hast dir ja so eine Taschenbuchausgabe gekauft. Ne?
Genau, da kann ich dir ja nochmal das Bild schicken. Oder hast du das Bild zufällig hier?
Nee. Ist egal. Du kannst doch selber beschreiben. Ich weiß nur, Benjamin hat mich nachts angerufen und gesagt, es ist das witzigste Bild aller Zeiten bei einem 3-Fragezeichen-Buch. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht das offizielle Kosmos. Buch, sondern die Taschenbuchausgabe aus dem Omnibus-Verlag. Genau,
die ist so groß wie meine Hand ungefähr.
Ja.
Das sind sehr kleine Bücher
und
macht sich gut beim, ich laufe ja beim Lesen. Das geht ganz gut mit dem kleinen Buch. Aber darum geht's nicht, sondern auf dem Cover sitzt ein Mann mit wehendem Haaren in einem Cabrio und fährt Auto. Und dieses Bild, das ist übrigens auch bei Patreon als Werbung drin, ne, für diese Folge.
Ah, okay.
Genau, ich glaube, einige haben das ja schon gesehen. Ich find's super. Ich weiß, du magst es nicht. Also du,
nee, ich hab nicht gesagt, das? Dass ich es nicht mag.
Nicht,
ich finde den Zeichenstil nicht so toll.
Genau, aber es ist lustig, musst du zugeben.
Es ist super witzig. Und es bezieht sich auch explizit auf die Folge.
Ja.
Und jetzt zeige ich dir das Original-Cover.
Genau, das hast du mir schon einmal gezeigt und ich war wirklich
sehr... Du warst sehr enttäuscht, ja.
Ich muss wirklich sagen, da finde ich das, also man sieht jetzt hier so ein, man würde jetzt denken, ein Sänger von einer Band.
Ich habe gelesen, er sieht aus wie der Sänger von The Cure.
Gut.
Also wir sehen ein Gesicht in Großaufnahme mit Sonnenbrille und er singt halt was in einem Mikrofon oder er spricht was in einem Mikrofon, das Mikrofon ist sehr nah an seinem Kopf. Und ich muss auch sagen, in Bezug auf den Titel Der gestohlene Preis fand ich dieses Bild immer sehr belanglos.
Na gut, es
man geht kann ja, sich nicht so viel drunter vorstellen.
Man sagt ja jetzt oder denkt jetzt Musikband und bla bla, sondern genau. Es wird ja jetzt die Quizshow sein, die jetzt so dargestellt sein soll.
Ja, oder halt einer, der auf der Bühne steht. Aber ich finde,
die sind ja auf einer Bühne die ganze Zeit.
Ja, aber das Bild suggeriert einen anderen Eindruck.
Sag also, ich doch, eher Band.
Genau, eher es geht um Musik, vielleicht genau. Um eine Band, die über den Tisch gezogen wird oder weiß ich nicht, der Sänger wird verfolgt.
Was ich auch ganz oft nicht mag. Du kennst ja die alten Terry Pratchett-Bücher.
Ja.
Wo die Cover ganz oft überhaupt nichts mit dem Buchinhalt zu tun haben. Und wird jemals einmal in dieser Folge gesagt, dass irgendjemand eine Sonnenbrille aufhat?
Nein.
Ja, und sowas stört mich denn.
Jetzt können wir wieder sagen, da war jetzt aber die Illustratorin sehr kreativ und hat sich...
Ach so, musst du ja sagen, das ist ja die alte hier. Also, Rasch, ja, ich muss ja das deswegen, sagen. Da musst du ja sagen, dass das ja doch gut
dass
ist.
Dass es
ja.
sehr eigenwilliges, aber trotzdem kreatives ist.
Ja. Ah, ich ne? liebe das, wenn man immer...
ja.
Aber ich habe mir den Namen gemerkt. Wie findest du das?
Wie gesagt, Benjamin, ja. ich hatte echt Angst, du willst mich hier rausmobben.
Nee.
Weil du jetzt der neue Fachmann bist.
Guck mal, und hier oben ist Albert Hitzfield.
Albert Hitzfield, genau. Man muss doch dazu sagen, ich habe mir ja. Anfang der 2000er Jahre, so 2004, 2005, ganz viele Hörspiele als Kassette bei eBay nachgekauft. Das ist eine davon. Und wie findest du das, wenn man früher so als Kind, hat man ja so... ich habe das nie gemacht, weil ich das gehasst habe. Aber es gab so Leute, die haben dann angefangen, irgendwie ihre Hörspiele, die Kassetten selber oder die Cover zu bemalen. Und das siehst du hier, der hat den Alfred Hitchcock irgendwie gelb angemalt, der Vorbesitzer. Und hier drin siehst du auch irgendwelche komischen Illuminatenzeichen und so. Ja?
Illuminaten.
Naja, das sieht doch so aus wie das Zeichen der Illuminaten hier mit dem. Ach, das soll ein Totenkopf sein. Das sind Guck mal, das sind gekreuzte Knochen und so ein Achtungzeichen, glaube ich. Hier auch. Das sieht aus wie ein Clever und Smart Comic. Wie findest du, dass hier immer noch der Aufkleber neu drauf ist?
Das mag ich auch ganz oft, ich lasse es immer drauf.
Ich auch.
Aber ich habe gehört, die alten Kassetten, die haben dann noch so Schrauben drinne. Und die sind gelb.
Ja, und später sind die nur noch geleimt.
Ja, die konnte man aufschrauben.
Genau.
Und dann konnte man das Band rausnehmen und dann hat man einfach... was anderes reingemacht.
Was denn? Spaghetti oder was? Witzig. Bandnudeln.
Nein, ich meinte jetzt eigentlich ein anderes Hörspiel. Aber Spaghetti da reinzumachen ist auch lustig.
Das ist eine super Idee. Ja. So, ich finde, wir haben das Cover genug gewürdigt. Und jetzt, mein lieber Baby Kasper.
Haben wir gewürdigt, ja. Gut.
Walte deines Amtes. Oh. Die Leute brennen drauf. Du darfst jetzt den Text vorlesen, der hinten auf... Hörst du bitte auf, uns zu knicken? Du weißt, dass ich das hasse.
Es war doch kein Knicken, ich habe das nur ein bisschen auseinandergehalten.
Du weißt, dass ich das hasse, deswegen gebe ich dir nichts in die Hand.
Das gibt's doch nicht.
Ja?
Dann steht es auch noch da.
Fass es doch einfach wirklich nur minimal an mit den Spitzen deiner Finger. Ich will das nicht.
Ist ja gut.
Ja?
So. Gott, oh Gott. So.
Der Klappentext.
Die Vergangenheit holt Justus wieder ein. Er hatte als Kind in dem Film Die kleinen Strolche mitgespielt. Nun soll er noch einmal als Baby Fatso ins Licht der Öffentlichkeit treten. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Doch plötzlich entwickelt sich ein Fall für die drei Detektive daraus und ihr Interesse ist geweckt. Vor allem, als sie erfahren, dass es um 20.000 Dollar geht.
Ich finde aber diesen Text relativ gut. Er verrät nicht zu viel. Er fasst eigentlich das Wichtigste zusammen.
Und das, was stimmt eigentlich.
Genau. Wir haben ja aber noch den Alternativtext von dem Sammelbandbuch, in dem sich insgesamt...
Vorlegen.
Darf ich das? Oh, so lieb. Aufregende Zeiten für die drei Detektive. Der Diebstahl der silbernen Pokale aus dem Fernsehstudio ist erst der Anfang. Denn irgendjemand versucht, Justus als Quizteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen. Auch seine ehrgeizige Konkurrentin Peggy ist in Gefahr. Wer spielt hier falsch? An Verdächtigen fehlt es nicht. Da finde ich den auf der Kassette besser.
Ja, das ist auch schön.
Ja, der bringt es mir auf den Punkt. Spritzig geschrieben.
Wer hat die Texte eigentlich auf dem Cover da immer geschrieben?
Weniger.
Kann nicht sein. Du hast gesagt, er war da noch Praktikant oder so.
Nicht.
Nee, jetzt mal ehrlich. Wer hat die?
Die Presseabteilung bestimmt.
Presseabteilung.
Ja.
Die Folgenbesprechung.
Wir fangen an, wir steigen jetzt in die Folgenbeschwerde. Oh Gott.
Ja.
In die Folgenbesprechung ein.
Ich habe geschrieben 80er Jahre Musik. So fing das bei mir auf Spotify an. Das, aber grundsätzlich wahrscheinlich
wäre noch
die alte Musik, oder?
Ja, es ist wieder das die drei Fahrzeugen-Thema.
Ja, aber grundsätzlich ist da noch die Originalmusik von Bone offiziell.
Ach so, ja, das ist ganz interessant. Wir haben es ja schon öfter hier mal erwähnt. Die Carsten Bone-Musik ist in dieser Ära schon ad acta gelegt.
Ach, da ist schon die...
Genau. Und ich kann dazu eine Sache sagen, es gibt musikalische Austausche in dieser Folge. Ich habe ja beide Versionen gehört, die alte und die
Ich glaube,
aus Spotify.
Ich habe sie erkannt.
Und es gibt noch eine andere wichtige Sache, die kommt auch gleich, darauf möchte ich dann eingehen. Wie findest du eigentlich, wie kreativ ich immer bin, dass ich so den 10 auch so Namen gebe? Guck mal, 10-1 heißt bei mir Qualen in der Zentrale.
Finde ich gut.
Fang du doch mal an.
Es fängt damit an, dass der Sprecher Der Originalsprecher?
Hans Petsch.
Hans Petsch?
Nein, Peter Pasetti.
Was, wer ist Hans Petsch?
Den kennst du. Das war dieser Märchenonkel der Nation. Den kennst du definitiv.
Gut. Also es ist nicht Hans Petsch.
Nein, es ist nicht Hans Petsch.
Aber guck mal, ich vertraue dir so sehr, dass ich das einfach wiederhole. Peter Pasetti. Und ich finde, er hat da schon ein bisschen so eine anstrengende Stimme.
Das haben wir schon öfter hier an dieser Stelle.
Genau, aber da fängt es schon an. Kann das
sein? Ja, man merkt irgendwie der Nein, die Stimme ist schon zu diesem Zeitpunkt einfach, er klingt halt einfach alt.
Ja. Jedenfalls der Sprecher, Peter Pasetti, fängt an zu sprechen und ja, sehr gut, oder? Und sagt, dass
Justus, aber er erzählt.
Ja, dass Justus gerade extreme Qualen erleidet. Denn sie schauen sich eine Fernsehserie an, er und seine beiden Kollegen.
Genau, die sitzen nämlich in der Zentrale und der Fernseher läuft. Ziemlich untypisch, hat man selten, ne? Dass die einfach mal so zusammensitzen und was gucken.
Ja, ist aber ein schöner Anfang. Irgendwo hatten wir das schon mal, dass es so ähnlich anfängt. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Folge. Mhm. Aber das gefällt mir.
Ja.
Ich würde sogar noch besser finden, wenn der Sprecher nichts sagen würde, sondern generell die Folge so anfängt.
Aber ich finde diesen Satz einfach super. Das Hörspiel fängt an. Und der erste Satz ist, Justus Jonas litt höchste Qualen. Und du denkst, was ist denn da los?
Gebe ich, ja, natürlich ist es auch gut. Aber ich finde, es hat auch was Schönes, wenn man so ein bisschen so selber reinkommt, was da gerade passiert. Also es muss nicht unbedingt der Sprecher sein, in meinen Augen. Ja, und zwar schauen sich die drei Detektive gerade im Kabelfernsehen eine Wiederholung an von den kleinen Strolchen.
Genau.
Und wie ihr jetzt schon gehört habt und wahrscheinlich selber die Folge kennt, ist ja Justus einer der kleinen Strolche, nämlich Baby Fatso.
Genau. Justus hat schon als Dreijähriger in dieser Serie mitgespielt. Und weiter wird dann ausgeführt, dass er sich schon immer für diese Rolle geschämt hat. Er ist ja da so ein kugelrundes Baby in dem Sinne, ja?
Ein sehr schlaues Baby auch allerdings, das, ja. Was eigentlich zu ihm ja passt. Er ist ja jetzt auch im Erwachsenenalter schlau. Was aber gesagt wird später, deswegen, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, deswegen mag er die Rolle nicht so, weil er eigentlich, kann man sagen, gemobbt wurde.
Richtig, du hast ja das Buch gelesen.
Ja.
Hast du da irgendwie jetzt noch Erinnerungen dran?
Schwierig, ich kann aber sagen, dass das Buch am Anfang sehr ausführlich ist und fast eine Einleitung ist von Justus Jonas, wie er früher gelebt hat, so ein bisschen.
Und das finde ich sehr gut, weil man weiß ja eigentlich sehr wenig über die Charaktere, über ihre Hintergründe, ne? Und ich habe jetzt auch, bevor du gekommen bist, ich lag vorhin in der Wanne und habe nochmal das erste Kapitel gelesen. Ich finde schön, wie ausführlich da Justus' Vergangenheit beleuchtet wird.
Muss ich auch sagen, an und für sich, dieser Fall ist für mich in dieser Folge fast nebensächlich. Mhm. Und mir ist aufgefallen, ich habe ja jetzt 7 Bücher gelesen und jetzt auch schon einige Hörspiele gehört, wie schön es eigentlich auch mal wäre, vielleicht mal so eine Folge. Jetzt werden die alle denken, ob ich total bescheuert bin, aber eine Folge ohne Fall. Einfach nur so, dass die was erleben.
Also erstmal sind unsere Hörer schon lange über den Punkt drüber, wo sie denken, du bist bescheuert. Ja. Zweitens, ich glaube, das ist, ja, stimmt, das ist das, was du schon länger dir, glaube ich, wünschst. Du hättest gerne mal die Detektive in einer ganz banalen Alltagssituation, ohne dass sie ermitteln oder so. Weißt du, was ich aber glaube? Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Weil die Detektive funktionieren in dieser Grundkonstellation als ermittelndes Dreierteam, finde ich. Also das wird mir gerade so bewusst, während ich darüber spreche.
Nimm mal jetzt fast den Fall raus, dann wäre es fast so ein Buch oder ein Hörspiel.
Ja, aber du sprichst jetzt schon wieder Dinge an, auf die ich später gerne
zurückkommen würde. Ja, natürlich.
Weil aber in meinen Augen, wir haben uns ja schon im Vorfeld über diese Folge unterhalten, ich habe zum Beispiel zu dir gesagt, das ist eine reine Justus-Folge. Ich finde, dass Peter und Bob nur am Rand vorkommen. Da hast du gesagt, nee, stimmt nicht, ich finde, die machen ganz viel.
Nein, anders. Du hast gesagt, dass sie im Buch nicht zu Wort kommen, sondern dass viel der Sprecher so übernimmt, was sie machen.
Ich meinte damit, im Buch ist sehr wenig wörtliche Rede, sondern es ist mehr erzählt. Das meine ich damit. Also manchmal hast du ja, das wirst du vielleicht so bei neueren Büchern, bei, ich sag jetzt hier Marco Sondeitner, da hast du teilweise über Seiten nur Dialog, wenig Erzählpassagen. Und dieses Buch ist sehr erzähllastig, aber es hat weniger Dialoge. Ist mir aufgefallen.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe das so verstanden, dass du gesagt hast, dass Peter und Bob weniger erzählen. Ich finde, sie erzählen eigentlich genauso viel wie in den anderen Büchern, aber du hast recht, dass viel mehr drumherum erklärt wird.
Genau.
Und das finde ich sehr gut übrigens. Das fand ich, weil ich die Schriftsprache auch sehr gut finde. In den anderen Büchern, die ich gelesen habe, die neueren, ist es teilweise sehr einfach geschrieben. Und das hat sowas Altmodisches. Deswegen wundere ich mich jetzt so ein bisschen. In meinem Kopf passt es gar nicht so zusammen, dass du jetzt sagst, dass, ich nenne sie mal die 80er Musik der drei Fragezeichen. Ich finde, das passt fast gar nicht, weil mir das alles viel älter vorkommt. Die ganze Folge, wie die so ist, auch so das Buch, kommt mir viel älter vor, so 70er, 60er.
Ja, aber ich finde das schön.
Ja, das ist ja gut.
Es ist teilweise, ist es zwar zeitlos, weil es in unserer modernen Welt spielt, weil es gibt Fernsehen und so alles, ne? Aber es hat trotzdem noch so, also die Folge würde, glaube ich, jetzt auch in unserer Zeit gar nicht wieder funktionieren.
Ja,
ne? Mit Internet und darauf will ich auch später zu sprechen kommen, wenn die Talkshow und so losgeht. Unter dem jetzigen Zeitgeist, aber egal.
Ja, weil ich ja doch so ein bisschen so in Amerika bin und so, und da frage ich mich so, hier wird ja immer so explizit das Kabelfernsehen so hervorgehoben. War das da was Neues gerade? Ich kenne mich da aber nicht aus in Amerika.
Ich bin der Meinung, dass so gerade Mitte der 80er ging das ja langsam los, dass die Leute endlich ihre eigenen Videorekorder hatten und auch Sachen aufnehmen konnten und dass auch so dann ältere Sachen endlich im Fernsehen gesendet werden konnten. Ich habe letztens zum Beispiel mal gelesen, zum Beispiel so ein Film wie Singing in the Rain. Der ist so 1959, glaube ich, oder 57. Und weißt du, wann der das erste Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde?
1989.
Na, so 71, was ich aber auch extrem lange finde. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, wie das früher war. Da gab es halt noch
kein Fernsehen.
Jemand hatte einen Fernseher zu Hause, es gab noch keine Videorekorder. Es ist ja erst so Ende der 80er, Anfang der 90er, diese...
In Deutschland sehr spät.
Noch, also in den USA ein bisschen früher, bei uns noch später. Diese, ich sag mal, Kultur, selber sich Fernsehen aufzunehmen oder zu Hause Heimkino, weißt du?
Heimkino, da bist du ja noch ganz weit weg.
Ja, aber halt einfach, komm, wir machen uns heute Abend mal einen Film an, weil entweder bist du ins Kino gegangen oder du hattest, weiß ich nicht, Super 8 oder so.
Bis wann ging das normale Fernsehprogramm? Bis 18 Uhr oder 20 Uhr? Weiß ich nicht.
Ja, und dann kam das Testbild. Naja, ein bisschen länger war schon, weil...
ganz am Anfang nicht?
Also so, wir sind ja noch, da merkt man wieder, wie alt wir sind ja noch aufgewachsen. Ich glaube, da war so ab 12:30 oder so das Testbild auf den öffentlichen. Und das Kabelfernsehen...
Mit so piepen.
Genau.
Gut.
Und das Kabelfernsehen hat sie eigentlich erst eingeführt, dass die ganze Nachtprogramm kam. Weißt du, aber ich glaube auch die...
Zwar hier nur 0190 Werbung.
Das war noch später, glaube ich. Also. Ja. Die drei Fragezeichen.
Jedenfalls dieser Justus, der jammert ganz viel. Und Peter und Bob, die lachen sich darüber tot. Die finden es extrem witzig, wahrscheinlich auch, weil Justus da sitzt und sich so richtig schämt. Und wie findest du Bobs Leistung?
Pass mal auf, ich habe diese Folge ungelogen vielleicht 200 Mal in meinem Leben gehört. So, pass auf. Und gestern in der Vorbereitung musste ich wirklich schallend anfangen zu lachen. Das ist kein Witz. Über diesen Satz von Bob. Das ist ja das Lustigste, was ich je gesehen habe. Also, und Peter sieht das auch super, weil er ja imitiert ja dann Baby Fatso. Weil Justus ja die ganze Zeit rumjammert. Bitte abschalten, ich kann nicht mehr. Aber ich will sehen, wie das ausgeht.
Ja. Ich finde, Bob schauspielert ganz schlecht und lacht ganz schlecht. Aber es ist schon wieder sowas von lustig.
Ja.
Ich habe auch hier aufgeschrieben, ich habe mir die Stelle 5-mal hintereinander angehört.
Also, ich gebe dir recht, seine schauspielerische Leistung ist nicht die beste.
Man merkt, aber er kann nicht mit Absicht lachen.
Das ist ja das Lustigste, was ich je gesehen habe. Bei Peter geht's noch.
Ja.
Also Peter, der ist wieder überzeugender. Ich finde auch Justus Schauspieler nicht gut. Dieses so, abschalten bitte, oh, ich kann nicht mehr. Das ist auch nicht gut.
Na, ich finde, das geht aber noch, weil er ja so manchmal so merkwürdig redet.
Ja.
Aber Bob, ne? Ist schon sehr gekünstelt.
Ja, aber ich will das nicht schlecht reden. Ich finde, dass es funktioniert. Es ist nicht gut geschauspielert, aber es funktioniert.
Es funktioniert nur, weil ich es extrem witzig finde.
das ist lustig.
Ja. So, im Hintergrund läuft ja der Fernseher.
Mhm.
Und man hört ja teilweise, was gesagt wird.
Ja.
Übrigens manchmal deutlich und manchmal versteht man nichts. Ich finde diese ganz merkwürdige Szene irgendwie, was man da hört im Hintergrund. Und dann kommt auf einmal auch so eine komische, unpassende Rockmusik.
Ja, die ist so die kleinen Strolches-Theme, ne? Das kommt ja ganz oft vor in der Folge.
Ja, aber es passt.
Also
ich habe das mit Kopfhörern gehört.
Ja,
ich sag du.
Ich weiß, was du meinst, weil du kennst ja auch die Original-Kleinen-Strolchen-Serie und in deinem Kopf ist es eine ganz alte Serie aus den 30ern, schwarz-weiß. Und dann kommt da so eine 80er-Jahre-Rock-Pop-Musik.
Wirklich so Rock-Pop?
Ja, das passt nicht.
Und das passt auch nicht, weil die noch was erzählen. Mhm. Man hört überhaupt nicht mehr richtig, was die sagen.
Ja.
Das versteht man ja noch, aber da kommen noch ganz viele Sätze so.
Ja, die,
so
die, also die Szene kommt ja auch im Buch vor. Mhm. Die malen das Baby mit Farbe an, damit die Erwachsenen denken, das Kind hat Masern und dann haben die anderen Kinder, sind ja auch krank, sie müssen nicht in die Schule.
Ja.
Das ist der Plot.
Na, ich wollte ihn
da, über den sich Peter und Bob so totlachen. Ja, das ist
Baby. Ja eigentlich auch witzig. Auf alle Fälle möchte ich sagen, dass die Fernsehszene, also die Geräusche, die da so rauskommen, nicht gut verständlich sind und man gar nicht genau.
Also ich habe das früher auf dem Kassettenrekorder auch sehr undeutlich verstanden. Und du erzählst mir jetzt, du hast es ja übers Handy, Spotify, auf Kopfhörer gehört und selbst da ist es undeutlich.
Ja, es ist.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast es früher auf dem Kassettenrekorder gehört mit diesem Rauschen und so. Das ist mir früher auch sehr schwer gefallen.
Ich wusste auch nicht, ob die ganze Zeit Deutsch reden, ob da Englisch dabei ist.
Wenn das startet, denkt man, da reden welche Italienisch.
Das meine ich doch. Blablabla. Was ist denn das?
Das klingt wie, damals kennst du noch diese Strichmännchen aus der ARD? Gut, die hieß ja La Linea.
Ist ja schön, dass du das sagst. Das meine ich nämlich.
Ja.
Sie reden Italienisch, Englisch. Dann kommt auf einmal das klar verständliche Deutsche und dann kommt wieder so Italienisch-Englisch mit Rockmusik.
Ich glaube, dass da einfach wieder die Regie irgendwelche Soundsamples reingeschmissen hat, um einfach so eine glaubhafte Stimmung mit Kindern zu erzeugen. Ja. Witzigerweise, um nochmal aufs Buch kurz zurückzukommen, das ist eigentlich sehr interessant auch, dass da wird ja auch erzählt, dass die Eltern von Justus, die waren ja irgendwie Tänzer und haben irgendwie so ganz viel Musical-Filme mitgespielt. Und dadurch ist, das wird hier gar nicht erklärt. Und
der sollte doch auch Tänzer werden oder sowas, ne? War das nicht so? Und der wollte nicht?
Irgendwie, es wird ja gesagt, dass dann sogar der Regisseur, der war ja mal bei Justus' Eltern zu Hause und hat dann mit Justus geredet und Justus hat so geschwollen geredet wie jetzt, als Zwölfjähriger. Und davon war der Regisseur total begeistert, hat gefragt, wie alt ist das Kind? Ja, 2 Jahre, 11 Monate.
Genau, war das nicht so, dass Justus sagt, irgendwie so, er wollte ja eh nie tanzen, oder?
Ja, irgendwie so ganz geschwollen, also er redet eigentlich wirklich wie ein Erwachsener und davon war der Regisseur so begeistert, dass er gesagt hat, er will das Kind besetzen und es ging ja irgendwie ein Jahr, dass Justus in der Serie mitgespielt hat. Dann sind Justus' Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dann haben Tante Mathilda und Onkel Titus Justus bei sich aufgenommen und Tante Mathilda hat Justus gefragt, möchtest du weiter in der Serie mitspielen? Woraufhin Justus gesagt hat, nein, und dann war alles klar, gut, der Junge macht nicht mehr in der Serie mit.
Tante Mathilda kommt da sehr sympathisch rüber im Buch, weil sie ihn fragt.
Das ist toll.
Ja.
Ne? Also es, und das ist wieder dieses Weltbuilding, finde ich, dass es irgendwie so ein bisschen die Charaktere festigt.
Jetzt muss man natürlich sagen, und das ist mir auch klar, dass man das nicht in einem Hörspiel einbauen kann.
Mhm.
Also wie lange, 50 Minuten, was willst du da raufpacken?
Ja.
Ja, dass das jetzt gekürzt wurde, finde ich jetzt nicht schlimm.
Mhm.
Obwohl das schade ist, weil das halt im Buch richtig toll ist, aber muss man kürzen.
Ja, aber da haben wir es ja wieder, was auch mal ein Hörer von uns meinte, wir dürfen nicht explizit das Buch mit dem Hörspiel vergleichen, weil das eine ist ja nur eine Adaption von dem anderen.
Genau, meine ich ja. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass es nicht da drin ist. Na, jedenfalls wird jetzt der Fernseher ausgestellt und die drei reden dann kurz noch so über die Serie.
Genau, und Justus ist verzweifelt und dann erzählt er aber von den Filmarbeiten, also so ein bisschen Hintergrundinfos für die anderen beiden. Und er wurde wohl damals nur gehänselt, besonders von dem Darsteller des Bonehead. Er könnte heute noch gewalttätig werden, wenn er nur daran denkt.
Habe ich auch aufgeschrieben, dieses gewalttätig. Finde ich witzig, dass er das so sagt. Was mich an dieser Folge, was auch im, jetzt muss ich doch kurz mit dem Buch vergleichen, besser finde im Buch. Es wird in dieser Folge, und das hast du jetzt gerade nicht erzählt, 1000-mal darauf hingewiesen, dass Bonehead so große Ohren hatte und wackeln konnte. Viele sagen ja immer, die alten, oder was heißt viele, ja doch, habe ich schon oft gelesen, ja, bei den alten Folgen konnte man besser miträtseln.
Mhm.
So, jetzt wird ungefähr 50 Millionen, 1000 Trilliarden mal gesagt, dass Bonehead große Ohren hatte und damit wackeln konnte.
Ja.
Auch wenn es nicht passt, wird immer wieder gesagt, ob der Fall was mit den Ohren zu tun hat, noch später.
Ich erinnere wieder daran, bei 3 Fragezeichen wird nichts ohne Sinn gesagt.
Ja, aber so oft, also.
Da möchte ich im Fazit drauf zu sprechen kommen.
Gut.
Justus befürchtet jedenfalls, dass er in den nächsten Tagen von aller Welt als Baby Fatso angesprochen wird. Finde ich auch schade, im Buch steht nämlich, dass seine ganzen Klassenkameraden ihn darauf ansprechen und dass es für ihn richtig die Hölle ist. Da war eine Stelle sehr lustig. Da kommt einer zu ihm hin, sagt, gibst du mir ein Autogramm? Und er schreibt irgendwie in das Buch, bleib so wie du bist, dein Justus Jonas. Ja. Und dann reißt er die Seite raus und sagt so, nein, du sollst das Baby Fatz unterschreiben.
Fand ich auch alles gut für die Atmosphäre. Mhm. Auch, und das meine ich wieder, es geht nicht nur um den Fall, sondern sie sprechen auch von der Schulzeit und so.
Genau.
Finde ich toll.
Das hast du hier gar nicht. Du hast halt diesen kurzen, knappen Satz irgendwie, er weiß jetzt, die nächsten Tagen geht er wieder durch die Hölle. Ja. Bob, Schauspieler wieder schlecht, zeigt Verständnis, er möchte aufbrechen, weil es wird Zeit für mich, sagt er. Und dann verlassen die Jungs gemeinsam die Zentrale.
Bob, das kann ich verstehen, grottenschlecht, habe ich auch aufgeregt. Das meinst du wahrscheinlich mit den schlechten Schauspielern.
Ja, was macht er da ganz schlecht? Weiß ich nicht, du erzählst mir jetzt irgendwie, du weißt nicht, ob du nächste Woche noch Geld hast für Essen. Und ich sag, ja, ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst. So das ganz neutral. Und
deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, der junge Bob mag ich nicht. Ich mag den alten, aggressiven Säufer-Bob. Ich mag den alten, aggressiven Bob. Den jungen Bob, der ist nicht so meins.
So, draußen vor der Zentrale, ich wette, das fandst du auch witzig, begegnen sie Tante Mathilda.
Naja, sie verstecken sich.
Ja, Justus versteckt sich, weil er sagt so, oh Gott, Tante Mathilda. Und dann stell ich mir vor, wie er sich so ganz klein macht und so flüstert, hier bin ich.
So, finde ich extrem witzig. Mhm.
Da ist aber auch witzig, wie die anderen beiden sich kaputt lachen.
Ja. Aber auch Bob, also Bob lacht da ja auch. Aber auch wieder so billig.
Es ist nicht zu fassen. Ja, es ist nichts zu fassen. Auf jeden Fall denkt Justus jetzt, er muss wieder arbeiten. Tante Mathilda hat eine Aufgabe für ihn. Und sie sagt dann, keine Sorge, ich hole euch nicht zum Arbeiten. Da wäre ein Mann aus Los Angeles, der parkt in der Einfahrt und er möchte Justus sprechen, wegen den kleinen Strolchen. Okay. Daraufhin ist Justus genervt. Er möchte nicht mit dem sprechen. Mathilda rät ihn aber dazu,
weil der Typ eh wartet, weil er so viel Zeit hat.
Genau, und er parkte die Einfahrt voll, das geht ja nicht. Aber das Witzige ist, sie sagt ja auch irgendwie, ja, der Typ fragt nach dir wegen Baby Fatso, was wurde denn aus dem? Und jetzt muss ich eine Sache dazu sagen. In der alten Version, also die Hörspielversion Kassette, blödes Wort, was ich gerade sage. Also auf der Kassette ist Tante Mathilda eine andere Sprecherin als in der Version, die du auf Spotify gehört hast.
Was?
Also ich weiß nicht, wie das damals war. Es gibt ein paar Folgen, in denen nicht Tante Mathilda von der Originalsprecherin Karin Line weggesprochen wird. Das sind aber nur so 2 oder 3 maximal. Es gibt auch Folgen, in denen Onkel Titus nicht der Onkel Titus Sprecher ist. Also der Originalsprecher, der damals noch gelebt hat.
In dem Musikübergang?
Nein, oder? Die haben irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich standen die zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Konnten nicht ins Studio und dann haben sie gesagt, gut, Tante Mathilda hat ja eine
ganze... Ach so, das wurde nicht ausgetauscht, sondern offiziell sind sie in der Folge nicht dabei. Genau,
also hier, die Tante Mathilda, die hier auftaucht, wird von Dorothea Kaiser gesprochen. Und für die Neuauflage haben sie extra nochmal die Original-Tante Mathilda diesen Part einsprechen lassen.
Oh, jetzt ist es ja interessant. Was findest du besser?
Das schätze mal.
Das Original.
Sagen wir mal so, ich finde das gut, weil es dadurch wieder einheitlich ist, weil du weißt ja, ich bin ja auch jemand, der gerne mal mängelt irgendwie, da wurde der Sprecher ersetzt.
Noch nie,
ne? Nee. Gut, wenn ein Sprecher stirbt, was soll man machen? Er muss ersetzt werden und so. Aber du weißt, wie sehr ich das hasse, wenn ein Sprecher in einem Film nicht seine Standardstimme hat. Obwohl zu dem Zeitpunkt der Sprecher wahrscheinlich noch am Leben war. Entweder stand er nicht zur Verfügung oder das Synchronstudio hat gesagt, nee, der ist zu teuer, den nehmen wir nicht. Bestes Beispiel, Fox Mulder. Von Akte X.
Ja.
Das ist aber eigentlich ein ganz eigenes Thema. Vielleicht reden wir irgendwann mal explizit über Akte X. Ich glaube, dass du das sogar wünschen würdest.
Boah, ja, Akte X-Podcast, das wäre mein Traum.
Es gibt einen Akte X-Podcast.
Oh nein.
Ja, Idee schon weg, schade.
Aber hier egal, die ist ja auch geklaut.
Die ist nicht geklaut.
Nein.
Ja, die Idee hier.
Boah, Akte X-Podcast. So.
Auf jeden Fall finde ich die Sprecherin in der damaligen Aufnahme, die macht einen guten Job. Kann man hören, hat eine ganz angenehme Stimme. Ich kann dir das ja leider nicht zeigen. Ja.
Was sagen denn die Fans?
Weiß ich nicht.
Nee, weißt du wirklich
nicht? Nee, weiß ich nicht.
Du sagst, wie du es findest und ich frag dich, was sagen die Fans? Mhm. Nein. Ich meine aber der Großteil der Leute.
Ob die was das sagen die Leute, die mehr Ahnung haben als ich?
Nein, der Großteil der Leute. Würde mich wirklich interessieren, ob sie es besser finden, dass die Originalstimme nachträglich eingeführt wird.
Ich wette, dass ganz viele Leute das nicht mal gemerkt haben.
Ja?
Ja. Und übrigens ist auch hier ein anderes Musikstück dann.
So, genau das wollte ich sagen. Sehr modernes Musikstück habe ich aufgeschrieben. Mhm. Hier, damit du mir glaubst, dass ich das gleich gemerkt habe.
Oh Gott, ich kann es
sicher lesen. Ausgetauscht.
Ja, haben sie.
Und passt überhaupt nicht.
Wenn man den Vergleich hat, also im Original ist es so ein richtig poppiges Stück, so mit Schlagzeug und Keyboard.
Das passt wahrscheinlich.
Typisch 80er.
Das haben wir hier ein paar Mal, so eine Musik. Hm? Aber dieses Stück passt überhaupt nicht. Ich glaube, das war so düster, groß und...
Das ist mir auch aufgefallen, wenn du es so miteinander vergleichst, wie dadurch eine ganz andere Stimmung erzeugt wird. Weil so denkt man so, oh, wer ist der Unbekannte an der Tür? Was will der von Justus? So wirkt das.
Ja, aber so ein Gefühl hast du doch. Hier ist alles so lustig, so die ganze Zeit, die Szenen. Und jetzt steht da einer und dann braucht man jetzt nicht so eine Weltuntergangsmusik einbauen.
Ja, stimmt. Also, aber ich finde schön, dass es dir aufgefallen ist, dass du dachtest, so, oh, hier wurde bestimmt was ausgetauscht.
Ja, fand ich ganz... Noch nie, also wir hatten ja schon öfter Folgen, wo du mir gesagt hast, die Musik wurde ausgetauscht. Mhm. Und ich glaube, noch nie war das so schlimm für
so
mich.
Offensichtlich
also, ja, genau.
Auch,
ne?
Richtig. So, und damit endet auch schon die erste Szene. Denn Justus und seine Freunde, auch witzig, begeben sich zur Einfahrt, weil Justus mit dem Typen sprechen will. Und Peter und Bob, wie soll ich noch sagen, ja, wir kommen mit. Ne? Und er sagt so, ja, ihr wollt doch nur wissen, ihr seid doch nur sensationsgeil.
Ich möchte kurz was zur Struktur sagen. Die hat mich hier sehr aufgeregt, wie schon bei der Folge beim 17-Stunden-Podcast. Mhm. Zu 98% ist es hier so, Musik, Sprecher. Die ganze Folge lang. Nervt mich extrem.
Aber das ist ja so ein Merkmal, was eigentlich alle Europa-Produktionen auszeichnet.
Nee, wir hatten auch schon 3 Fragezeichen-Folgen, wo nur Musik ist, wo nur der Sprecher aber ist.
Aber wie findest du denn zum Beispiel so ein Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen-Hörspiel, wo eigentlich gar keine Musik kommt? Stimmt jetzt auch nicht, in den allerersten Bibi Blocksberg-Folgen gibt's Musiktrenner, aber das haben sie dann ziemlich schnell eingestellt.
Mir geht es nicht darum, es nervt mich. Wir haben doch schon 1003 Fragezeichen-Folgen gehört, wo das eben nicht so ist.
Ach so, in den neueren ist ja so, da nervt dich aber wieder, dann kommt ein 3-Sekunden-Stück, wird ausgeblendet, kommt das nächste Stück.
Zum Beispiel.
Das hast du hier nicht, hier hast du ja.
Doch, das hast du ja auch einmal.
Ja, aber nicht so krass. Nee. Szene ist beendet, es kommt Musik, es kommt der Sprecher. Ich
genau,
weiß, was
immer
du meinst.
Gleichmäßig. Hm? Und ich mag das manchmal, wenn halt nur Musik ist. Oder zum Schluss kommt es einmal, dass nur der Sprecher ist ohne Musik. Aber es ist zu 98% Musik, Sprecher. Ja. Nervt mich.
Okay. Ich kann immer nichts dazu sagen, wenn ich das nicht so negativ empfinde, weil für mich ist es nicht schlimm. Weißt du, deswegen kann ich mich da jetzt nicht so reinsteigern. Ich nehme das zur Kenntnis.
Ja, aber da sagen jetzt sicher manche Hörer, boah, der achtet ja hier auf Strukturen, das ist ja voll krass.
Der soll bitte alleine das in Zukunft machen. Ja, das wissen wir. So. Szene Nummer 2 habe ich getauft, Milton Glass. So, sehr kreativ, ne?
Ja.
Ein großer Mann mit strahlendem Lächeln jetzt.
Was ich mir immer für Mühe gebe bei meinen Überschriften, habe ich genannt Milton Glass.
Pass auf, es gibt auch 10, die haben gar keine Überschriften.
Alles kann ich sagen, was wenn du nichts einfällt.
Richtig Mühe gegeben.
Warte, Szene 10 heißt nur Szene 10.
Gut.
Richtig Mühe gegeben.
Ich gebe mir so Mühe.
Ja.
Ein großer Mann mit strahlendem Lächeln wartet draußen auf Justus. Er stellt sich als Milton Glass vor. Er leite die Werbeabteilung bei einer großen Filmgesellschaft und er möchte die alte Truppe der kleinen Strolche wieder zusammenbringen. Justus lehnt ab.
Genau, er hat keine Lust auf die Schwachköpfe.
Genau.
Ich finde übrigens seine Wortwahl relativ interessant von Justus.
Justus ist hier ziemlich aggressiv, ne?
Zu
Beginn zumindest, ne?
Genau.
Aber das finde ich schön, weil Justus hier so emotional auch mal ist, dass du merkst, das ist was ihn belastet aus seiner Vergangenheit. Und dass er da wirklich sagt, irgendwie, ja, verschwinden Sie, ich will damit nichts zu tun haben.
Ja, aber auch noch so dieses gewalttätig, Schwachköpfe und so. Er hat das schon eine ziemlich...
Ja, okay, aber du weißt selber, wie es ist, wenn man als Kind gehänselt wurde.
Ich habe nur gehänselt.
Ich weiß.
Ja.
Die Bärmin, die Narben sind auch noch nicht verheilt.
Dich habe ich nie gehänselt.
Nee.
Das waren nur Fakten.
Und genauso wie ich gerade ist Glas auch nicht überrascht über seine Reaktion. Finde es aber ein bisschen witzig, wie er ihn so erst so... Der ist eigentlich schon... Ich mag den Milton Glass. Ich mag den, aber der ist eigentlich schon so ein Schmierlapp, ne? Dass er sagt irgendwie so, hey du, ich leite die Werbeabteilung und hey, wie wäre es, willst du in unserer Quizshow mitmachen? Und Justus, nie kein Bedarf. Und dann so, ja, das kann ich verstehen.
Mit dieser Reaktion habe ich gerechnet.
Genau, die haben dich damals gehänselt, ne? Die waren scheiße zu dir, ne?
Aber Justus, ich gebe dir jetzt die Chance.
Genau.
Die Chance, dich zu wehren.
Denn, also er erzählt ihm von dem Plan, man möchte die Darsteller der kleinen Strolche in einer Quizshow gegeneinander antreten lassen. Und die Quizshow ist so aufgebaut, da werden Szenen, Filmchen der alten kleinen Strolche-Filme gezeigt und danach werden dazu Fragen gestellt und je nachdem, wie die Frage beantwortet wird, ist dann eine Punktevergabe. Da ködert er jetzt halt Justus, indem er sagt, naja, ich glaube ja schon, dass du bist so ein cleverer Junge und da kannst du ihnen doch mal zeigen, dass du es drauf hast und du kannst sie richtig schön demütigen vor einem Millionenpublikum.
Genau, also jeder wird eingeladen in diese Show genau. von den alten Darstellern. Mhm. Mhm. Und der Sieger bekommt
$20,000. Ja. So, heute lächle ich so ein bisschen über diese Summe, weil heute wären es wahrscheinlich so 80.000, 100.000, 20.000, ist eigentlich eine niedliche Summe. Finde ich aber nicht schlimm.
Besonders, weil Justus ja schon 19 ist.
Ja. Richtig. Wie findest du dann diese Musik, die dann kommt? Dieses auch so keyboardlastige, leicht quietschige, jazzige.
Na, pass auf, das ist ja wahrscheinlich die alte Musik.
Das ist wieder alte Musik, genau.
Ich habe geschrieben, passende Doodle-Musik. Allerdings muss ich dazu sagen, ich finde sie nicht toll.
Aber sie ist fröhlich.
Ja, das passt, genau. Mhm. Deswegen diese ausgetauschte Musik, die passt überhaupt nicht dahin. Mhm. Sie ist fröhlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Musik jetzt aber auch nicht toll ist.
Früher hat mich das natürlich nicht so gestört. Jetzt merke ich wieder, das ist wieder so ein Kind seiner Zeit.
Sie ist schon billig, aber passend. Aber sie ist passend. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist. Mhm. Aber man merkt so, die ist so ein bisschen so billig, so.
Also sagen wir mal so, ich glaube, sie wäre heute in einem heutigen Hörspiel ein größerer Fremdkörper als in dem, was es jetzt hier ist.
Wie gesagt, ich finde sie kein Fremdkörper. Ich finde sie gut. Sie passt zu der Zeit.
Ja, aber sie ist trotzdem nicht gut,
Ja.
Nächste Szene.
Ganz kurz über den Sprecher würde ich gerne was sagen. Ach so, wie findest du denn seine Stimme und so?
Super.
Ich finde auch die beste Sprecherleistung.
Wir vernachlässigen auch immer ein bisschen die Sprecher, ist mir aufgefallen.
Genau, deswegen sage ich es.
Der Mann heißt Horst Naumann. Der hat, glaube ich, viele Jahre bei der Serie Das Traumschiff den Kapitän gespielt. Kann ich nicht zu sagen, nie gesehen.
Ja.
Schätz mal, wie alt er ist.
Der lebt noch.
Der lebt noch und der müsste jetzt auch über 90 sein, glaube ich.
Okay.
Und er hat auch, ohne Witz, vor kurzem erst wieder ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel mitgemacht. Folge 192. Im Bann des Drachen oder so, ich habe den Namen vergessen. Der, wie gesagt, uralt, lebt aber noch und ich mag den Sprecher. Ich finde, der hat eine sehr schöne Stimmfarbe.
Sehr gut.
Hm?
Auch ein Unterschied zu dem Buch allerdings. Im Buch wird ja immer gesagt, dass er die ganze Zeit lächelt und lacht und so. Hm? Das hat man jetzt bei ihm jetzt nicht so.
Na, ein bisschen, aber ich finde, er wirkt auch so ein bisschen väterlich. So. Also die Stimmfarbe. Klar, er ist aalglatt, so wie ich schon gesagt habe, aber er wirkt jetzt nicht, er ist eigentlich sympathisch.
Oder? Sehr sympathisch,
genau. Und im Buch, der ist einfach ist nur wirklich ein so
immer so auf sich bezogen, immer muss alles laufen und lacht die ganze Zeit.
Genau.
Und nur ganz selten geht sein Lächeln weg, steht so.
Da gibt es später eine Szene, das habe ich gestern auch nochmal nachgelesen, die kriegen ja keine Gage für die Quizshow.
Ja.
Und Bonehead handelt den doch dann runter, ne? Der sagt doch dann zu ihm,
genau,
entweder wir kriegen jetzt alle hier $100 oder es gibt keine Talkshow. Und dann steht auch in dem Buch, dass er das Grinsen nicht ablegt, aber der Ton ändert sich. Er sagt dann sowas wie, ja, das ist Erpressung. So durch die Zähne wahrscheinlich.
Das ist Erpressung. Oh, du kleines Arschloch.
Genau, wer bist du denn?
Du blöde Sau.
Die nächste Szene habe ich genannt, angespanntes Wiedersehen. Komm, das ist schon wieder kreativ, oder?
Ja, angespanntes Wiedersehen. da ich die Szenen nicht aufschreibe, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt schon beim Pförtner waren und so.
Naja, dann steige ich mal ein, weil ich sehe bei deinen Notizen auch nicht durch, das ist mir alles viel zu eng geschrieben.
Ich sehe hier alles durch.
Die drei Fragezeichen werden mit einem Auto und dem dazu passenden Fahrer namens Gordon Harker ins Filmstudio chauffiert. Im Studio 9 wird Justus zuerst von einem Schwarm Reporter überrascht.
Ich hatte auf einmal das Bedürfnis rauszukriegen, wie viel ist ein Schwarm? Da war ich auf einer Fischseite, Bienenseite. Da haben die sich da gestritten. Ab wie viel Fischen das als Schwarm gilt im Aquarium. Der eine hat geschrieben 6 bis 9. Der eine hat geschrieben ab 30. Dann haben die so ganz Listen gestaltet, wo einer gesagt hat, na, er würde es so sehen. Kleine Anzahl Fische, kleiner Schwarm, großer Schwarm. Ich war 45 Minuten da drin und habe mir das durchgelesen. Bis zum Schluss dann einer geschrieben hat, naja, eigentlich ist es ja keine Anzahl, sondern nur eine Bezeichnung, wie sich Fische verhalten.
Ach so.
Ja. Dann bin ich zu den Bienenschwarmen.
Darf ich eine Frage stellen? Du hast bestimmt Der Schwarm von Frank Schätzing gelesen, ne?
Nein. Nee? Weil ich Frank Schätzing nicht so mag.
Ja, ich weiß, das sind Interviews richtig eklig, ne?
Ach so, nee, das gar nicht. Ich mag die Bücher nicht. Ich habe ein Buch gelesen, das war mir zu...
Zu Kommerz.
Ich mag auch übrigens Fitzek nicht so.
Fitzek?
Aber das ist einfach dahingestellt.
Okay, bleiben jetzt mal dabei, dann warst du bei einem Bienenschwarm.
Bienenschwarm, genau, dass Bienenschwärme oft so, ich glaube, das waren 30.000 Bienen sind. Und dass es die Imker schwer haben, weil gerade wenn es da so alles mit dem, ja, wie nennt man das eigentlich, einsammeln? Nee, wie...
Was jetzt?
Honig bei, einsammeln, ja, wie nennt man
das? Ernten.
Ernten. Ja, dass die Bienen gerade in der Zeit aber alle wegfliegen, ausschwärmen und so. Also es war hochinteressant.
Ausschwärmen, siehst du, Schwärmen, also ausschwärmen kommt ja dann von Schwarm.
Ja, jetzt ist, aber hier waren jetzt ein Schwarm von Reportern.
Ja, und im Endeffekt sind es, glaube ich, zwei oder so, ne? Oder zwei oder drei, die so ganz wild durcheinander reden.
Pass auf, deswegen kam das wahrscheinlich, weil ich habe mir das angehört, diese Stelle. Und dachte so, da ist ein Schwarm von Reportern, man hat so drei, die so Fragen stellen.
Die stellen ja nicht mal Fragen, die machen immer nur lächeln, lächeln. Ja.
Hey Baby, was so lächeln.
Ja, einmal noch. Ja. Und dann
fahren sie mit.
Und dann sind die aber auch auf einmal weg. Weil dann merkst du, auf einmal kommt der Milton Glass und sagt, so, jetzt komm mal bitte mit Justus, ne? So, als würden die so in einer Versenkung verschwinden. Jetzt stellt Milton alle gegenseitig vor.
Genau.
Da habe ich mir jetzt vorgestellt, genau, weil er redet ja so ein bisschen Smalltalk mit Justus. Guck mal, da drüben ist Bonehead mit dem langen Haaren, wo auch Justus dann sagt mir, haha, von den Ohren sieht man gar nichts mehr.
Ja. Ich schon wieder die Ohren.
Benjamin.
Ja.
Wenn jetzt die Charaktere der Serie Die kleinen Strolche vorgestellt werden, was ist dir denn aufgefallen? Möchtest du vielleicht die Charaktere mal so im Einzelnen vorstellen?
Ich muss mal gucken, ob ich den Namen hier überhaupt aufgeschrieben habe. Also es kommt einmal der Bonehead vor.
Ja.
Und da wurde ja schon gesagt, dass er jetzt längere Haare hat. Deswegen sieht man ja seine Ohren nicht.
Ja.
Dann gibt es die Peggy.
Ja, Pretty Peggy.
Pretty Peggy, genau. Mhm. Den Fuzzi.
Weißt du, was Fuzzi eigentlich heißt? Auf Englisch? Füßeln.
Ach, Füßeln heißt es eigentlich. Mhm. Hätte man drauf kommen können. Und den Bloodhound.
Genau.
Richtig, oder? Ich verwechsel nämlich die beiden, habe ich auch im Buch immer verwechselt. Mhm. Bonehead und Bloodhound.
Also die kommen ja im Buch schon relativ zu kurz, Bloodhound und Fuzzi, wobei Fuzzi ja eigentlich noch öfter erwähnt wird aus einem Grund, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber im Hörspiel haben die ja noch weniger zu sagen. Ja. Was ist dir denn an diesen Sprechern aufgefallen? Die
Peggy?
Na, alle.
Alle, dass man die kennt.
Ja.
TKKG.
Richtig! Ja. Es sind die Sprecher von TKKG.
Ja, ich habe das gemerkt.
Und deswegen ist diese Folge auch bekannt als das Crossover von drei Fragezeichen und TKKG.
Ja, ich habe nämlich früher sehr viel TKKG gehört. Mhm. Auch gelesen übrigens. Mhm. Und kann mich an nichts mehr erinnern.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe ja auch Mitte der 90er schon ganz viel drei Fragezeichen gelesen. Und Jahre später konnte ich mich auch an nichts mehr erinnern.
Ja. Die Gabi hier, die Peggy, die haben ja schon mal in irgendeiner Folge gehört übrigens.
Ja, in dem höllischen Werwolf.
Genau, noch gar nicht so lange her. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, ich finde ihre Sprecherleistung unterirdisch.
Tu mir mal einen Gefallen.
Ja.
Hör dir mal, sie ist ja leider schon verstorben, die Veronika Neugebauer.
Ich nehme mich alles zurück.
Ja, schon lange, die ist 2009 gestorben am Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Oh Gott.
Aber, naja gut. Du kannst ja trotzdem sagen, dass du ihre Sprechleistung nicht so toll findest. Du findest ja sie als Person nicht scheiße.
Ich möchte gleich noch begründen, warum ich die unterirdisch finde. Aber mach weiter.
Du musst dir mal wirklich den Spaß machen und mal so TKKG-Folgen so anhören aus ihren letzten Lebensjahren. Das ist unterirdisch schlecht, weil sie so richtig piepsig und, wie soll ich sagen, so klischee-mäßig die Rede. Sie sagte mal so, na Tim, und hast du mir denn heute schon auch ein Brötchen vom Bäcker geholt, wenn du schon dahin gegangen bist? Ja, ein Bussi gibt's nicht. Aber mein Papi ist der Kommissar. Richtig anstrengend, da finde ich sie hier um Welten besser.
Kann ich so nicht sagen, weil ich finde ihre Rolle, die sie im Buch hat und eigentlich auch im Hörspiel, gibt sie hier überhaupt nicht wieder. Denn sie kommt so ein bisschen im Buch wie so eine heruntergekommene, nichts erreichte...
Ja, so eine kleine, gescheiterte Existenz. Bei ihr ist ja auch der Hintergrund, sie hofft ja wirklich auf den Sieg von diesen 20.000 Dollar im Quiz, weil sie unbedingt studieren möchte. Und dementsprechend, so wie du es gerade sagst, ein Hörspiel kommt es gar nicht so rüber. Da heißt es nur, na okay, die will studieren, die braucht Geld.
Ja, im Buch ist es schon ein bisschen trauriger alles.
Genau, damit sie vielleicht eine Chance kriegt, um noch was im Leben auf die Beine zu stellen.
Und da passt die Stimme, finde ich, überhaupt nicht in dem Hörspiel.
Ich frage mich sowieso, weißt du, heute ist ja alles immer so ein Gag nach Motto, pass auf, wir nehmen die Sprecher von TKKG, der Konkurrenzserie, finden die Fans bestimmt lustig. Wir reden jetzt hier aber von dem Jahr 1988. Hier würde ich schon wieder, also ich weiß es nicht. Glaubst du, die haben wirklich bewusst gesagt, ah, vier Charaktere, nehmen wir einfach die Sprecher von TKKG, das ist witzig. Oder dass die wieder zufällig gerade im Studio waren und gesagt haben, oh, wir brauchen euch mal.
Das Zweite. Ich glaube nicht, dass sie es gemacht haben, weil es witzig ist.
Genau. Heute wäre es ja wieder so, da würde man ja wieder ein Event draus machen, dann wäre es ja auch mit Absicht so wahrscheinlich lustig geschrieben, dass man genau merkt, der verkörpert gerade seine Rolle von Tarzan und so, weißt du? Ich könnte mir vorstellen.
Also unbewusst, nicht so, ah, damit die Fans merken, oh, da sind die TKKG-Leute.
Ich glaube, damals war noch nicht dieses Fan-Denken, das war einfach damals nur ein reines Produkt. Und ich glaube, aus Bequemlichkeit hat man auf die vier Sprecher zurückgegriffen. In dem Sinne, ich muss mal eine Sache dazu sagen, der Sascha Dräger, den wir als Tim Tarzan kennen, der hat ja wirklich eine Stimme. Ich finde, dass der kann ja diesen arroganten Prollkotzbrocken, den kann er ja wirklich perfekt. Das macht er ja teilweise bei Tarzan, Tim, sehr gut. Oder hier, der Bonehead ist ja auch kein Sympath, aber
ich finde, der kommt voll sympathisch rüber in der Folge.
Na Moment, aber Bonehead ist ja kein Sympath in dem Sinne.
Trotzdem kommt er hier sympathisch rüber.
Ja, ich finde ja auch, dass Bonehead ist ja auch die interessanteste Figur und dass er ihn auch gut spricht. Hier, der Sprecher von Karl, der hat, glaube ich, zwei Sätze.
Ja, fast nichts.
Der sagt einfach nur, der sagt nur mal Hallo und sagt später, ja, ich heiße Fuzzi, weil ich stand ja so im Drehbuch. Mehr sagt er nicht. Aber lass uns jetzt mal hier ein bisschen
weitermachen. Wer nicht fehlt, ist der Flapjack. Der ist nicht da, das fällt auf. Und Milton berichtet dann, dass Flapjack, diese Namen, nicht auffindbar war.
Genau, sie haben sich richtig Mühe gegeben. Wahrscheinlich einen Telefonanruf. Ja, der ist nicht da. So, jetzt möchte Bonehead aber wissen, was sie denn an Gage bekommen für diese Talkshow, die jetzt gleich aufgezeichnet
wird. Genau, die Talkshow ist nämlich nicht die Quizshow, sondern die Talkshow wird einen Tag, glaube ich, vorher aufgenommen, um die Charaktere nochmal vorzustellen.
Richtig. So, und dann sagt auch der Glas so ein bisschen leicht überrascht, dafür gibt's nichts. Aber es gibt eine andere schöne Überraschung, ja. Und dann stellt er den Regisseur, den Originalregisseur von der Serie Die kleinen Strolche vor, namens Lionel Lomax. Der hat er damals bei der Serie Regie geführt und wird jetzt bei der TV-Show und bei der Quizshow später Regie führen. Benjamin, ich habe eine Frage.
Er sagt, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass ihr da seid. Und wer war's? Wer ist der Sprecher?
Schon sehr oft gehört.
Wir haben ihn schon sehr oft in diesem Podcast auch als Sprecher gehabt. Und in so vielen drei Fahrzeichen-Folgen macht er gar nicht mit. Aber ich glaube, wir haben bald alle durch.
Jörg Dräger vom Zong?
Nee. Fast.
Nee, weiß ich nicht.
Also er wird hier im Inlay als Peter Pantel angegeben. Ist aber nicht, ist ein Pseudonym. Es ist Wolf Rathjen. Ich gebe dir einen Tipp. Ist noch weit, Papa Schlumpf.
Nee, das ist Papa Schlumpf. Schon wieder Papa Schlumpf. Das war ein guter Tipp. Durch diesen Tipp bin ich wirklich auf Papa Long.
Ja, wie witzig wäre gewesen, hättest du das gesagt. Heftig.
Ich hab nicht gemerkt, dass es Papa Schlumpf war.
Wobei, ich finde ja, dass er ein guter Sprecher ist. Ist ja auch leider schon lange tot.
Es ist ein guter Sprecher, aber ich habe trotzdem hingeschrieben, passende Stimme, Fragezeichen.
Ja, ich meine, hat ja noch eine größere Rolle.
Ja.
So, pass auf, ich möchte jetzt mal eine Sache mit dir besprechen, bevor wir das erörtern. Jetzt kommt ja diese Talkshow.
Genau, erstmal führt er sie noch zum Buffet.
Ach stimmt, nebenan ist ein Buffet.
Und dann kommt nämlich nochmal die Dudelmusik.
Diese Musik, so als kleiner Abschluss. Und jetzt kommt die Talkshow. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Talkshow, wie findest du die vom Aufbau? Würde man sowas heute noch so machen, wie die da mit denen reden? Oder wie soll ich das ausdrücken? Andersrum, meine Gedanken. Warum führt ein Regisseur, der, wie sich später herausstellt, auch mal Hollywood-Filme gedreht hat und so eine Serie wie Die kleinen Strolche gemacht hat, warum macht er jetzt auf einmal Regie für eine Talkshow, in denen die Darsteller aus der Serie damals sind? Warum setzen die den als Zeitzeugen nicht auch auf die Bühne, der dann sagt irgendwie, ja, die Kinder waren damals alle mal ein bisschen aufmüpfig, aber ich hatte da so meine Methode, mit denen umzugehen. Er ist doch in dem Sinne ein interessanter Zeitzeuge und könnte auch was zum Gespräch beisteuern. Nein, da wird gesagt, er führt auch Regie, weil er hat ja damals schon Regie geführt.
Es ist ein Buch für Kinder.
Okay. Dann sage ich nichts mehr. Schon mal antworten.
Nein. Regisseure muss man ja dazu sagen, oder generell Leute, die irgendwelche Shows, Serien machen, auch Serien übrigens,
ja,
sind immer total unbekannt. Nenn mir mal Regisseure von Serien, die bekannt sind. So, Schrecklich nett von mir. Wer ist da der Regisseur? Erzähl mal.
Linda Day. Habe ich mir gemerkt, weil es stand 20 Millionen Mal im Abspann. Linda Day.
Hast du wirklich?
Ja.
Das stimmt auch noch. Ist das ekelhaft.
Aber ich weiß nicht, was sie noch gemacht hat.
Okay, Regisseur von, wer ist hier der Boss?
Weiß ich doch nicht, wahrscheinlich alles so derselbe Brut.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß
ja, worauf du mir schon wieder hinaus möchtest, aber meine Frage ist einfach nur,
dass du das weißt von Schrecklich nett von mir. Rasse, ich könnte schon wieder ausrasten.
Warum? Anderes Beispiel, pass auf, Baby. Du warst ja mal Maler in einem früheren Leben.
Ich habe doch die Frage verstanden.
Pass auf. Und du hast ein Hotel komplett innen gemalt.
Genau.
So. Und jetzt feiert das Hotel 50-jähriges Jubiläum.
Ja.
Und es kommt ein Fernsehteam und macht darüber eine Dokumentation.
Und pass auf, pass auf, nur die Stühle. Und warum nicht mich?
Ja. Alle Leute, die das Hotel führen, sind dann in einem Fernsehstudio, werden interviewt, in so einer Requisite. Und dann sagen die vom Fernsehstudio, wir holen den gleichen Maler von damals, der kann hier das Studio nochmal malern, bevor die sich hier hinsetzen. Ja. Verstehst du es jetzt?
Ich verstehe es.
Man könnte Anfang dich doch auch hinsetzen und sagen, weil du hast nicht einfach nur gemalert, du hast so richtig schön Farben und Stimmung reingebracht, dass es auch zum Erfolg des Hotels beigetragen hat.
Könnte man machen, aber dann würde vielleicht der Plot dieser Geschichte nicht mehr funktionieren, weil vielleicht der Regisseur auf einmal wieder Bekanntheitsgrad kriegt und er ja jetzt nur so außen ist und deswegen wahnsinnig wird.
Genau. Auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Okay. Szene Nummer 4,
ja, die
Talkshow.
Na, erstmal hast du vergessen, dass der Sprecher jetzt wieder...
Sag doch einfach mal der Erzähler.
Nee, bei mir ist es der Sprecher. Ja, aber und das sind doch alles Synchronsprecher.
Ja, deswegen... Das wird jetzt wieder eine Diskussion, die ich kann.
Nee, lieber nicht.
Ich kann diese nicht. Diskussion nicht gewinnen.
Sonst fange ich an mit Peter Passetti.
Alter Maul.
So. Dass er sagt, dass es Spannungen gibt zwischen den Darstellern.
Genau.
Und dass Bonet nämlich ziemlich angibt, dass er gewinnen wird und Justus jetzt so ein bisschen Panik kriegt, dass es ja doch ganz schön schwer für ihn werden könnte.
Könnte man so sagen. Ich habe so oft geschrieben, dass ihm Justus wird beim gemeinsamen Essen bewusst, dass er sich gehörig anstrengen muss, um sich gegen die anderen zu behaupten.
Das ist ja fast das, was ich gesagt
habe. Genau, denn besonders Bonehead wird es ihm nicht leicht machen, da er zu allem entschlossen sei, um die $20,000 zu gewinnen.
Gut, du hast einfach nur ein bisschen...
Ja, ich habe es einfach nur schöner gesagt als du. Ja. Und vor insgesamt 200 Zuschauern wird jetzt die Talkshow aufgezeichnet. Was ich auch ein bisschen witzig finde, Milton Glass kommt ja an und sagt, er ist der Verantwortliche für die für die Werbeabteilung einer großen Filmfirma. Warum moderiert er das jetzt? Ich habe ein bisschen Angst gehabt, diese Frage zu stellen, weil ich wusste, dass dann kommt die Antwort von dir, da kann doch sein, dass er auch Moderator ist. Was ist denn so schlimm?
Ja, wollte ich jetzt eigentlich auch sagen, aber ich wundere mich jetzt, was du jetzt von mir hören willst.
Ja, nee.
Also du bist maulig, dass der alte Regisseur da sitzt und das Milton moderiert.
Ich bin maulig, finde ich. Nein, um Gottes Willen, ich mag ja den Milton Glass, aber dass er auch gleichzeitig der Moderator ist, man wird nicht so ganz schlau, was ist denn jetzt seine Aufgabe eigentlich? Leitet er jetzt die Werbefirma oder macht er alles? Ist er so ein Allrounder?
Alles, der ist wie hier.
Jan Böhmermann.
Warte mal, wie hieß der denn? Warte, ich habe ihn gleich. Wie heißt der denn?
Peter Frankenfeld.
Nein, nee.
Rudi Carrell.
Nein, hier, Familienduell.
Werner Schulze-Erdl.
Genau, so habe ich ihn mir vorgestellt, so ein bisschen.
Du hast mir gesagt, du hast dir den Milton Glass vorgestellt,
wie
in dem Film Die Schrillen Vier.
Auf Achsen, Hilfe, die Amis
kommen. Hilfe, die Amis kommen, der Moderator da. Das ist nämlich ganz am Anfang eine Game-Show, die heißt Pick in a Poke. Und das ist witzig, der Film fängt an mit der Quiz-Show, dann kommt der Moderator rein, so, haha, begrüßt die Kandidaten und fängt an, die Tochter von Clark Griswold abzuknutschen. Einfach so.
Audrey? Die Frage ist, haben wir die Hörer schon so weit, dass wenn wir einen Film empfehlen, dass sie den kaufen? Ihr geht jetzt bitte auf Amazon und kauft den Film Hilfe, die Amis kommen. Der Film, obwohl es einer meiner Lieblingsfilmreihen ist, ist der drittschlechteste Film davon.
Also der schlechteste ist ja wohl Viva Las Vegas.
Genau,
aber welcher ist der zweitschlechteste?
Nee, stimmt, der zweitschlechteste.
Wollte gerade sagen.
Ich wollte sagen, ist es der drittbeste oder zweitschlechteste, genau. Wie man es machen will. Und die ersten 10 Minuten dieser Quizshow sind für mich ein absolutes Highlight. Und kauft diesen Film nur wegen dieser Quizshow, damit ihr mal eine Idee habt, von was ich hier eigentlich rede. Also dieser Moderator von dieser Quizshow ist der hier, der Milton.
Jedenfalls moderiert Milton Glass die ganze Chose und er stellt zuerst Peggy vor. Unter heutigen Gesichtspunkten finde ich das auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich lobt er ja nur ihr Aussehen. Er sagt irgendwie, ja, darf ich dich duzen, du bist bildhübsch,
genau, ne? Genau, Peggy scheint traurig zu sein und ja, sie wird auch nur noch Peggy genannt, nicht mehr Pretty Betty, Peggy.
Ja, genau, er stellt jetzt Pretty Peggy vor und ich heiße auch Pretty Peggy, ich kann das auch nicht aussprechen, Pretty Peggy. Und dann sagt sie, ja, so wurde ich früher genannt.
Und Milton muntert sie dann auch und sagt, darf ich dich duzen?
Ich finde sie bildhübsch. Ja. Also das heißt, er reduziert sie ja eigentlich nur auf ihr Aussehen. Finde ich in diesen Zeiten sehr, sehr schwierig. Aber sie reagiert ja auch tough und sagt irgendwie, naja, heute hätte ich gerne lieber Komplimente für meinen Verstand. Was mit einem extremen Publikumsgelächter quittiert wird.
Na, ich habe ein paar Lacher.
Ja, aber ich muss dich später nur eine Sache dazu fragen, gerade was die Abmischung mit dem Publikum abgeht. Ja. Da möchte ich wirklich deine Meinung zu wissen.
Es hat ein bisschen was so schrecklich nette Familienniveau.
Bonehead stellt sich selbstbewusst vor, er war der Junge mit dem kurzgeschnittenen Haar und den Wackelohren. Er sollte dämlich wirken und dann sagt er so ganz selbstbewusst, na, wie findest du mich heute?
Ja, aber Moment. Der Milton ist doch eigentlich lustig, weil er sagt, du bist bildhübsch und so.
Zu Pretty Peggy, ja.
Und sie lachen alle.
Mhm. Also ja, da gibt's Applaus, Leute. Ja.
Und klatschen.
Ja, Baby, du hast verstanden.
Und dann kommt, und sie!
Naja, weil sie sagt irgendwie, ich hätte schon lieber gerne Komplimente für meinen Verstand. Ja, alles klar, und sie?
Der lustigste Moderator der Welt.
Und sie? Ich war der Typ mit den Wackelohren. Bonehead, klingt aber wie Dummkopf, ne? Wie findest du mich heute? Na, ganz bestimmt nicht dämlich. Ja. So, und jetzt kommt. Und
er sagt übrigens auch wichtig, dass es sein schauspielerisches Talent
ist. Stimmt, das ist auch wichtig, weil das wird ja nochmal so ein bisschen einbezogen. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle vom ganzen Hörspiel. Dann fragt der Milton nämlich den nächsten, nämlich den Fuzzi, der sich auch als Fuzzi vorstellt. Und jetzt die Reaktion von dem Moderator. Ja, Fuzzi.
Und lacht.
Ja, pass auf. Fuzzi. Wieso eigentlich Fuzzi? Und dann die Antwort. Naja, so stand es doch im Drehbuch.
Pass auf. Und dann das Nächste, was jetzt Milton sagt.
Also, ach so, ja klar.
Ja.
Und hast du auf den Hintergrund geachtet? Du hörst eine Stimme aus dem Publikum, die sagt, was soll denn das?
Ja, was ist das?
Das ist irgendwie so ein ganz komischer Einspieler, der überhaupt nicht passt. Das klingt so, als würde das Publikum so sein Eigenleben haben und sich so voll aufregen über gewisse Dinge. Es kommt gleich nochmal.
Ja, aber das ist so richtig klar und deutlich.
Ja, es ist so klar
und deutlich. Als ob der fast neben ihnen steht, neben Milton.
Milton?
Ja, dann sagt Milton, und wer warst du? Und da habe ich es in Englisch im Hintergrund, was soll denn das? Gar nicht, dass es da kommt.
Ja, das ist ganz komisch abgemischt. Und Justus stellt sich als Justus Jonas vor und dann sagt der Moderator irgendwie, ja, das ist ein richtiger Name, aber du warst doch, wer warst denn in der Serie? Ich war Justus. Ne? Und dann springt der Erzähler für uns ein und stellt klar, dass Justus sich blöd stellt, weil er die anderen von seiner wahren Intelligenz täuschen möchte.
Das kommt erst ein bisschen später.
Nein, das kommt jetzt.
Nein.
Nein, ich habe hier Fuzzi, dann stellt sich Justus vor und dann sagt...
Nein, Justus... Na gut, vielleicht hast du recht.
Okay.
Ich finde witzig, weil für Milton ist es ja wirklich schwierig. Alle geben komische Antworten.
Das
ist für ihn eine Katastrophe.
Ja, wie er es sagte. Justus gab sich einfältig. Für Milton Glass allerdings war die Talkshow eine mittlere Katastrophe. Und es ist ja wirklich, also das ist ja eine, es tut ein bisschen weh dabei zuzuhören. Also in Anführungszeichen. Weil es ist ja trotzdem witzig.
Ja, es ist ja auch im Buch so. Da ist halt dieser lustige Moderator, der eine lustige Sendung machen will.
Ich glaube, im Buch ist es sogar schlimmer.
Ja, ne? Da ist es noch schlimmer.
Ich erinnere mich nicht mehr. Das habe ich nicht gelesen.
Ja, da ist es schon alles so ausführlicher. Weil jetzt fragt er halt auch nochmal Peggy nach der Zukunft und so. Und die, ja, sie will studieren und etwas aus ihrem Leben machen. Und
Bonehead. Nee, besser. Sie sagt, sie will den Gewinn für ihr Studium aufwenden. Und man hört wieder im Hintergrund, was soll denn das? Witzig, so, sie will ihre Zukunft ausbauen, sie will was Vernünftiges lernen und einer Publikum, was soll denn das?
ganz komischer Tonabmischer. So, dann fragt der Bonet und Bonet erzählt auch ganz tolle Sachen. Also, wenn ich jetzt der Moderator wäre, er erzählt nämlich, dass ihm Öl in die Augen läuft, da er ein Auto schraubt.
Er ist Kfz-Mechaniker, liegt den ganzen Tag auf dem Rücken und dabei läuft ihm das Schmieröl über die Arme, in die Augen. So. Okay, da könnte man als Moderator sagen, naja, hättest du mal was Besseres gelernt, ne?
Ja, aber überleg mal, das ist der Moderator, der vier glückliche Leute
vorstellt. Das ist wieder so, als würde ich über meinen Job reden. So. Und Herr Freitag, Sie sind Verkäufer, ne? Was machen Sie denn so? Naja, ich stehe den ganzen Tag rum, ich langweile mich. Ab und zu kommen irgendwelche Mistmenschen, die meine Zeit stehlen und mich fragen. Und dann muss ich mit denen reden. So ungefähr wäre das.
Auf was wird denn noch hingewiesen?
Auf die Uhren? Ja. Okay, auf die Frage hin, ob sich Bonet vorstellen könnte, wieder als Schauspieler zu arbeiten, denn er hat ja selber gesagt, dass er früher mal ein guter Schauspieler war, ne? Reagiert er verärgert und aggressiv und weist darauf hin, Milton Glass hat überhaupt keine Ahnung, denn viele Schauspieler hier in der Umgebung sind ja alle arbeitslos. Und auch dann die Reaktion wieder von ihm.
Ja, ja, schon klar.
Ja, hast recht. Und jetzt meine zerreizte Assistentin.
Ja? So, und dann.
Ah, nee, jetzt kommt das mit dem Haar, genau. Dass er sagt, naja, du trägst ja dein Haar heute sehr lang. Und dann antwortet er, ja, weil ich musste mir immer den Kopf kahl scheren als Kind und davon habe ich jetzt die Nase voll. Und dann wieder,
Jedenfalls soll dann Trixi jetzt eine Schachtel holen mit
Pokalen. Miltons Assistentin Trixi. Das musst du sagen. Nicht Trixi von Chip und Chap.
So, Entschuldigung. Nicht Trixi von Chip und Chap, sondern es ist die Assistentin von Milton. Die gehört auch zur Show. Na, jedenfalls soll sie jetzt eine Schachtel holen mit Pokalen, denn das ist so ein bisschen so als Einstimmung ein kleiner Preis für die.
Genau, ein Geschenk mit eingravierten Namen und drunter steht auch nochmal die kleinen Sträuche.
Ja, und jetzt kommt auch eine super Sprechleistung.
Ich habe grottenschlechte Sprechleistung geschrieben. Ja? Das ist mir schon als Kind aufgefallen. Sie sagt, aber die Schachtel ist ja leer. Die Pokale sind weg.
Mit ein viel zu lautem Hall, übrigens. Ist ganz schlecht.
Du magst doch 80er Jahre hier. Du liebst doch 80er Jahre.
Also, Milton spricht fast normal und sie ist in der Schwimmhalle oder was?
Ja, du liebst doch immer hier so sag nur die Ärzte, das ist nicht die ganze Wahrheit, das Album mit dem Hall und dem Schlagzeug.
Ja, aber dann müssen alle hallen und nicht nur sie in dem einen Satz.
Okay, die Schachtel ist leer und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, das Publikum rastet aus vor Lachen. Wie findest du diese Soundabmischung?
Sie jubelt und lachen.
Wie übertrieben ist es? Man hat wirklich das Gefühl, da sind 20.000 Menschen. Ja.
Also man muss sich nochmal bewusst machen, da sitzen 200.
Das klingt wirklich so wie, weiß ich nicht.
Jetzt sind auf einmal 20.000 und lustigerweise hat man denn von den 20.000 ganz deutlich gehört, was soll das denn?
Also es wird gebuht, es wird schadenfroh gelacht, es wird gepfiffen, es wird geklatscht. Und das ist mir als Kind schon aufgefallen, dass ich dachte, das ist ja voll übertrieben.
Das Problem ist, ich glaube, sowas ist generell im Hörspiel ganz schwer umzusetzen.
Die nächste Szene trägt bei mir den Titel zurück ins Studio. Also, die drei Fragezeichen sitzen. Natürlich war jetzt die Szene mit dem Gelächter zu Ende von dem Publikum und es kam so eine Musik als Übergang.
Genau, so eine Gitarrenmusik. Ist die alt?
Da das Hörspiel von 1988 ist, würde ich mal sagen, ja.
So, okay, du weißt ganz genau, was ich meine.
Nein, das ist so Mitte 80er entstanden.
Ob das ausgetauscht wurde,
das Stück? Nein, das ist, nein, ach so, meinst du das? Ja, es ist noch...
Sag mal, was ist die ekelhafte Antwort?
Original abmischen. Ja, heute bin ich meine ekelhafte. So, jetzt sitzen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale und anstatt der Talkshow läuft ein Wildwestfilm. Jetzt wieder ein kleiner, interessanter Hintergrundfakt. Du hörst doch im Hintergrund den Fernseher.
Ja.
Du hörst ja auch wirklich so Indianer und so. Das ist eine recycelte Szene aus einem Europa-Hörspiel, nämlich Winnetou 1, Teil 2. Also die haben da einfach sich aus ihrem eigenen Fundus bedient, aus dem alten Winnetou-Hörspiel, das als Wildwest-Film gemacht.
Finde ich klasse.
Für Jossenburg.
Ja. Jedenfalls
erzählt, das ist lieber andere
jedenfalls erzählt jetzt Justus, dass er vermutet, dass die 5 Pokale noch im Studio sind. Denn am Eingang von Studio 9 und an der Ausfahrt wurden alle kontrolliert.
Ja.
Der Typ
hatte ja gar keine Chance, es rauszubringen.
Also, der schlaue Justus vermutet. Jetzt geht es
schon wieder los. Also,
Das sage ich übrigens noch ein paar Mal, wie schlau Justus in dieser
Justus Folge. Justus wittert einen Fall, nachdem, aber das sagt er ja erst, nachdem Peter schon sagt, naja, was interessiert dich das denn, du hast doch eh keinen Bock auf die Kacke.
Was ich witzig fand, dass Justus sagt, die Pokale sind wahrscheinlich noch im Atelier. Mhm. Es wurde vorher nicht einmal vom Atelier gesprochen, meines Erachtens.
Ja, mit Atelier meint er wahrscheinlich den Kostümfundus hinter der Bühne.
Mir ist schon aber klar, was er meint.
Weiß ich, aber es ist ein neuer Begriff in diesem Hörspiel.
Ja, weil im Buch nämlich ist dieses Atelier-Ding oder der Vorraum eigentlich da, wo sie essen, beim Buffet, nämlich sehr stark ausgebaut.
Lass mich raten, dann warst du wieder 45 Minuten auf einer Internetseite, wo irgendwelche Leute darüber debattiert haben, ab wann darf man denn ein Atelier so nennen, ne?
So, und jetzt ruft Justus bei der Autoverleihfirma an und will mit Gordon sprechen.
Gordon Harker. Der Fahrer des Wagens, der sie ins Studio gefahren hat.
Genau, und Gordons Stimme ist relativ jung, finde ich.
Ja.
Ist mir aufgefallen. Weil du hast ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt an so einen Fahrer denkst, denkst du jetzt erstmal an so einen alten, gesetzten Mann, oder?
Jein. Also, weil damals hatte ich noch nicht dieses Bewusstsein, als ich die Folge gehört habe. Heute würde ich mir denken, na und ist halt ein junger Student, der sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Ne? Aber ja, früher war halt so dieses... Da hat man halt so einen seriösen, älteren Herrn vor sich gesehen, der so ein Auto chauffiert. Warum ruft er denn den Gordon Harker an?
Weil er jetzt gerne wieder ins Studio gefahren werden möchte.
Genau.
Und
um da dem Diebstahl der Pokale nachzugehen.
Genau, denn Justus flunkert jetzt so ein bisschen. Er sagt nämlich, er hat da einen Termin. Stimmt gar nicht.
Ja.
Und jetzt kommt wieder so was Merkwürdiges. Außerdem hat er einen Ausweis von der Windschutzscheibe geklaut.
Das ist nicht so ganz schlüssig. Das ist mir gestern auch aufgefallen beim nochmal hören. Was für ein Ausweis? Naja, wahrscheinlich so ein Berechtigungsausweis, das Gelände zu betreten.
Ja.
Aber das wird nicht so ganz klar. Ja. Das kann man sich als erwachsener, erfahrener Mann denken.
Na, eine Sache, ja.
Aber als Kind hat es mich nicht interessiert.
Ja, aber was merkwürdig ist, er sitzt im Auto.
Ja.
Und Gordon ist neben ihm.
Mhm.
Und er klaut jetzt den Ausweis.
Nee, ich habe das immer so verstanden, dass er von einer anderen Windschutzscheibe das geklaut hat beim Verlassen des Geländes.
Ach so, ich habe verstanden, dass es von diesem Auto ist.
Okay.
Jedenfalls finde ich die Erklärung generell doof. Das kommt doch gar nicht mehr vor mit dem Ausweis. Also.
Nee, das wird aber auch ziemlich kurz jetzt abgekürzt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel stehen, Harker holt die Jungs ab. Fährt sie ins Studio und die können irgendwie problemlos das Gelände betreten. Das wird alles so in einem Satz erzählt.
Ist natürlich im Buch viel ausführlicher. Natürlich. Hier kommen sie einfach rein und sind dann schon in dem
Das Raum. Geht jetzt sowieso alles recht schnell. Also hier merkt man wieder, dass wir es wirklich mit einer älteren Folge zu tun haben. Ich wette, wenn das eine neue Produktion wäre, dann würde erstmal 2 Minuten Musik kommen. Und dann würde vielleicht sogar noch die Szene drin sein, wie sie am Eingang sind und dann so hihihi, unser Ausweis, hihi.
Genau, wie sie noch kurz mit dem Pförtner reden und so. Sowas wäre, glaube ich, da.
Richtig. Und dann muss ich nochmal telefonieren. Ja, hier ist ein Justus Jonas. Ja, okay, alles klar.
Aber du machst das so negativ. Das ist ja auch positiv. Kann ja auch positiv sein.
Gut. Es ist nicht meine Absicht, das negativ zu machen. Vielleicht habe ich es nur so aufgrund der Dramatisierung so überspitzt formuliert.
Ja. Jedenfalls sind sie jetzt in dem Raum da und
in der Requisite, Benjamin.
In der Requisite, im Atelier. Im Atelier. Ja. Und Justus und die beiden anderen probieren sich jetzt vorzustellen, wie ist denn die Trixie mit den Pokalen, wo ist die langgelaufen und von wo könnte sie jetzt dieses Paket genommen haben?
Genau, Justus stellt das nochmal nach, dass er sagt, hier haben wir gesessen, Trixie ist den Weg hinter der Bühne nach vorn gekommen, also kann die Schachtel ja eigentlich nur hier gestanden haben, hinter der Bühne. Das schlussfolgern sie alles, dass der Dieb keine Zeit hatte, die Pokale großartig verschwinden zu lassen. Und jetzt musst du mir mal helfen, weil
innerhalb von Sekunden,
weil ich habe wirklich Probleme, mir das bildhaft vorzustellen.
Ja.
Weil Justus sagt, helft mir mal, den Kasten dieses Scheinwerfers zu öffnen. Und dann drehen sie gefühlt minutenlang an einer quietschigen Kurbel. Und dann öffnet sich der Kasten des Scheinwerfers. Wie kann ich mir das vorstellen? Was für ein Kasten?
Also ich habe mir jetzt sowas vorgestellt. Eine Stange. Ja, eine Stange.
Wenn ich nicht schon sitzen würde, würde ich mir jetzt einen Stuhl holen.
Ja, nee, das dauert ja nicht
und so lange. Lauschen.
Einfach eine Lampe, die ganz weit oben ist mit so einem Kasten, die dann wo das so wegstrahlt. Aber ist doch scheißegal.
Ja.
Einfach eine Lampe. Die sehr weit oben ist. Ich weiß nicht, was das für ein Kasten sein soll, der so aufgeht.
Ja, keine ich auch Ahnung. Nicht.
Aber erstmal ist witzig. Die sind im Atelier. Mir fällt gerade ein krasser Fehler ein.
Oh nein.
Krass. Es ist ein absoluter Skandal.
Dafür brauchen wir auch einen Einspieler. Der Skandal.
Wirklich, Thomas. Jetzt musst du mir gleich... Soll ich schon mal die Füße heben, damit du mir die küssen kannst?
Nein, bitte, also, sag einfach den Skandal.
Er dreht ja an dieser Kurbel.
Alle. Wer schafft's ja nicht? Er muss ja wieder hier die anderen einspannen.
Und wie findest du dieses Geräusch?
Das habe ich schon gesagt, sehr quietschig.
Wie laut das ist.
Über Kopfhörer.
Und auch gleichzeitig, wie der Kasten aufgeht. Das hört sich an, als ob eine Tür aufgeht, die 5000 Jahre alt ist.
Ja, so eine typische Schlosstür, die ganz langsam geöffnet wird. Ja.
Jetzt wurden ja die Pokale da reingelegt.
Ich weiß jetzt den Skandal.
Ja.
So laut wie das ist, das hat keiner gehört hinter der Bühne.
Das hat.
Ja, okay.
Und dann hat er es wieder hochge.
So mitten in der Aufzeichnung, so mit dem Glas. Und Pretty Peggy. Ich meine, sie sind ja. Was ist das? Was soll denn das?
Vor allen Dingen, die müssen das ja auch zu dritt machen. Und der, jetzt hätte ich fast gespoilert, wer das war.
Ja. Und derjenige, die Folge ist über 30 Jahre alt. Ich glaube, die Leute wissen das. Ja.
Ach, bei den neuen Folgen darf man immer meckern. Und wenn man mit der alten Folge meckert, dann heißt es, Bermin, die Folge ist 30 Jahre alt.
Ja. Sie finden jedenfalls die Pokale. Da gehen plötzlich die Scheinwerfer in dem unbeleuchteten Studio an. Und der Regisseur Lomax erwischt die Jungs. Der kommt so rein und dann, halt! Was ist hier los? Oh, ihr habt die Pokale versteckt. Für ihn ist klar, dass er die Täter erwischt hat. Und er sagt auch schon so, na, die Pokale haben irgendwie $2000 gekostet und einer reicht dir wohl nicht, Babyfatso, wie?
Justus sagt dann, dass sie Detektive sind und reicht ihm auch eine Visitenkarte, und weil er das nämlich nicht glaubt.
Ist es dir aufgefallen? Die Visitenkarte wird diesmal nur halb vorgelesen.
Ja.
Es werden nicht die Namen vorgelesen, wie sonst. Ja.
Und was ich jetzt aber gut finde, was immer viel zu selten vorkommt, dass er sagt, ja, Wund kann jeder drucken.
Und sowas ist realistisch, ne? Weil das ist ja eigentlich so eine Benjamin-Kasper-Antwort. Da kommen drei 16-Jährige. Na okay.
19-Jährige.
12-Jährige. Und hier, wir sind Detektive, hier ist unsere Karte. Und Benjamin würde sie so vor den Augen der Detektive zerknüllen, dann können sie jeder drucken.
Warum nur ich? Jetzt stelle ich mir gerade vor, da wo du arbeitest.
Ich würde sagen...
Da kommen jetzt 3 12-Jährige zu dir an, ja? 3 12-Jährige auf deine Arbeit. Und sie sagen, sie haben gerade entdeckt, festgestellt, dass aus dieser Abteilung was gestohlen wurde. Und sie geben dir die Visitenkarte. Du würdest natürlich nicht sagen, ja, okay, ihr seid Detektive. Du würdest wahrscheinlich sagen, ich hol die Chefin.
Ja.
Ihr erzählt ihr das?
Ja.
Weißt du, was
ich würde unsere Detektive anrufen, damit die mit denen reden, was habt ihr beobachtet?
Wirklich.
Ja, unsere D-Kontrolle. Weil ich bin ja auf Arbeit, da kann ich ja nicht so widerlich sein wie im wahren Leben.
Ja, aber du wirst es natürlich glauben.
Erstmal würde ich sagen, oh, das ist aber eine schöne Karte, wo habt ihr die gedruckt? Ja, und macht ihr das als Hobby, verdient ihr damit Geld?
Können wir da auch T-Shirts drucken? Wir haben immer noch keine zentrale T-Shirts und Rotz und Wasser, können wir da was machen?
Und wir brauchen und kennt ihr jemanden, der Cover macht für unsere Folgen? Können wir auch gebrauchen.
Kennt ihr jemanden, der die Folgen schneidet?
Ja, hier meine Karte.
Du gibst dann deine.
Ich nehme meine Karte, genau. Genau, aber ich finde es auch gut, dass der Lomax sagt, das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten, kann ja jeder machen. Ja. Ne?
Und jetzt kommt natürlich was, also ich komplett wieder raus.
Das war lustig, das war mir so klar, dass, als ich das gestern notiert habe, dachte ich, oh, jetzt wird Baby kotzen.
Ja.
Justus bittet nämlich Mr. Lomax, Alfred Hitchcock anzurufen.
Er glaubt das nicht mit den Visitenkarten, ja.
Aber er glaubt das.
Aber er glaubt es.
Obwohl es auch, okay, pass auf, ich gebe dir jetzt mal in dem Sinne recht. Da sind 3 Minderjährige mit einer Visitenkarte. Hier, wir sind Detektive.
Kann ja jeder sagen.
So, genau. Ja, genau. Das hat dir doch dein Papi gedruckt. So, und dann sagt der 12-Jährige, rufen Sie doch Alfred Hitchcock an. Und weißt du, was das Geile ist? Dass der Typ dann sagt, ja, mach ich. Er sagt ja auch, ihr habt Pech gehabt, ich rufe wirklich an. So, und sagen wir mal, der lügt wirklich. Und dann so, ja, Alfred, ich habe hier 3 Kinder, die tun so, als würden sie dich kennen. Und dann sagt Hitchcock, wegen so einer Scheiße rufst du mich an. Ja, also ich verstehe, was du damit meinst, aber...
Im Buch ist was richtig gut. Und das,
was das Hörspiel nicht macht, ich weiß, was
es kommt. Nee, ich dachte erst, es ist gut. Und dann hat das Buch das nicht gemacht.
War das Buch böse zu dir?
Er ist sehr lange weg im Buch.
Ja.
Und kommt wieder und berichtet, er hat telefonieren und alles ist in Ordnung.
Und er ist ganz anders. Jetzt war er ja ziemlich aggressiv und jetzt ist er auf einmal so voll, oh mein Gott, er hat mich wiedererkannt.
Genau. Und da kommen wir ja gleich noch hin, beziehungsweise kommt das im Hörspiel fast gar nicht vor. Ja. Justus ist ja im Raum eingesperrt und geht zum Telefon.
Viel später ist es aber erst.
Ja, und stellt fest, das Telefon ist tot. Kaputt, tot. Und jetzt wäre es so gut im Buch gewesen, wenn der Regisseur nur so getan hätte, als ob er so lange telefoniert. Und da dachte ich so, das ist das Beste, was ich je in einem Buch gelesen habe. Bis ich festgestellt habe, das war gar nicht so.
So wie ich das verstanden habe, sie sind ja jetzt in dem Studio, wo die Talkshow gemacht wurde. Das ist das gleiche Studio, in dem auch später die Quizshow gemacht wird. Justus wird ja dann eingesperrt, kurz vor dem Start der Quizshow. Und das ist aber in einem anderen Studio. Deswegen haut das auch wieder nicht hin, was du
entweder
sagst.
Entweder das oder er hat das Telefon kaputt gemacht.
Auf jeden Fall wollte ich darauf auszusprechen kommen. Ich weiß noch, dass er im Buch kommt, er so, den interessiert es gar nicht mehr, ob die Detektive da sind, weil er so begeistert und verträumt ist, dass Alfred Hitchcock ihn wiedererkannt hat. Weil er hat ja mal als Regieassistent unter ihm gearbeitet. Das sagt er ja auch.
Ja.
Als Justus sagt, rufen Sie auch Alfred Hitchcock an. Mache ich auch, weil ich kenne den. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Dann ist im Hörspiel plötzlich ein harter Schnitt, also beziehungsweise Musikübergang. Und dann sagt der Erzähler, ja, Justus sei der Regisseur erst am nächsten Tag wieder. Was ich wieder stilistisch richtig schlecht finde, weil es wird nicht aufgelöst, beziehungsweise es wird aufgelöst, aber in so einer harmlosen Variante. Und im Buch kommt er wieder, oh Gott, Alfred Hitchcock mag mich. Er kann sich an mich erinnern und dann schickt er irgendwie die Jungs nach Hause.
Was richtig gut macht, was richtig gut ist, weil am Ende des Falls wissen wir ja, was mit ihm passiert und da passen diese Szenen sehr gut. Mhm. Du warst eben schon bei der Musik und das ist noch was mich bei dieser Folge extrem gestört hat. Hier kommt jetzt 80er Jahre Keyboard-Musik und sie geht genau 2 Sekunden.
Ja, reicht doch.
Die Musik fängt...
Ne, es ist so ein Bass, so
Keyboard.
Und dann kommt, es ist Keyboard, für mich ist es Bass. Und dann kommt so ein Schnipsen und dann singen sie Under Pressure. Ja, ja.
Es geht genau 2 Sekunden.
Das ist immer so Handstopps, kann ich mir richtig vorstellen, mit so einer Stoppuhr so.
Es regt mich auf, weil man muss doch erstmal, naja, egal.
Ja, ein harter Schnitt. Justus sitzt am nächsten Tag bei Mr. Lomax im Büro. Lomax hat ihn nämlich zu sich gerufen und dann sagt auch der Erzähler, dass Justus festgestellt hat, dass der Typ ziemliche Stimmungsschwankungen hat, also beziehungsweise die Stimme sich verändert. Mal ist sie herrisch und selbstbewusst und mal müde und resigniert, so wie jetzt.
Deswegen finde ich die Leistung, also ich mag den Sprecher auch, aber ich finde, es kommt hier viel zu wenig rüber.
Ja, wobei aber jetzt, wenn du diese Szenen, du hast sie ja nahtlos aneinander, eben war er ja so, halt, Babyfatze, hä? Was hast du hier getan? Und dann auf einmal... Ich habe mit Alfred Hitchcock gesprochen.
Das wäre schön, wenn es so wäre.
Es ist fast mit einer... Naja, ein bisschen. Er soll ja nicht sterben.
Ich habe mit Alfred...
Das ist ein Unterschied, ob er todkrank ist oder ob er nur müde und resigniert ist. Ja, er hätte mit Hitchcock telefoniert und jetzt weiß er kann ihm vertrauen. Und ich finde es trotzdem irgendwie komisch, dass er ihm das jetzt erzählt. Was ist denn eben gewesen? Er sagt, ich rufe an, Schnitt. Ja, er sei erst am nächsten Tag wieder. Hauen die einfach ab oder was? Das gibt mir das Gefühl des Hörspiels. Ich weiß, dass es ja nicht so ist, aber trotzdem finde ich es bescheuert. Und auch wenn die Pokale wieder da sind, will natürlich Lomax den Diebstahl aufklären, weil es kann ja nicht sein, dass hier irgendwer sich nicht an die Regeln hält. Und jetzt bringt der Regisseur Fuzzi ins Spiel, denn er hätte ihn angeblich, bevor er die Detektive erwischt hat, im Studio gesehen, beziehungsweise er hat das Gesicht nicht gesehen, aber anhand der Art, wie der Typ gegangen ist, er hatte nämlich die Gangart von Fuzzi, der so schräg nach außen die Füße hinstellt, so wie Charlie Chaplin.
Ja.
Und Justus sagt ja dann auch, naja, es beweist aber nicht, dass er die Pokale gestohlen hat. Und dann sagt der Lomax so, aber es macht ihn schon sehr verdächtig.
Jetzt habe ich eine Fachfrage an dich.
Ja, schon beantwortet.
Darf man jetzt zum Beispiel in so einem Hörspiel den Namen nennen Chuck Norris?
Warum nicht?
Vielleicht geschützt, vielleicht muss gefragt werden, ob da Chuck Norris rein darf.
Du spielst es auf Charlie Chaplin an?
Ja.
Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, wie die Regel ist mit einer öffentlichen Person. Oder Charlie Chaplin ist ja auch wieder einerseits eine Privatperson gewesen und Regisseur.
Und der ist tot.
Aber er ist schon lange tot. Aber er ist ja auch trotzdem eine öffentliche Person und eine Filmfigur. Deswegen, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ihn gefragt oder die Erben, ob das geht? Oder du weißt, wo kein Kläger, kein Richter?
Weil hier.
Ja, ja.
Alfred Hitchcock. Hm? Heißt er beim Buch nur noch Albert Hitchfield?
Hitchfield. Stimmt, du hattest die überarbeitete Fassung, ja. Ne? Bei dir gibt's ja Alfred Hitchcock wieder nicht.
Das ist Albert.
Findest du den Albert Hitchfield besser? Auch nicht, ne?
Finde ich besser als Alfred Hitchcock, ganz ehrlich.
Ja, das ist auch so ein Thema, wo wir uns ewig im Kreis drehen werden. Ich mag Alfred Hitchcock.
Nehmen wir mal
jetzt. Ich mag auch nur den drei Fragezeichen Alfred Hitchcock.
Ja, das ist mir klar. Weil alle denken, ich sehe das ja auch im Drei-Fragezeichen-Forum und so, alle denken, Alfred Hitchcock ist so ein netter Onkel, der am Schreibtisch sitzt und detektiven Aufgaben gibt. Das denken die, das ist Alfred Hitchcock.
War der nicht auch so ein Schürzen?
Ja, deswegen, der war so einiges. Wie würdest du das finden? Du guckst dir die Schlümpfe an.
Mhm.
Ja. Und da ist jetzt auf einmal in jeder dritten Folge Angela Merkel. Nee, ernsthaft? Was würdest du besser finden, wenn da Angela Merkel ist in der Folge oder
das sind immer so drastische Beispiele.
Was ist daran drastisch?
Kannst du dich noch an diesen einen Asterix-Band erinnern? Wie hieß
mit
der?
Mit Superman.
Ja, der auch.
Ja.
Ist der schlecht. Nee, aber der mit dem, wo so Zitate drin sind, irgendwie manchmal, aber ja, nur manchmal
Bela B. und so,
haben Römer ein kleines bisschen Haue gerne.
Ja.
Du, und wie fand ich das?
Schlecht.
Ja,
eben. Aber Hitchcock findest du gut.
Ja. Weil ich immer wieder sage, ich unterscheide zwischen dem realen Hitchcock und dem fiktiven Hitchcock.
Den kann man ja gleich Albert.
Warum sollte Angela Merkel bei den Schlümpfen auftreten?
Warum sollte Hitchcock bei den drei Detektiven mitmachen?
Weil es in Hollywood spielt, in Kalifornien.
Schlumpfhausen liegt auch in Bremen.
Hm. Also, du möchtest mir jetzt erzählen, Angela Merkel fängt ein Verhältnis mit Gargamel an. Das wäre witzig.
Durchaus.
Da kommen bestimmt hübsche Kinder raus. So, ich mache jetzt weiter, denn der Lomax sagt ja jetzt Justus, er soll mal auf Fuzzi ein Auge haben und jetzt müsste er auch los, er muss noch was für die Sendung vorbereiten und verabschiedet sich. Dann kommt wieder Musik, glaube ich. Ich habe hier stehen, das Büro von Mr. Lomax befindet sich nämlich in einem anderen Gebäude, was irgendwie 2 Kilometer vom Studiogelände entfernt ist. Und in diesem Gebäude, Justus verlässt jetzt wohl auch das Büro, sieht er auf einmal Fuzzi dort. Dann folgt er ihm zum Studiogelände. Ich finde das alles sehr holprig und schnell im Hörspiel. Ich weiß, dass es im Buch viel mehr ausgeführt wird, dass der, glaube ich, irgendwie mit einem Roller und so unterwegs ist und so eine Sache, ne? In einer Stunde soll die Quizshow beginnen. Und bei der Verfolgung von Fuzzi landet Justus in einem leeren Studio, in dem er plötzlich eingeschlossen wird. Da habe ich mir hier notiert, sehr unspannend, da in einem Satz gesagt wird, dass Justus sich befreien kann. Aber wie?
So.
Also, das ist wirklich für mich eine der schwächsten Szenen im Hörspiel, weil das ganz schnell runtergeleiert wird und überhaupt keine Atmosphäre aufkommt. Justus ist gefangen, Justus befreit sich, Justus kommt fast zu spät. Das ist überhaupt nicht spannend.
Du bist ja, wie kann ich das nett ausdrücken, nicht der größte Mininger-Fan, wenn er was kürzt.
Habe ich das so nochmal, richtig? André Mininger, hat damit nichts zu tun.
Ja, ich weiß.
Der Skriptschreiber ist H.G. Frenzel.
Deswegen deswegen. Du weißt ja auch gar nicht, auf was ich hinaus will.
Doch, ich weiß, worauf du
so
willst.
Also, du bist ja nicht so fröhlich darüber, wie er manchmal kürzt.
Hm.
So, jetzt kenne ich ja diese Szene aus dem Buch.
Ja. Du merkst, wie das hier eine ganz andere Wendung plötzlich nimmt, ne?
Ja, genau. Im Buch ist es sehr ausführlich, auch unheimlich.
Mhm.
Es ist auch nicht klar, wie Justus da jemals wieder rauskommt.
Ja, jetzt kommt dieses Telefon ins Spiel, ne?
Das Telefon.
Ich glaube, dass er durch das Telefonkabel einen Kurzschluss also verursacht und dann geht die Tür auf oder so, ne? Kann das sein?
Nee, weiß da kommt.
Ach, er ruft jemanden an, der ihn befreit, ne?
Genau, er repariert es, der kommt Peter und schaffen sie das noch
mit... Das ist ja unrealistisch, dass so ein dicker Junge an eine Telefonleitung reagiert.
Schaffen sie das noch bis zur Quizshow? Mhm. Es ist relativ spannend,
mhm.
Wirklich unheimlich und weiß ich nicht. Und jetzt frage ich mich, wie kann man das so unspektakulär zusammenkürzen? Warum kann man nicht sagen, schon ganz anders, er ist in dem Raum und schafft es gerade noch, sich zu befreien, um pünktlich
bei der Show zu sein. Gebe ich dir in allem recht. Ich finde, habe ich auch gerade schon ausführlich angemerkt, dass ich das sehr schlecht umgesetzt finde. Auch, dass der Erzähler sagt, Justus wird eingeschlossen.
Aber er befreit sich in kurzer Zeit.
Für den ersten Detektiv nur ein vorübergehendes Problem. Und das ist so, also hier wird Justus ja wieder so wie so ein Übermensch dargestellt.
Einmal ein Übermensch, als Übermensch, aber davor als völliger Vollidiot, dass er jemand verfolgt und in einem Raum eingesperrt wird. Er läuft hinter einem her.
So 1,50 Meter Abstand.
Ja. Jetzt wissen wir ja auch, dass Fuzzi,
ja,
sind wir, sagen jetzt einmal, nicht der Täter ist.
Ja, genau.
So, er sieht ihn ein, also, mhm, in dem, ich frage mich auch, wie dumm das ist. Also im Buch ist es ja anders, aber er sieht jetzt Fuzzi da reinlaufen, mhm, und nicht rauslaufen. Er sieht ihn nur reinlaufen.
Ja, okay, das weiß ich nicht so mehr, ja.
Also nee, hier in dem Hörspiel, er sieht ihn reinlaufen, mhm, er verfolgt ihn ja. Geht ja also rein,
wird im Stuhl.
Hinter ihm wird die Tür zugemacht und Fuzzi, der nichts mit dem Fall zu tun hat, löst sich auf oder was? Oder
ja, okay,
springt aus dem Fenster? Oder wo ist er denn?
Versteckt sich im Kasten des Scheinwerfers. Ich habe keine Ahnung. Ja, gebe ich dir im allen recht, es ist dumm.
Diese Szene, wirklich, diese zwei Minuten,
ja, auch das
sind die schlechtesten in dem Hörspiel.
Ja, und das
es sind nicht nur zwei Minuten, das ist eine Minute.
Ja, es wird wirklich 3 Sekunden, glaube ich. Es wird so zusammengestrafft und da gebe ich dir recht. Aber jetzt haben wir wieder den Fall, dass nur das Wesentliche, Spannende für das Hörspiel komprimiert, richtig, wurde. Weißt du?
Aber man hätte das doch sagen können, er ist eingesperrt, mhm, er schafft es gerade noch rechtzeitig zur Sendung. Mhm. Oder man lässt die Szene ganz raus und, genau, hätte das anders. Er verfolgt ihn und, mhm, weiß ich nicht, er ist irgendwo langgelaufen und
ich glaube, ihn nicht mehr. Ich glaube, es war nur wichtig, sage ich jetzt mal, für die Relevanz der Spannung, dass Justus eingeschlossen wird. Und dann...
Für die Relevanz der Spannung.
Naja, weil Justus, es geht ja dann weiter. Er schafft es rechtzeitig in die Quiz-Sendung, setzt sich auf seinen Platz und beobachtet dann die anderen, ob die sich irgendwie verraten anhand der Mimik. So, ja, scheiße, jetzt ist er doch da. Und er fragt sich dann, wer könnte ihn eingesperrt haben. Das ist ja eigentlich nur wichtig, dass genau, irgendjemand aus der Truppe falsch spielt und Justus ausschalten wollte.
Aber es, ja, ist ja schön, dass du zugibst, dass die Szene, wie die erklärt wird, von einem, also total,
ja,
unspektakulär. Ja,
du weißt, wenn ich was schlecht finde, dann gebe ich es auch zu.
Ja, ich weiß. Ja? Und das ist mir wirklich, ja, ziemlich aufgestoßen, weil ich so dachte,
also du weißt,
wie dumm er ist, er läuft im Raum, wird abgeschlagen.
Aber du weißt auch, wenn wir nachher zur Wertung kommen, dass ich der Folge ja trotzdem 12.000 Punkte von 10 gebe.
Ich,
ne,
weiß, ich weiß.
Jedenfalls beginnt die Show, wieder moderiert Milton Glass. Erklärt ganz kurz die Regeln, weil wir als Zuhörer kennen es ja schon vom ersten Gespräch mit ihm und Justus, wo er das sagt, wie es Quiz ist, wo ich auch so denke, wie kurz und knapp für die Zuschauer. Ja, jetzt gibt es ein paar Fragen und gibt einen Film und gibt 5 Punkte. Ja.
Alles klar, wunderbar.
Ja. Ja. Es wird ein kurzer Film der kleinen Strolche gezeigt und da habe ich mir notiert, das Publikum rastet dabei komplett aus. Das muss der lustigste Film der Welt sein. Es ist dir aufgefallen, wie die gackern und wiehern und wie sie applaudieren, während der Film läuft. Und wie da deine Lieblingsrockmusik läuft.
Ja, diese, ja, Rockmusik, die überhaupt nicht passt, ja, dazu. Lustig ist, dass nach diesem Film auf einmal null Studio hat. Also,
das ist so vorbei.
Genau, genau. Ja. Zuschauer komplett weg. Ja.
Das wird so ausgeblendet. Nicht nur die Musik, sondern auch das Publikum wird ausgeblendet. Ja? So, und dann wieder so der und dann hörst du den Moderator so, ja, das waren die Abenteuer der kleinen Strolche. Peggy.
Da ist auch so kein Husten im Publikum oder, ja, Bewegung.
Nicht mal mehr, was soll denn das?
Nicht mal mehr, was soll denn das?
Aber es ist wirklich so dieses. Aber das hätte ich eigentlich von dir erwartet, das kommt irgendwie, Thomas. Wie lustig muss dieser Film sein? So wie die ausrasten. Jedenfalls stellt Glas erstmal jetzt die Fragen zu dem Filmausschnitt. Ich habe mir darauf aufgeschrieben, Fangfragen. Weil, ist dir aufgefallen, jede Frage, die er stellt,
ist nicht wahr.
Ist irreführend.
Genau, genau.
Ne? Was ich ziemlich fies finde. Ne? Nach dem Motto irgendwie, war die Farbe des Pullovers von Babyfat so rot oder blau? Nee, war grün. Stimmt!
Ja, okay. Ja, und Justus antwortet ja einmal für Bloodhound.
Genau.
Weil also, er falsch, genau, eine falsche Antwort gibt. Stattdessen antwortet Justus und da auch die Zuschauer lachen und klatschen.
Papi, oder? Da habe ich mir aufgeschrieben, Publikum tobt mit 3 Ausrufezeichen.
Genau, weil, wo man sich so fragt, was finden die eigentlich gerade, ja, so lustig?
Es ist überhaupt nicht witzig, weil irgendwie Bloodhound kriegt, glaube ich, irgendwie die Frage, irgendwie, was hatte das
die Farbe,
Fahrrad für eine Gangschaltung?
Achso, und Justus, ja, sagt, ja, das Fahrrad hatte keine Gangschaltung.
Peggy kann auch punkten, Platon nicht. Was? Und jetzt sagt auch der Erzähler, dass Justus sich einen beachtlichen Vorsprung rausholen kann.
Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte noch gehofft, dass ein paar Fragen kommen.
Da ist das Buch natürlich.
Da hat er viel mehr.
Viel, viel ausführlicher.
Aber wie, ne, gesagt, das ist ja nur ein 50-Minuten-Hörspiel.
Und auch hier, der Bloodhound, der Sprecher von Klößchen, der hatte hier auch nur ein Wort. Fuzzi gar nicht mehr. Es wird auch erwähnt, dass Peter und Bob im Publikum sitzen. Das wollen sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Weiter geht es, dann wird gesagt, nach der Sendung laufen die drei Detektive am Strand von Rocky Beach lang.
Ich glaube, das ist gar nicht im Buch mit dem Strand und so.
Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht mehr.
Das ist ja auch egal.
Hier ist jetzt was irreführend. Ich weiß, ich werde da auf taube Ohren bei dir stoßen. Ich will es trotzdem erwähnen.
Okay.
Der Erzähler sagt nämlich, Bob hätte Erstaunliches zu vermelden, da er die ganze Zeit im Publikum neben Gordon Harker, dem Fahrer, gesessen hat. Und dann geht es los. Justus sagt, ich habe zu euch rübergeschaut. Mir ist aufgefallen, Gordon Harker hat sich die ganze Zeit was notiert, Bob. Peter, was war denn da los? Und dann erzählt fast nur Peter.
Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Hier, ich habe zuerst geschrieben Bob. Und dann habe ich durchgestrichen, weil eigentlich nur Peter drin.
Also Bob sagt dann auch was. Aber
ich habe Peter gesagt.
Ja. Yay! Der Fluch ist gebrochen.
Dank ist es.
Dann sagt nämlich Peter, was ich auch ein bisschen schwachsinnig finde, Harker hätte sich die ganze Zeit Notizen gemacht, in denen er die Fragen probiert hat, vor den Kandidaten zu beantworten. Und dann sagt Justus auch so, und? Naja, war erstaunlich gut, er hat mir seine Antworten gezeigt, ne? Da habe ich mir notiert, jetzt sagt Bob, die einzige Frage, die er nicht beantworten konnte, war nach dem Fabrikat des Autos, was man im Film gesehen hat. Da sagt Bob was, aber der Erzähler sagt so, Bob hat Erstaunliches zu vermelden. Peter, wie war denn das?
Also genau, nur Peter erzählt.
Hm? Genau.
Naja, Justus ist dann jedenfalls verwundert, wie kann es denn sein, dass so ein Mietwagenfahrer so viel weiß? Jetzt stell dir mal vor, Justus würde in der heutigen Zeit leben. Okay, der Sprecher lebt ja noch. Überleg mal, was es heutzutage so für Nerds gibt.
Deswegen, ich finde das eigentlich auch so, wenn ich dir jetzt erzählen würde, stell dir mal vor, ich habe da einen Publikum gesehen in der Quizshow. Ich
konnte alle Fragen beantworten.
Ich konnte alle Fragen so für sich beantworten.
Ja, zu Star Wars.
Weil dann sagst du dir, ja und? Das interessiert mich nicht, ne? Das habe ich mir aber auch so aufgeschrieben. Also Justus sagt, er hat ja genauso den Film wie alle anderen gesehen. Aber er kann nicht verstehen, warum ein Mietwagenfahrer so großes Interesse an den kleinen Strolchen hat. Und da haben wir es dann. Er kann doch, habe ich mir nämlich auch geschrieben, er kann doch Fan sein, oder? Wieso kann er nicht einfach nur Fan sein? Das wirkt für mich so konstruiert. Ja?
Wie der ganze Fall. Oh, ich muss, ist mir schlecht.
Wieso jetzt schon wieder?
Ich muss kurz kotzen.
Jetzt ernsthaft?
Ich habe Peter gesagt.
Ach so. Jedenfalls spielt jetzt die nächste Szene wieder in der Zentrale. Wie gesagt, nochmal auf der Hinweis, ich finde es sehr konstruiert, wie sie so auf den Gordon Harker kommen. Jetzt besprechen sie den Diebstahl nochmal, also von den Pokalen und über mögliche Verdächtige. Es ist auch so ein Schwachsinn, dass sie sich auf diese drei Verdächtigen stürzen. Das hätte der scheiß Praktikant sein können, dem Milton Glass mal irgendwie gesagt hat, hier, den Kaffee kannst du dir selber reinschütten, der schmeckt scheiße.
Na, jetzt kommt ja auch der beste Witz, dass Justus noch sagt, Fuzzi hat es am meisten auf die $20,000 abgesehen. Warum?
Ja, den Satz habe ich auch nicht verstanden.
Warum?
Ja, so irgendwie, also weil Peter favorisiert natürlich von Anfang an Bonehead, ja. Und dann sagt Justus so, ja, also Fuzzi ist schon sehr verdächtig, ne, weil Lomax hat ihn ja beim Studio gesehen. Ich glaube, er hat es auf die $20,000 am meisten abgesehen.
Am meisten.
Ja, und da habe ich
auch Peggy oder so, die ganze Zeit sagt, sie will das Geld haben und so.
Ne, Fuzzi ist wirklich. Und dann wieder Peter, nein, ich sag Bonehead. Und dann erzählt Justus, dass Bonehead ihn durchschaut hat, weil er sich ja so dümmlich gibt, ne. Dann haben wir so, oh, ich heiße Justus Jonas, ich war nie in der Serie.
Und der wurde einmal von ihm angefallen.
Genau, also am so. Hat ihm gedroht. Ich glaube, es ist im Buch.
Im Buch ist es ganz am Anfang. Ziemlich weit vorne.
Genau. Auch schade, dass es so nacherzählt wird, weil dadurch wirklich so ein bisschen die Bedrohlichkeit fehlt. Nur so am Rande. Es ist nicht super schlimm, aber es ist irgendwie schade. Hätte ich mir mal so gewünscht, so, wenn die so auf dem Weg zum Essen sind, mit dem Buffet. Da hätte er zum Beispiel schon mal so, komm mal her, Dicker, wenn du jetzt euch aufhörst.
Ja, aber im Buch ist es schon so ein bisschen so. Da ist er schon, der Bonehead, ein bisschen ekliger. Und
auch berechnend. Ja. Und wir hatten es vorhin schon mal kurz erzählt. Ich finde diese Szene, die hatte ich ja nochmal jetzt nachgelesen, sehr stark. Er will ja Gage für die Talkshow haben, ne? Mhm. Und dass er dann so die anderen so für sich instrumentalisiert, dass er sagt, kommt mal alle her, wir müssen zusammenhalten und wir fordern jetzt alle $100, sonst machen wir das nicht, ne?
Er macht ja auch Justus an, dass Justus es nicht sofort will.
Und das ist aber auch schön, weil Justus einerseits denkt er so, er will das nicht, weil es ist überhaupt nicht seine Art. Und dann denkt er so, naja, warum nicht? Die sind reich hier bei der Filmgesellschaft, die können ja auch ruhig was dafür zahlen. Da merkt man dann auch so, dass so der Groll und der Sinn nach Rache bei Justus so ein bisschen weggeht. Dass er irgendwie denkt, naja, das sind ja auch nur Menschen.
Ja, ist im Buch schon sehr gut.
Genau. So, was fragt Bob jetzt?
Ja, wieso eigentlich Gordon? Fragt er nochmal.
Ja, ist auch so ein Schwachsinn.
Und dann sagt Justus nochmal, er hat zu starkes Interesse an dem kleinen Streu.
So wie du. Ich beobachte das, weil du jetzt alle Star Wars Filme nochmal gucken wolltest, obwohl du Episode 1 hast.
Und jetzt kommt
das der passt
beste
nicht.
Witz. Ja, aber jetzt der beste Witz, pass auf.
Wie er einlenkt.
Aber Justus sagt jetzt auf einmal doch, vielleicht ist er doch nur ein Fan.
So, und jetzt kommt wieder, glaube ich, dieser Justus Jonas, der auch anhand von dunklen Flecken auf einem Brief sofort sagt, das muss ägyptischer Kaffee sein.
Es ist schon witzig. Eben sagt er noch, er ist es und bla bla. Aber Justus sagt jetzt vielleicht doch nur ein Fan, er will ihn bitten beim Lösen des Falls.
Auch so, warum eigentlich? Wie kommt man auf den, weißt du? Das wäre so, als
würde ich jetzt... war er doch der Hauptverdächtige.
Die nächste Szene war ich sehr kreativ, habe ich genannt Gordon.
Streichermusik ist jetzt.
Ach so, ja, so... auch ein bisschen abgeändert, weil jetzt kommt nochmal diese schnipsende Musik. Die Streichermusik ist in der alten Version nicht. Da ist so ein Klavierstück jetzt, so ein bisschen flotter.
Aber sie geht hier, sie ist nicht so...
Ja, aber sie ist mir auch zu dramatisch.
Sie ist auch dramatisch und passt auch nicht 100%, aber dieses Stück da am Anfang ist mal...
So, ich war richtig kreativ. Die nächste Szene heißt bei mir Gordon ist Flapjack. Komischer
Gordon. Das ist ja schon ein ganz schönes Spoiler. Ja.
Bam, du hast jetzt auch gerade gesagt, der Fuzzi, hat auch nichts damit zu tun. So, Justus lädt Gordon Harker zu sich nach Hause ein. Das finde ich aber auch schön beschrieben. Der kommt, dann sagt er, na, wollen wir einen Kaffee trinken? Meine Tante und mein Onkel sind nicht da.
Genau, das fand ich auch ganz gut.
Setzen sich also in die gemütliche Wohnküche.
Ich finde auch die Atmosphäre da gut, die Soundkulisse.
Das stimmt. Generell die Szene, die jetzt kommt. Also, Justus verwickelt Harker in ein Gespräch über die kleinen Strolche, ja. Und dann sagt er ja auch so zu ihm irgendwie, ja, ich wusste die Marke des Autos auch nicht, denn in der Episode war ich ja nicht dabei, ne? Aber Bonehead wusste die Antwort in der Quizshow. Und dann sagt der Harker, ja lustig, gerade jetzt, wo du angerufen hast und gesagt hast, komm doch mal vorbei, lief gerade die Folge im Fernsehen. Du warst gerade mit dem schwarzen Jungen Flapjack zusammen in der Szene. Also die sind zu Hause geblieben, haben irgendwie ihr eigenes Ding gemacht und die anderen Kinder waren mit dem Auto unterwegs. So wird das jetzt uns erzählt. Ja.
Dann reden die noch kurz über die Charaktere. Da ist jetzt ein bisschen so Smalltalk.
Was aber gut ist, was du selten in einem Dreifahrzeug-Hörspiel hast.
Genau, das ist ja das, was ich mag. Mhm. Aber es wird nochmal...
Ganz kurz, er fragt ihn
ja, genau.
Mögen sie denn die alten Filme? Und dann sagt er, reinster Blödsinn, aber ab und zu muss man doch mal lachen. Ne? Und jetzt geht Justus in so eine ganz ungewohnte Art und Weise, weil Justus ist ja eigentlich immer eher ernst und er lacht ja eigentlich nur, wenn er sich mal über Peter so lustig macht. Und plötzlich fängt er so an so, darum ging's doch, Blödsinn, wir waren doch alle bescheuert.
Na, entweder ist er jetzt der größte Schauspieler der Welt.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Oder aber, weil ich habe geschrieben, auf einmal scheint er ja die Serie zu lieben.
Ja, das passt aber nicht. Ja, weil genau. Deswegen glaube ich auch, ich glaube, er probiert ihn nur so ein bisschen für sich zu gewinnen, indem er jetzt so in diese Art verfällt und die anderen nachmacht.
Aber was ich dich eben fragen wollte, sie gehen ja nochmal auf die Charaktere ein. Und was sagen sie zu Bonehead?
Ohren.
Ja.
Wackelohren. Übrigens, ist es dir aufgefallen, das finde ich wieder super, weil Justus verfällt ja so ins Alberne und macht so... Ja, Fuzzi mit seinen großen Tüten, Bloodhound, und ich musste immer mit der Zunge anstoßen, wie Peter die ganze Zeit im Hintergrund lacht.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, ich so. Auch.
Okay, und dann macht er auch Flapjack nach, also er imitiert die Rolle von Flapjack.
War Bob eigentlich noch mit in
der Folge? Nee, der ist schon wieder weg. Und Harker ist begeistert davon, oh, das kannst du aber richtig gut, ne? Und dann sagt Lucy, hä, ist mir heute eher peinlich, ne? Ja, Mensch, ist ja so schön hier mit euch, was machen wir denn jetzt? Warum habt ihr mich angerufen? Und dann sagt Justus, er rudert zurück und sagt, ja, ich wollte mich eigentlich nur mal mit Ihnen unterhalten.
Und Peters Reaktion?
Bist du bescheuert? Ja, so genau. Ungefähr. Also, genau. Was ist denn mit dir los? Genau. Ne? Und jetzt, Achtung, wieder so ein Sherlock-Holmes-Moment. Es war nett, Sie wiederzusehen, Flapjack.
Ja. Komm, als Kind bist du bestimmt aus dem Bett aufgesprungen.
Nee, das war mir wirklich ein bisschen zu überzogen schon damals mit 12, 13. Wie er ihn so entlarvt, das fand ich irgendwie albern. Ich fand... auch damals schon Justus so dieses Alberne, wie er plötzlich so in dieser Rolle aufgeht und alle nachahmt. Da habe ich damals schon gedacht, so, was ist denn jetzt mit ihm los? Liebt er jetzt die Serie, so wie du es gerade gesagt hast? Nee, und aber der Harker, der reagiert ja eigentlich ziemlich cool und amüsiert und sagt so, okay, alles klar, ich bin's.
So, jetzt fragt Justus ihn auch so relativ schnell dann auf einmal, ob er hilft, die Pokale zu finden.
Oh, jetzt bist du gerade wie Olli, weil du gerade ganz viel überspielst.
Was? Wieso? Was ist denn deiner?
Weil Harker erzählt jetzt, warum er bei der Reunion, also mit den kleinen Strolchen nicht dabei ist.
Ach so, das als Lehrer und so
arbeitet. Genau, er arbeitet heute Lehrer, ja. Seine Eltern waren damals schlau, die haben die ganze Gage von den Filmen für ihn angelegt.
Wenn du noch einmal sagst, ich bin wie Olli, wirklich.
Benjamin, du bist wie Olli, du hast gerade Peter gesagt. Also er ist jedenfalls heilfroh, dass ihn niemand mehr mit der Rolle des Flapjacks in Verbindung bringt, weil er ja damals auch diese singende Stimme nur im Film hatte und nicht im wahren Leben. Dadurch, dass er Lehrer ist, wäre das ein Skandal für ihn, wenn er ans Licht käme, er hat in so einer Serie mitgemacht, in so einer albernen Rolle.
Genau. Weil
dann wäre sein Ruf ruiniert.
Genau. Mhm. Und jetzt sagt Justus ihm, oder fragt ihn, ob er mithilft, diesen Fall zu lösen. Mhm. Und Gorn sagt, auch so richtig, er ist es gewohnt, als Lehrer Probleme zu lösen.
Finde ich aber einen schönen Satz. Ja. Ach ja, er fragt ja vorher auch noch irgendwie, werdet ihr mein Geheimnis wahren?
Ja, und da sagt Peter, ja, natürlich.
Und Justus kotzt sich ja auch noch so ein bisschen aus, weil ich glaube, er beneidet da ein bisschen den Harker, weil der ja nicht mit der Rolle in Verbindung gebracht wird. Und dann sagt er irgendwie, ja, und sie müssen, können sich nicht vorstellen, was ich all die Jahre mir mal anhören musste wegen dieser Rolle, das steht mir bis hier. Finde ich ihn auch sehr emotional, aber auch,
ja.
Ich finde es gut, dass Justus mal so aus sich rauskommt.
Ja. Und Bob putzt schon seit 20 Minuten die Zähne, der kommt gar nicht mehr vor.
Ja, aber Peter fragt ihn auch noch, warum arbeiten sie denn überhaupt als Chauffeur, wenn sie Lehrer sind, ne? Und dann sagt er, naja,
nebenbei was verdienen.
Ein bisschen im Ferien was verdienen, um ein bisschen Geld zu haben.
Rätsel lösen.
Genau, und das finde ich jetzt aber auch ein bisschen albern. Er wollte als stiller Beobachter bei der Talkshow dabei sein und er hat es so eingerichtet, dass er Justus fährt.
Ja.
Ich finde es ein bisschen holprig, aber ich kann es gar nicht so...
Ja, das ist deine Lieblingsfolge.
Nein, meine Lieblingsfolge ist Tanzende Teufel. Und so. Also, und? Aber was ich auch witzig finde, da musst du wieder an dich denken, wo ich es jetzt gehört habe, wie er sagt, keiner hat ihn jemals als Flapjack erkannt, aber Justus ist ein bisschen zu schlau für ihn. Und dann, jetzt kommt es, dann sagt Justus, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn sie nicht die Antworten notiert hätten.
Wie viele Antworten waren das? 9 oder so.
Ja.
9 Antworten hat er richtig aufgeschrieben.
Aber dem kann was nicht stimmen.
Nee, das muss Flapjack sein.
Das muss Flapjack sein, genau. Auf jeden Fall bittet er sie jetzt um Hilfe. Sie wollen Fuzzy und Bonehead beschatten, aber sie wissen nicht, wo die wohnen. Und dann sagt auch Peter so, na, der Pförtner beim Studiogelände, der könnte das wissen, aber der wird uns bestimmt die Adresse nicht geben.
So, und zum Glück ist Gordon jetzt dabei.
Genau, dass er sagt, ich kann da hingehen, den fragen und so tun, dass ich die fahren muss.
Ja.
Finde ich aber wieder schön. In einem neuen Hörspiel würde ich sagen, da würden die einfach hingehen und fragen, dann würde der wahrscheinlich wirklich sagen, verpisst euch, geht euch nichts an.
Nee, da würde sich Justus verkleiden.
Ja, hallo. Das fandst du gut, ne?
Das war die beste
Szene. Hallo, ich bin Mr. Smith von Umweltbehörde.
Das war so gut.
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ja, gute Frau, sie wollen mir meinen Job nicht erklären. Das wäre witzig, ja?
Das ist mein Lieblings-Justus. Das muss in jeder zweiten Folge sein.
Ja. Ja. So, guck mal, ab hier gingen mir dann jetzt langsam die Überschriften für die Zehen aus. Das jetzt steht ja nur noch Zähne 10, Zähne 11.
Ach, sogar 2 Zähne heißen gleich so.
Ja.
Hast du keine Lust mehr.
Ja, Zähne 12 heißt wieder Schnappschuss.
Wahnsinn.
Oh, Wahnsinn. Jedenfalls sind sie jetzt darüber übereingekommen, dass Harker ihnen hilft und hat ja auch schon eine Idee, wie er in die Adressen kommt. Jetzt kommt wieder Musik. Das ist übrigens die Musik, die jetzt kommt, dieses Klavierstück. Ist ja das Stück, womit die zweite Hälfte des Hörspiels eigentlich anfängt,
okay,
aber ausgetauscht wurde gegen diese andere Streichermusik.
Ja.
So, am Abend fahren die Jungs zusammen mit Harker zur Wohnanlage. Da wird auch der Name gesagt, habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe ich nicht verstanden.
Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Genau, war mir zu kompliziert.
McMorians. Also, und in dieser Wohnanlage, da wohnt jedenfalls Bonehead, oder beziehungsweise da ist er untergekommen, wahrscheinlich für die Zeit der Dreharbeiten.
So, sie stehen jetzt da und nach kurzer Zeit
verkaufen Ölchen.
Witzig.
Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern. Sie haben halt Ölte gern. Sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Ölte, die lecken Knabbereien. Komm auch du,
greif zu,
komm auch du,
greif zu.
Nach kurzer Zeit kommen schon 2 Personen aus der Tür. Und
genau,
zwar Bonehead und Peggy. Peggy!
Ja.
Und Justus und Peter flüstern in der Szene.
Aber Bob ist auch dabei. Bob sagt, Bonehead ist der eine, aber wer zum Teufel ist der andere? Und dann sagt Peter, es ist Peggy.
Ja, aber...
Ja, ist dir nicht aufgefallen, dass Bob mal wieder dabei ist, ne?
Wie findest du das? Das hat alles, so wie sie flüstern, was von so einem Kinderstreich. So.
Also ich find's gut, es kommt hier mal wieder zur Geltung, dass sie undercover sind oder beziehungsweise was überwachen. Und ich glaube, im Buch wird auch geschildert, dass es ja schon so ein bisschen dämmerig ist und so, ein bisschen dunkel, ne? Finde ich spannend.
Ich finde halt, dass das ein bisschen so auch wie Justus flüstert und was er so sagt. Mhm. Das kommt so rüber, als ob die das gar nicht ernst nehmen so. Oder dass es wirklich 12-jährige Kinder sind, die so,
ich find,
was da, ja gar nicht so schlecht
ist. Ich finde was anderes viel alberner.
Nee, Moment. Die Atmosphäre finde ich ganz klischeehaft. Dieses Zirpen, extrem laut, denn diese Eule natürlich, die zeigen soll, dass es schon dunkel ist.
Und dieser Passant am Ende der Straße, was soll denn das? Witzig.
Finde ich nicht so gut, weil das ist mir zu klischeehaft.
Echt? Wo du sonst eigentlich immer sowas schätzt, wenn so ein bisschen das geräuschemäßig untermalt wird?
Ja, aber nicht, dass 20 Mal die Eule...
Ja, gut, ich muss jetzt gerade ganz ehrlich sagen, da ist eine Eule. Ja. Habe ich gerade nicht im Ohr. Ich mach mal weiter. Ja. Denn ein gelbes Auto hält jetzt an, auf das Bonehead und Peggy zielstrebig zulaufen. Dann steigen sie ein, fahren damit weg. Und jetzt finde ich die Detektive ein bisschen dumm.
Nein, Moment. Genau. Du hast eine... Ja, tut mir leid, guck mich nicht so böse an. Du hast eine lustige Sache ausgelassen, weil Peter noch vorher fragt, was machen wir, wenn sie wegfahren?
Darauf will ich jetzt hinaus.
Ach so, gut. Ich dachte...
Nochmal. Ich finde die Detektive ein bisschen dumm. Sie sagen, wenn die wegfahren, was machen wir? Und Justus sagt, naja, dann verfolgen wir sie natürlich.
Ist doch klar.
Ja, und dann fahren sie weg und dann stellen sie plötzlich fest, während sie zum Auto von Gornaga rennen, dass sie das gar nicht schaffen.
Das finde ich ja ein bisschen lustig. Ja.
Aber für Justus ist es auch nicht schlimm, weil sie sagen dann auch so, ah Mist, jetzt ist der gelbe Wagen weg. Mhm. Und dann sagt Justus gleich, na ja, aber wir haben ja was Wichtiges mitbekommen. Er schließt nämlich, ja.
Justus ist so ein Kopf in dieser Frage.
Brain,
wirklich. Ja, wirklich. Er ist so schlau, deswegen ist er der erste Detektiv.
Ja, warum?
Justus vermutet nämlich, dass sie verabredet war. Genau. Denn als die beiden rausgekommen sind, kam auch das gelbe Auto gleich.
Nein.
Er vermutet, sie waren verabredet.
Nee, er vermutet sie nur, er schließt es aus dem Verhalten der beiden.
Das ist krass.
Ja. Aber noch besser ist ja dann, er hat ja auch das Auto erkannt. Das ist der gelbe Wagen von Milton Glass. Jetzt merkt man wirklich, dass das so ein bisschen konstruiert ist, damit du das verstehst. Weil du siehst ein Auto von jemandem, wo du weißt, der fährt damit. Also würdest du doch in erster Linie denken, das ist sein Auto. Er sagt, das ist das Auto von Milton Glass, das heißt aber nicht, dass er drin sitzt.
Ja, ist.
Aber normalerweise würde man das doch gar nicht sagen, weißt du? So, und dann sagt auch Peter irgendwie so, oh Gott, machst du das alles kompliziert? Und wie er dann so lacht, so, aber Peter, ich mach's doch nicht kompliziert, das sind doch die anderen.
Ich fand übrigens auch Gorn witzig, denn als sie Justus gesagt hat, ja genau, der gleiche Moment und das war bestimmt verabredet, da sagt Gorn, unbestreitbar. Richtig.
Das sagt
ja. Und jetzt habe ich mich richtig gefreut, denn die Musik ist jetzt nicht so der Knaller in der Folge. Mhm. Aber welche Musik kam jetzt?
Baum.
Ja.
Baum, Baum, Baum.
Die
Baum.
Du nicht magst.
Nochmal. Wie oft soll ich das noch hier sagen? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Folge nicht mag.
Musik.
Die Musik, sondern ich habe immer wieder gesagt, dass ich die anstrengend finde, ja. Aber ich hasse sie nicht.
Also ich habe ja nicht gesagt Hass, sondern die du nicht magst, habe ich gesagt.
10:11.
Gut.
Justus steht am nächsten Tag früh auf. Es geht jetzt auch alles jetzt wieder kommt, so jetzt schnell. Jetzt
auch den Lieblings...
Also da habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn der das hört, dann rastet er aus.
Genau.
Denn er baut sich in seiner Werkstatt jetzt eine Minikamera zusammen. Das ist auch so...
Aber sag, lies...
Nee, weil,
beschreibe bitte, wie er die zusammenbaut.
Nee, erstmal finde ich witzig, man weiß gar nicht, warum er das macht. Wenn man das Hörspiel weiterhört, dann weiß man, warum. Aber guck mal, er war jetzt den letzten Abend unterwegs.
Ja.
Und plötzlich steht er morgens auf und denkt, ich muss mir eine Kamera zusammenbauen. Ja, und die baut er sich aus Einzelteilen von alten Kameras zusammen. Und die ist so klein, dass er die irgendwie im Knopfloch befestigen kann. Oder so.
Unter der Kleidung und er kann aus dem Knopfloch fotografieren.
Richtig. So, also wie so eine Art Spionkamera.
Ja.
Lady, wo bleibt meine Spionkamera?
Wo bleibt meine Spionkamera?
Das geht jetzt schon 6 Monate so. Wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera?
Hier hast du sie, deine blöde Spionkamera.
Oh, heißen Dank.
Aber Überleg mal. Justus kann aus ganz vielen alten Kameras eine so kleine Kamera bauen und überleg mal die Zeit, 80er.
Ja.
Das heißt also, er hätte aus einem riesen Computer, der damals schon ein Tablet bauen können. Er hätte einfach 10 Computer, man wäre zu Justus gegangen, man hätte ein Tablet.
Und vor allem wie schnell. Ne? Also vom Gefühl her macht er das in einer halben Stunde.
Überleg mal, wie groß früher die Festplatten waren, hier so 100 Gigabyte, nicht mal vorstellbar. Und du hättest Justus jetzt 20 Festplatten gegeben und er hätte dir daraus einen USB-Stick gebaut.
Ja, ich weiß.
Ich kann diesen Witz immer weiter, also ich könnte jetzt unendlich lange weitermachen.
Auf jeden Fall sieht er, dass das Telefon in der Zentrale klingelt. Und dann begibt er sich in den Wohnwagen, er nimmt es ab. Hier habe ich mir notiert, schlechtestes Telefongespräch. Justus wird von einem, in Anführungszeichen, unbekannten Person, die er für Mr. Glass hält, aufgefordert, im Quiz zu verlieren. Ansonsten landet Peggy im Krankenhaus.
Ganz ehrlich, das Telefon klingelt und Bonehead ist dran.
Nee, Tarzan von TKKG ist dran.
Ja, so. Man hört exakt die Stimme.
Ich weiß.
Ist kein bisschen verändert.
Nein, kein bisschen.
Und erstmal ist witzig, Justus geht dran.
Mr. Milton?
Ja. Es hört sich genauso an wie Bonehead.
Ja, ich weiß, was du meinst. Er gibt sich nicht mal Mühe, sich die Stimme irgendwie zu verstellen.
Es ist fast der aggressive Bob, probiert, als Kind zu sprechen.
Ja, ich habe das ja auch. Justus sagt, das war bestimmt nicht Mr. Glass, aber seine Stimme wurde perfekt nachgeahmt. Und da habe ich schon als Zwölfjähriger gedacht, wollen die mich verarschen. Ja? Der, wie gesagt, der gibt sich nicht mal Mühe.
Redet
in seinem scheiß Duktus. Ja? Und sind Sie es, Mr. Glass?
Auch so der Rhythmus der Stimme, genau gleich wie bei Bonnet.
Bei dem anderen merkt man so, ja, jetzt ist das anders, wie geht's dir? Genau. Möchtest du mitmachen? Und dann ist so, ja, schön, dass ich dich erreiche. Also, du Penner, verlierst jetzt. Justus ruft dann auch gleich im Hotel von Peggy an, um zu erfahren, sie ist gar nicht mehr da. Genau, und dann sagt er dieses mit dem, ja, die Stimme war schon perfekt nachgeahmt. Und der Erzähler setzt wieder ein und sagt, dass
perfekt. Er sagt wirklich perfekt. Ich hab's auch aufgeschrieben.
Er benachrichtigt jetzt per Telefon Gordon Harker, Peter und Bob. Und dann befestigt er seine neue Kamera unter seiner Kleidung, dass er durch ein Knopfloch von der Jacke irgendwie fotografieren kann. Das geht jetzt alles wirklich sehr schnell.
Ja, sie fahren jetzt mit einem Auto zum Bonehead.
Genau.
Gleichzeitig kommt er auch da fast raus. Ja. Da freut sich Justus. Hahaha, ich wollte ihn beobachten. Der kommt jetzt schon raus.
Genau,
okay. Ich wollte ihn beobachten und da ist er schon.
Genau. Sie beobachten Bonehead, wie er gerade in sein Cabrio steigt.
Genau. Und Justus gibt noch vorher Gordon Hinweise, was er jetzt machen soll. Und zwar, wenn Justus ihm das sagt, soll er beschleunigen und seitlich so nah wie möglich an sein Auto ranfahren.
Richtig. Ja. Den günstigen Moment wird dann Justus ihm halt sagen.
Genau, und er hat nur eine einzige Chance bei dem, was er machen will.
Genau. Und dann ist es soweit. Harker setzt sich genau neben das Auto von Bonehead. Und dann sagen dann auch noch irgendwie Peter und Bob irgendwie, ey, er sieht uns, hallo Bonehead.
Und genau da macht dann Justus das Foto. Und jetzt überleg mal, wie klein diese Kamera ist.
Wie laut es ist.
Es ist die kleinste Kamera der Welt, aber er scheint Verstärker reingebaut zu haben, dass sich die anhört wie in eine Kamera aus dem Jahr 1920.
Ja.
Okay, allerdings muss man sagen, wie soll man sonst ein Geräusch nachmachen?
Eben. Ja, aber es ist trotzdem schon wirklich wie so ein Polaroid oder so.
So
zweimal so. Das hört Bonehead nicht.
Ja.
Er sitzt ja auch im offenen Auto, muss man dazu sagen. So, jetzt beauftragt Justus Bob, nachdem er das Foto geschossen hat, den Film sofort in der Zentrale zu entwickeln.
Jetzt springst du aber ganz wild.
Nö. Die haben das Foto gemacht, er setzt sich wieder mit dem Auto hinter ihm, Harker, und Justus sagt, Bob, geh in die Zentrale.
Also stimmt, du hast recht. Ja.
Er soll, wenn die Quizshow vorbei ist, soll Bob auf die Bühne kommen und ihm die Bilder bringen.
Genau, und ich wollte jetzt nämlich sagen, Bob und Peter wollen jetzt endlich wissen, warum dieses Foto, warum hat Justus dieses Foto gemacht?
Darf ich dir eine Frage stellen?
Ja.
Du hörst ja jetzt auch schon eine Weile die Hörspiele.
Ja.
Du sagst ja immer wieder, wie schlau Justus ist und so, ne?
Mhm.
Aber du findest ja Peter und Bob jetzt wahrscheinlich auch klug oder dass sie gut Ermittler sind, ne? Bestes Beispiel jetzt Folge 200, wie sie Justus
jetzt
gefunden haben.
Jetzt sagt nicht, dass Bob und Peter darauf kommen können.
Wie dumm stellen sie sich hier an? Du hast es selber gesagt, wie oft wird in diesem Hörspiel gesagt, Boneheads Ohren. So. Und jetzt, ich habe mir das, also Justus sagt, dieses Foto habe ich gemacht, weil ich eine Nahaufnahme von Bonehead bei stürmischem Wind brauchte. Peter und Bob raffen es nicht. So, jetzt spricht Justus sie auf die langen Haare von Bonehead an. Sie raffen es wieder nicht. Ja, ich wollte die Ohren fotografieren und sie verstehen es immer noch nicht.
Er sagt nicht Ohren, er sagt ein bestimmtes Merkmal.
Und ganz zum Schluss sagt er seine Wackelohren, die so berühmt waren. Ja, Markenzeichen.
Dann wussten sie das, ja.
Nee, selbst da habe ich das Gefühl, sie raffen es nicht. Also ich finde Peter und Bob hier sehr dumm. Ist aber nicht schlimm, weil es ist ein Hörspiel für Kinder. Und kann der Hörer sich ein bisschen überlegen fühlen, weil er denkt, hihi, sind Peter und Bob dumm. Das ist doch klar.
Also du meinst jetzt, wir beide fahren mit einem Auto. Olli ist in einem anderen Auto. Ich sage, fahr mal ran.
Ja, Olli sitzt in einem Auto, aber hoffentlich in einem anderen Land.
Und ich mache jetzt ein Foto aus meinem Knopfloch.
Ja.
Du hättest jetzt gewusst, Benjamin macht das Foto um Ollis Ohren.
Können wir diese Diskussion bitte ganz zum Schluss aufbewahren? Gerade über die Sache mit den Ohren möchte ich ein bisschen länger reden. Good. Also nächste Szene habe ich getauft, Quiz Nummer 2. Der Erzähler sagt uns, dass Mr. Lomax müde und alt in der Regiekabine sitzt. Fuzzi sei erst im letzten Moment gekommen. Und ich glaube, im Buch ist es jetzt so, dass Justus ihn fragt, wieso kommst du denn erst jetzt? Und dann sagt er, na, ich habe doch noch einen Nebenjob als Paketbote oder so, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Justus weiß, alles klar.
Er hat die Pokale gestohlen.
Genau. So, und Mr. Glass liest jetzt einfach...
Moment, Peggy ist gar nicht da, das ist doch wichtig, das musst du auch sagen.
Nee, lass mich nochmal ausreden. Glass liest einen verfassten Brief von Peggy vor, in dem sie ihre Abwesenheit erklärt.
Gut.
Sie sei nach San Francisco wegen dem Star-Rummel geflüchtet.
Und weil sie eh keinen Erfolg mehr sieht, den Preis zu gewinnen. Weil sie so weit hinten liegt, was man übrigens im Hörspiel gar nicht weiß, aber im Buch ist es klar.
Im Buch ist es klar, im Hörspiel ist es ein bisschen komisch, weil man da nicht so ganz versteht. Dieses System ist ja, wenn du eine Frage richtig beantwortest, 5 Punkte. Plus, wenn du falsch liegst, hast du Minuspunkte. So, und im ersten Quiz kann sich Justus ja irgendwie einen richtigen Vorsprung ausbauen. Und jetzt beantwortet er ja jede Frage mit Absicht falsch. Bonehead beantwortet weiterhin jede Frage richtig. Und dass er sogar hinter Peggy rückt vom Punktestand. Ich habe ihm nämlich geschrieben, Justus in Anführungszeichen verkackt eine Antwort.
Genau, man kann jetzt eigentlich ein bisschen das straffen, dass Justus ganz viel falsch sagt und falsch macht und auch bei der entscheidenden Frage die falsch beantwortet und Bonehead ist der Sieger. Also das ist auch gar nicht so zusammengestrafft, weil da wirklich fast gar nichts
vorkommt. Ja, aber auch so wie wir es gerade zusammenstraffen, so ist auch die Quizshow.
Ja, ist ein bisschen... Schade eigentlich.
Ja, das geht so schnell alles. Finde ich auch ein bisschen schade. Die Sendung ist dann jedenfalls vorbei. Ach so, bevor die Siegerehrung ist, kommt Bob noch kurz heimlich zu Justus und sagt, hier hat alles geklappt, das Foto ist entwickelt, ist gestochen scharf. Genau, und dann kriegen ja alle nochmal die Pokale jetzt überreicht und er kriegt den Geldpreis. Dann ist die Sendung vorbei. Die 3 Fragezeichen gehen zu den anderen. Also zu Mr. Glass und Bonehead und so. Und Justus konfrontiert Bonehead mit dem Foto. Aber ich finde, er macht es sehr geschickt. Er sagt nicht, guck mal hier mit den Ohren, das bist doch du, sondern er sagt, kennen Sie den Mann auf dem Bild? Und er sagt, ja, das bin ich. Willst du mich verarschen oder was?
Ach, sehr klug.
Finde ich klug. Ja, also Bonehead gibt zu, dass er es sei, weil das sieht man doch. Ne? Und dann sagt Justus, naja, aber der Mann auf dem Foto, wo gerade die Haare so schön im Wind wehen und man die Ohren sieht, der hat ja ganz andere Ohren als der ursprüngliche Bonehead aus der TV-Serie.
Ich finde immer das Wort Ohrlappen gut.
Ohrlappen, klingt ein bisschen eklig, ne?
Ja.
Ja. Er sagt es auch so schön irgendwie, der Mann, der gerade den Geldpreis gewonnen hat, derselbe, der hat ja ganz andere Ohren.
Was ich ein bisschen merkwürdig finde, Milton steht ja daneben.
Ja, und die stehen alle daneben.
Ja, und es wird ja alles aufgedeckt und keiner macht eine Reaktion irgendwie so, oh, oder irgendwas.
Stimmt, sondern, in neuen Hörspielen wäre das.
Ja, und Milton, nichts. Also nicht mal so, was? Also, weißt du, was ich meine?
Was soll denn das?
Witzig, was soll denn das? Jetzt hätte das gepasst. Genau, dass jetzt alle gleichzeitig.
Alle Publikum.
Alle 20.000.
Was soll denn das? Nee, aber anscheinend ist das Publikum ja auch schon weg und die Kameras sind aus. Und Bonehead.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, na klar.
Dass keine Reaktion so von den anderen kommt.
Oder hast du das gewusst? Oh, du Schwein.
Ja, genau.
Bonehead reagiert jedenfalls gereizt. Finde ich auch gut. Im Buch will er auf Justus, glaube ich, losgehen. Und der Bloodhound hält ihn zurück.
Ja.
Jetzt gibt er aber alles zu. Ja, es ist Babyfazio gelungen, mich zu fotografieren mit meinen Ohren. Er hat Pech gehabt, ne? Man
gibt auch den Check zurück.
Man muss auch dazu sagen, dass Justus das ja erklärt, dass gewisse Merkmale sich im Leben nicht verändern. Dass wenn ein Mensch schon als Kind so krass große Ohren hatte und die Ohren von dem Bonehead aber klein und angewachsen sind, bedeutet das, er ist gar nicht niemals bei den kleinen Strolchen gewesen.
Genau. Und wenn man erwachsen wird, verändert sich das Gesicht.
Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die richtige kleine Strolche-Serie zu sprechen kommen. Es gab nämlich wirklich Menschen, die so mal in Interviews und so gesagt haben, ja, ich war ja früher bei den kleinen Strolchen und so. Zu der Zeit, wo die Serie entstanden ist, ganz viele Eltern wollten, dass ihre Kinder da auftreten.
Ja.
Und so, ja. Die haben ja immer wieder neue Kinder gesucht. Und da gab es einen Fall Ende der 50er Jahre, da hat ein Mann in einer TV-Show gesagt, ja, er hat mal in der kleinen Strolche-Serie mitgemacht und das stimmte gar nicht, es war eine Lüge. Der hat da nie mitgemacht. Hm. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht dieser Drei-Fahrzeichen-Fall auf diesen Umstand bezieht. Ich habe aber leider nicht mehr Quellen gefunden.
Ja, kann ja sein, dass es in Amerika ja ein viel größerer Skandal war,
genau, wie
hier in Deutschland, und dass es wirklich mal Thema war.
Richtig.
Jetzt ist es so, dass Justus sagt, ja, das Geld bekommt ja jetzt wohl Peggy. Und dann sagt Milton, ja, natürlich. Was ich extrem schade
finde. Und Mr. Lomax sagt,
und den Pokal, den gibt's auch wieder.
Ja.
Was ich extrem schade finde, wirklich schade. Im Buch hat Justus die ganze Zeit Mitleid mit der Peggy und hofft irgendwie, dass sie das Geld kriegt, weil sie das am dringendsten braucht und so. Das kommt hier gar nicht vor.
Nee, das stimmt.
Und das finde ich schade, weil das macht Justus extrem sympathisch, dass er sich Gedanken macht, ja, sie braucht es doch eigentlich am meisten und sollte ich oder sie gewinnen, so ungefähr. Und das finde ich richtig gut. Dann würde das hier nämlich auch anders rüberkommen. Ja, bekommt das Peggy, dass man merkt, er hat auch eine nette Seite.
Aber auf der anderen Seite wird auch nicht mit einem Wort erwähnt, dass er sagt, oh scheiße, ich hätte auch das Geld gebrauchen können. Das ist ja auch nicht.
Nee, aber das kommt hier in dem Hörspiel so ein bisschen, ja, aber das Geld kriegt Peggy, oder?
Wir haben es, glaube ich, schon bevor das Mikrofon lief, ja auch gesagt, dass hier alles sehr zusammengestrafft ist oder eigentlich wirklich nur das Wichtigste drin ist. Aber so wirklich Charaktermomente und so fehlen auch wieder komplett.
Ja, aber man kann das ja auch mit wenigen Wörtern machen. Man kann ja sagen, einfach nur, dass er irgendwie zu Bob und Peter sagt, ja, eigentlich wäre es schön, wenn Peggy das Geld kriegt.
Genau.
Aber das fehlt, was du sagst, gerade extrem. So alles, was
Charakterentwicklung, Charaktermomente.
Ja.
Jedenfalls ist Peggy die wahre Siegerin. Jetzt möchte Mr. Glass wissen, wer denn, wie der richtige Name von dem falschen Bonehead sei. Das hat irgendwie auch was, dass es nicht gesagt wird. Er sagt irgendwie, ja, ist doch egal, ich bin ein arbeitsloser Schauspieler und ich kenne die Filme halt der kleinen Strolche sehr gut. Daher habe ich halt das Wissen. Weil er auch Glas noch sagt irgendwie, sie hätten das doch alles gar nicht wissen können. Wie kommt das, ne? Und er, nö, also ich kenne mich damit gut aus und gut ist, ne? Wird doch nicht weiter nachgefragt.
Was ich dann noch witzig finde,
Was, dass der echte Bonehead beim Verkehrsunfall gestorben ist?
Ja, und zwar in dem Sinne witzig, die haben ihn ja dann richtig gut gesucht. Also
ich finde schon, dass hier so ein bisschen wirklich rauskommt, irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Klar, man könnte jetzt irgendwie sagen, wie sind wir überhaupt auf den gekommen? Wer hat denn hier das Casting gemacht?
Nein, aber das ist ja wieder so für Kinder. Kann ja auch sein, dass der Regisseur gesagt hat, ja, hier ist Bonehead.
Ja.
Und sie glauben ihn ja wohl, den Regisseur.
Was ja dann auch so der Fall ist, Spoiler. Ja, was ich jedenfalls gut finde, dass ja gesagt wird irgendwie, genau, die fragen dann, was machen wir denn jetzt? Und Peter sagt, naja, wir rufen jetzt Polizei. Ist doch klar, der geht jetzt in den Bau. Und dann sagt Glas, hoppla, hoppla, nee, das ist negative PR, das will ich nicht.
Zu viel Wirbel.
Zu viel Wirbel, das können wir nicht gebrauchen. Wir machen das so, wir lassen den falschen Bonehead laufen, wenn er sich zu Stillschweigen schriftlich verpflichtet. Ist der Regisseur einverstanden?
Ja, ist okay.
Und das finde ich auch nicht passend in dem Moment, weil sie sagen das ja auch gleich, Peggy schwebt ja wahrscheinlich noch in Lebensgefahr.
Mhm, aber das wissen die ja, weiß ja keiner hier. Er hat ja diesen Brief vorgelesen und die bewahren ja Stillschweigen. Ja,
doch, Justus und so weiß.
Ja, aber Glas weiß es nicht. Oder der Regieassistent oder der Kameramann.
Ja, aber jetzt wäre ja wohl der Zeitpunkt, wo man die Polizei einschaltet oder so.
Ja, das ist ein bisschen komisch, aber sie haben ja auch nichts in der Hand, weil theoretisch geht Justus immer noch davon aus, dass Glas mit seiner perfekten Stimme bei ihm angerufen hat, gedroht hat, Peggy landet im Krankenhaus.
Er vermutet doch nicht, dass Glas angerufen hat. Er sagt doch, dass es eine Stimme
ist. Er sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es Mr. Glass war, aber die Stimme war perfekt. Also könnte es ja Mr. Glass gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie das im Buch ist. Du hast das Buch gelesen vor 3 Wochen. Wie ist es da? Dass Justus vielleicht sagt irgendwie, na, mit Peggy, das sagen wir lieber nicht, oder so?
Weiß ich nicht mehr.
Gut. Nächste Szene. Peter und Bob sind jedenfalls sauer, dass Bonehead so ungeschoren davon kommt. Und dann beschwichtigt Justus auch die beiden. Hier habe ich mir aufgeschrieben, schade, dass man das nicht hört, wie sie sich aufregen.
Ja, und Justus beruhigt sie damit, dass er sagt, naja, Peggy ist ja immer noch gefangen und bla bla bla. Wo ich dann auch so denke, sie sind jetzt damit beruhigt.
Ja, ich finde, das passt überhaupt nicht. Da wird gesagt, sie sind nicht einverstanden. Das klingt so, als wären sie richtig sauer. Und dann sagt Justus, bitte Kollegen. Und dann reden die so ganz normal.
So. Der hat es geklaut, der muss zur Polizei. So, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Wir können ihn doch nicht gehen lassen. Die Beruhigung ist, naja, Peggy ist doch noch gefangen. Ach ja, dann gehen wir nicht zur Polizei.
Jetzt treffen sie sich jedenfalls mit Gordon Harker draußen. Und jetzt wird, es geht jetzt wieder alles ein bisschen schnell. Jetzt wird das nochmal zusammengefasst. Es wird gesagt, Bonnet hat ja bei Justus angerufen und Glas Stimme imitiert. Das weiß er jetzt. Weiterhin vermutet Justus, Bonehead wurde dazu angestiftet, also dass er gar nicht von allein diese kriminelle Energie hatte, als falscher Bonehead aufzutreten, weil er hätte eine Reihe an Infos von einer unbekannten Person erhalten. Bonehead hätte auch mit dieser unbekannten Person zudem Peggy entführt, gemeinsam.
Auch.
Warum verdächtigt Peter jetzt Mr. Milton Glass? Das habe ich nicht verstanden.
Na, wegen dem Auto.
Ja, okay, gut. Dann
weil es sein gelbes Auto ist.
Justus sagt das ja auch so schön irgendwie, ja, wir haben eine Person noch nicht irgendwie mit einbezogen, die steigt da gerade ins gelbe Auto. Es war Lionel Lomax, der Regisseur.
Da kann ja jeder, also, er sieht Lomax in dem, er weiß doch dann schon seit 100 Jahren, dass es Lomax ist eigentlich.
Ja, aber das wirkt immer so, wie dass Justus sieht dann in dem Moment was und dann wird ihm alles klar.
Ja, aber er hat ja schon vorher Lomax in dem gelben Auto.
Ja, das kommt auch nicht ganz raus, weil ich glaube, in der allerersten Szene, wenn das erste Mal Milton Glass da in der Einfahrt steht vom Schrottplatz,
ja.
Da wird ja auch gesagt, an der Einfahrt stand ein Mann mit gelbem Auto, wird das da gesagt? Ich weiß nicht mehr. Oder wird nur gesagt, dass er die ganze Zeit am Grinsen ist. Ist ja auch egal. Ich glaube,
dass er nur grinst. Das steht im ganzen Buch nur.
Aber es ist trotzdem irreführend. Ja, erst wird gesagt, oh, Peggy und Bonehead sind in das gelbe Auto gestiegen, das gehört Mr. Glass. Jetzt wird plötzlich gesagt, na, das Auto gehört der Filmfirma.
Ist es auch auf dieser Kassette da? Denn jetzt ist so relativ billige 80er-Jahre-Musik und dann ein ganz schrecklicher Schnitt zu lauter Nena-Pop-Musik.
Ja, ist original.
Ist da auch.
Das ist noch das Original.
Aber komm, das tut schon ein bisschen weh im Ohr.
Der Stil ist ein bisschen komisch, das stimmt schon. Wie gesagt, es passt zu dieser Art von Hörspiel. Heute wäre das grausam. Jedenfalls fahren sie jetzt dem Lomax hinterher in bergige Region von Beverly Hills zu einem verfallenen Herrenhaus. Und unter diesem Herrenhaus ist ein geheimes Labor und da wird der T-Virus gezüchtet. Nein. Harker bleibt im Wagen, dann klopfen die Jungs an der Tür und der Lomax öffnet die Tür und sagt, ja, ich habe euch schon erwartet. Und
ihr wollt ja die Belohnung haben.
Genau, er lässt ja rein, ihr wollt ja die Belohnung für die Pokale. Und während sie so reinkommen, dann sagt Justus, also Justus bemerkt dann Fotos an der Wand von berühmten Persönlichkeiten, Stars. Und dann sagt der Lomax auch so ganz eingebildet, ja, also ich habe ja früher in den großen Hollywood-Filmen Regie geführt und immer mir diese undankbare Aufgabe über die Serie Die kleinen Strolche gab. Ich meine, ich habe ja die Persönlichkeiten der Stars erst entdeckt. Ich bin der Verantwortliche. Genau.
Also er redet auch sehr abfällig von der Filmarbeit von den kleinen Strolchen. Und ja, dann sagt Justus auf einmal, ja, wir wollen Peggy abholen.
Genau, weil sie auch denkt so, ich habe keinen Bock auf das dumme Geschwafel von dem Typen. Ja.
Aber Justus ist ganz schön oft so in dieser Folge, war, dass er einfach dann sowas sagt.
Finde ich gut. Ich mag Justus in dieser Folge sehr.
Ja.
Lomax druckst jetzt so rum. Und er streitet es ab, Peggy entführt zu haben. Ist ja auch so aufgefallen, wie der Sprecher dann so, er geht so fast in so ein leichtes Overacting, aber es ist eigentlich gut gemacht. So, Peggy, ihr meint, Peggy, ja. Und dann hört man auch so richtig, wie er schluckt. So.
Finde ich schlecht.
Ich bin da zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, dass man merkt, er gerät ins Straucheln, aber es ist zu übertrieben.
Na gut, aber vorher lacht er ja noch so, dass sein Auto in der Werkstatt ist und dann auf einmal so dann, krass.
Da kommt es ja auch ans Licht mit dem Wagen, dass er sagt, irgendwie lachhaft, mein Auto ist in der Werkstatt. Und dann so, der Wagen vor der Tür gehört ja wohl der Filmgesellschaft. Justus droht jedenfalls anschließend mit der Polizei. Dann lenkt Lomax ein, ja, Peggy ist hier, aber ich will doch nur einen Film mit ihr drehen, mit dem ich und sie ganz groß rauskommen. Ich habe ja ihr wahres Talent entdeckt, bla bla. Und plötzlich steht Bonehead in der Tür, mischt sich ein.
Das ist alles Lomax Schuld, das ist alles seine Schuld.
Ja, noch besser. Sie alter Esel, halt dein Maul. Ja, und dann, Bonnet, was machst du denn hier? Ja, der ist an allem schuld, der hat mich angestiftet.
Ich sollte die Pokale klauen.
Genau, er hat mir auch versprochen, dass ich ein großartiger Filmschauspieler werde.
Außerdem hat er mir alle Antworten vorgegeben. Ja. Wo ich mich so frage, was ist das eigentlich für ein Vorwurf? Ist er eigentlich gut? Also, er hat mir alle Antworten vorgesagt.
Ja, also jedenfalls ist Bonnet sauer und aufgebracht. Er gibt Lomax die Schuld an allem und er gibt auch zu, er hätte Peggy getäuscht. Also unter dem Vorwand, du, der Lomax will sich mal mit uns treffen, komm mal mit. Deswegen gehen die beiden ja auch so ruhig aus diesem Wohnhaus. Er verschleppt sie ja nicht und steigen dann in das Auto, ne?
Weißt du, was ich aber witzig finde? Bonehead hat ja trotzdem richtig viel Scheiße gebaut, ja, die ganze Zeit. Und so wie er spricht in dem Hörspiel, finde ich witzig, wie er jetzt sagt so, ich mache ein Angebot.
Er will ein Abkommen.
Hm? Ein Abkommen. So wo ich so denke, eigentlich hat er nur Scheiße gebaut. Also nichts Positives. Noch nichts. Ich zeige euch, wo Peggy ist. Dafür passiert mir nicht. Dafür kriege ich keine Anzeige.
Finde ich aber eigentlich realistisch. Ich meine, er ist ein Arbeitsloser. Er ist ein arbeitsloser Schauspieler, der sich in krumme Geschäfte verwickeln hat lassen. Und er weiß, weil, ich meine, die Sache mit Milton Glass war ja geregelt, dass er sagt, okay, du unterzeichnest mir jetzt hier, dass du dich zu Stillschweigen verpflichtest und dann ist die Sache gegessen. Gleichzeitig weiß aber Bonehead, scheiße, die Peggy ist ja noch entführt, das kann mir auf die Füße fallen. Und deswegen ist es ja gar nicht so schlecht, dass er hingeht und sagt, pass auf Jungs, ihr habt uns erwischt, aber wenn ich euch jetzt sage, Peggy ist da und da und ich helfe euch bei der Befreiung, nur unter der Bedingung, dass ihr mich nicht anzeigt, finde ich das realistisch.
Ja, und bei der nächsten Szene, als er sagt, er hat Justus' Eltern umgebracht und er dann immer noch sagt, ich habe noch ein Abkommen.
Ich sage, Justus, muss mal darüber mal nachdenken, mach mal eine Telefonlawine und frag mal die Kinder von Rocky Beach, ob sie das Angebot annehmen.
Und Bob und Peter sagen, ja.
Ich glaube, im Buch sagt Justus ja auch irgendwie, ja, das soll Peggy entscheiden. Ist ja auch egal. Ich will jetzt mal hier ein bisschen hinmachen.
Hörspiel auch. Im Hörspiel auch.
Gut. Ja. Jedenfalls sagt dann auch noch Bonehead, ja, hier, der Lomax ist total pleite. Dann habe ich hier stehen, Lomax dreht jetzt durch.
Ja, Moment. Weil Peter will wissen, warum das alles passiert ist. Sagt er so. Ja. Warum ist denn das alles passiert? Ging es nur um das Geld? Bonehead sagt dann, ja, komplett pleite. Er ist pleite. Lomax ist pleite.
Und er wollte... Es wird ja nicht ausgesprochen. Er sagt dann, weißt du, was der Verrückte mit dem Geld machen wollte? Oder hat er da schon die Waffe? Da hat er schon die Waffe.
Ja, also Bonehead sagt jetzt, er will sie zu Peggy bringen.
Ja, hatten wir schon. Ja. Und dann dreht Lomax durch, bedroht alle mit einem Revolver. Und dann sagt er auch so, guck mal, der ist ja total bescheuert. Wisst ihr, was er mit dem Geld machen wollte? Ne? Also die wollten ja zusammen die Pokale irgendwie versetzen und das Geld aus dem Quiz irgendwie teilen. Und dann sagt er noch, der Lomax, sei still!
Bonehead redet so weiter. Genau,
dieser Verrückte wollte und dann hört man einen Pistolenschuss. Man erfährt gar nicht, was er mit dem Geld machen wollte. Und dann kommt dieser Satz, Licht an, Ton ab, Kamera läuft.
Ja, er schießt und sagt es gleichzeitig.
Nee, er schießt erst und dann sagt er, ist doch heute scheißegal.
Ja, aber mit wahnsinniger Stimme, das ist das Beste an diesem Hörspiel.
Ja, stimmt, er ist sehr...
So, Licht an! So,
ich kann's weiter. Ton ab, Kamera läuft! Genau. Und jetzt kommt meine ich hatte ja schon meine Lieblingsstelle, aber das finde ich jetzt auch witzig. Ich habe ja aufgeschrieben... Gordon Harker kommt da rein und drischt auf Lomax ein.
Ich wusste nicht, ob Lomax schreit oder ob es wieder die Schranktür ist. Das ist oder das hört sich ganz
komisch. Das klingt. Oh, das kannst du aber gut.
Genau. Ich wusste zuerst nicht, was
ist denn dieses. Es klingt wirklich, als würde er den richtig verdreschen, oder? Ja. Dieses Klatschen, so ein Rund und dann so, was macht der mit dem armen Mann? Und dann sagt er auch zu ihm, sie bleiben da jetzt sitzen und bewegen sich nicht mehr. Genau.
Also der Revolver fällt runter, genau. Justus hebt den noch auf.
Oh, diese Geräusche.
Und also jetzt musst du auch mir bitte mal zustimmen.
Ich hab dir schon öfter den
Podcast ja, aber zugestimmt. Wie Peggy jetzt befreit wird und wie sie so reagiert und so.
Ja, das hasse ich. Erzähl du es bitte.
Naja, erstmal, Peggy wird befreit jetzt, ja? Und von ihr sind keine Geräusche, als die Tür geöffnet wird, irgendwie so wackeln oder so.
Naja, sie ist gefesselt und geknebelt.
Ach, da kann man nicht...
Na, vielleicht ist sie schon müde. Ich weiß, was du meinst.
Erstmal stimmt, du gibst mir sehr oft recht.
Was ich gut finde, dass Bonehead wirklich fassungslos ist und dann auch sagt, das habe ich nicht gewusst, weil er ging davon aus,
ja, die ist
da
nur schön. Gefangen. Genau.
Und dann... sagt er auch so, das habe ich wirklich nicht gewusst, das tut mir voll leid. Und dann sagt Justus auch, das glaube ich ihm. Im Buch ist es, glaube ich, auch so schön geschrieben, dass er dann so im Türrahmen stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt.
Genau, ne? Weil er so geschockt ist.
Genau, und jetzt wird die arme Frau nach Stunden ihres Märtyriums befreit und das Erste, was sie sagt, ist, das ist witzig.
Ja. Früher habe ich dir immer geholfen und jetzt hast du mir geholfen.
Hasse ich die Stelle, finde ich ganz schlecht.
Sie war gerade geknebelt und weil sie hört einen Pistolenschuss draußen.
Das ist witzig.
Und so dann völlig... Sie redet hier genauso wie am Anfang bei der Vorstellung.
Ja.
Bei der Talkrunde.
Na, manchmal hätte ich gerne meinen Verstand gewürdigt. Das finde ich voll witzig hier alles. Oder auch wie sie sich freut, weil Justus ja sagt, ich kann dir auch verraten, du hast den Preis gewonnen. Du bist die Gewinnerin des Quizzes. Okay, da geht es ein bisschen mehr aus sich raus. Und sie kann jetzt studieren.
Ja, da ist sie mal ein bisschen emotionaler. Jetzt kommt noch mal der Sprecher.
Ja, auch. Aber jetzt kommt die letzte Szene. Die spielt im Büro von Alfred Hitchcock.
Ja, vorher kommt der Sprecher.
Ja, Alfred Hitchcock kündigt sich jetzt selber an, weil Hitchcock ist ja auch der Erzähler. Und Hitchcock sagt jetzt, Justus ist bei mir im Büro. Und kannst du dich erinnern, wie ich mich damals beim höllischen Werwolf darüber aufgeregt habe, wie scheiße Hitchcock da ist, wie er redet? Hier, du regst dich doch immer über den Sprecher von Quack, der Bruchpilot auf.
Ja, so redet er
Samuel wieder. Jackson. Ja. Und das ist original Alfred Hitchcock. Ich hätte gern gewusst.
Ja. Und Hitchcock ist so ein guter Regisseur, ja, ja, und weiß ich nicht. Und er wird in dieser Serie als...
Nein, nur in dieser, als Quack, nur als in dieser Quack. Szene. In dieser Szene ist so, ich hätte gern gewusst, Justus.
Wie ist ja schon die zweite, ist ja schon die zweite Szene.
Ja, ist ja aufgefallen. Ich glaube nämlich, dass die beiden Folgen Höllische Werwolf und diese Folge hier wieder hintereinander produziert wurden und dass sie dann diesen...
Achso, und in beiden Folgen war er betrunken oder was?
Wie er da rumeiert. Ich finde diese ganze Szene sowieso schrecklich. Warum ist Justus alleine im Büro?
Denn es ist doch besser, wenn es Albert Hitchfield ist.
Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier stehen, Justus befindet sich einige Tage später im Büro von Alfred Hitchcock. Hitchcock wieder total albern und amüsiert. Das hätte man auch wirklich durch den Erzähler sagen können, weil das Gespräch geht eine Minute. Weil er fragt ihn, wie bist du denn auf Lomax gekommen? Naja, der hat mich ja permanent immer auf den armen Fuzzi angesetzt und gesagt, hier Fuzzi ist schuld, ne? Und hat den angeschwärzt, aber den hat er als den harmlosen als von der Truppe gesehen.
Deswegen ist er auf ihn gekommen.
Richtig. Und dann fragt er ja, was wird denn jetzt aus Lomax? Ja, der kommt jetzt in ein Altenheim. Und wieder Hitchcock, oh, das ist witzig. Mhm. Und dann lobt der Justus auch noch für seinen Schnappschuss. Jetzt kommt aber das, was ich sehr gut finde, weil Justus das bemängelt, was von Anfang an scheiße ist. Das mit den Ohren, was so ein ganz wichtiges Markenzeichen von der Serie war. Und die wurden nicht einmal dem Publikum gezeigt. Dass Justus sagt, da kann doch was nicht stimmen. Und das finde ich ja gut. Jetzt bin ich mal so ein bisschen wie du. Ich habe eine Frage an dich. Die sind doch alle immer so super schlau und so alles, ne?
Mhm. Was willst du mir jetzt
sagen? Jetzt ist da der Bonehead.
Ja.
Der falsche Bonehead, der genau weiß, ich bin's ja gar nicht.
Ach, das weiß
er.
Ja?
Ja. Ja, er weiß, dass er ein Hochstapler ist.
Und nicht schlecht.
Und er versteckt dieses wichtige Merkmal unter seinen Haaren. So, jetzt stelle ich mir vor, wie dumm ist er, dass er nicht mal irgendwie so sagt, ja, okay, wenn ich jetzt das Studiogelände verlasse und wie schnell kann mal so ein Windstoß kommen und da ist der Schwarm von Reportern, wenn da mal so ein Windstoß kommt und so aus Versehen die Ohren zu sehen sind. Dass da kein Reporter mal aus Versehen irgendwie gerade ein Bild macht oder so.
Ja.
Ja. Oder wenn er weiß, ich setze mich jetzt in ein Auto bei fahrendem Wind, da setze ich mir mal lieber eine Mütze auf.
Deine Lieblingsfolge.
Ich finde es schon ein bisschen dumm von ihm, dass er das sagt, auch generell. Ja, so, okay, sind wir jetzt wieder dabei. Benjamin Kasper war auch früher ein Kinderstar und hat früher nur einen halben Arm gehabt.
Ja.
So.
Ey, du übertreibst und jetzt so hast wie ich langsam.
Und jetzt sitzt du 10 Jahre später in so einer Reunion-Show, ja?
Nimmst du gerade meine Rolle hast ein,
so,
oder was?
Hast so einen hast so einen Handschuh über den Arm, ja?
Und dann, aber wenn ich rausgehe, habe ich meinen Metallarm.
Ja, und dann sag nicht einmal so, der Moderator so, zeig doch mal den lustigen Arm, bitte, bitte. Dass es so selbstverständlich ist. Ich habe mir ein bisschen mehr Resonanz von dir gewünscht.
Nee, ich finde ja gut, wie du gerade meine Rolle einnimmst. Sonst mache ich sowas immer.
Ja, aber das stimmt doch. Wie dumm ist denn dieser Bonehead? Ja? Okay.
Also wäre es dir gewünscht, dass er so aus Knete so ein paar Ohrlappen, wie das immer so schön gesagt wird.
Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Und für unsere Hörer.
Ich habe das Wichtigste vergessen.
Was denn?
Ich habe eine negative und eine positive Amazon-Rezension.
Ach ja, stimmt.
Aber die können wir ja zum Schluss vorlesen.
Okay,
Denn wir
zum Schluss,
ich pass auf,
nicht mehr so lange.
Es kommt jetzt eine neue Rubrik, die da heißt
Die Anklage.
Eine Hörerin von uns hat sich nämlich im Vorfeld zu dieser Folge Gedanken gemacht und hat einen kleinen Text verfasst zu dieser Folge. Es geht nämlich darum, was hätte das jetzt für juristische Folgen? Also sie hat so ein bisschen...
Was?
Na, pass auf. Ich lese es dir einfach vor. Also.
Als freier, nicht juristischer Mitarbeiter der Zentrale habe ich mich mit den strafrechtlichen Aspekten des Hörspiels nach geltendem deutschen Strafrecht auseinandergesetzt und bin zu folgender möglicher Anklage gelangt. Erstens. Vermeintlicher Bonehead. Der Schauspieler, der sich als Bonehead ausgibt, hat sich schuldig gemacht. A. Des Diebstahls, indem er die Pokale entwendet und versteckt hat, um sie im Nachgang mit Lomax zu Geld zu machen. Er sollte hierbei die Hälfte erhalten. Relativ wahrscheinlich handelt es sich hierbei sogar um einen besonders schweren Fall des Diebstahls. B. Der Erpressung. Er hat Justus durch den Anruf mit angedrohter Körperverletzung zum Nachteil von Peggy zu einer Unterlassung gezwungen. C. Des versuchten Betrugs. Zusammen mit Lomax hat er seine unberechtigte Teilnahme am Quiz in die Wege geleitet und außerdem mit ihm gemeinschaftlich dafür gesorgt, dass er das Quiz gewinnt, um sich dabei jeweils um $10,000 zu bereichern. Es blieb beim Versuch, da das Preisgeld nicht ausgezahlt wurde, wie wir erfahren. D. Des erpresserischen Menschenraubs. Er hat Peggy, anhand der spärlichen Details, die das Hörspiel hergibt, bemessen, arglos und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entführt, um die Sorge um sie als Mittel der Erpressung zu nutzen. Meiner Einschätzung nach wäre ebenso möglich eine Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub. Um dies genauer abgrenzen zu können, fehlen mir die Details, wie Lomax und Bonehead zusammen agiert und geplant haben. Abschließend gehe ich noch auf die gefälschte Identität oder den Aspekt des Identitätsdiebstahls ein. Einen solchen Strafbestand gibt es nach deutschem Recht nicht und auch nur wenig aufschlussreiche Quellen dazu. Soweit Bonehead also keine Urkunden gefälscht hat, zum Beispiel Ausweispapiere, sollte diese Lüge ungestraft unter den Tisch fallen, beziehungsweise würde als wesentlicher Teil des versuchten Betrugs am Quiz mit abgegolten werden. Zweitens. Lionel Lomax. Der Regisseur Lomax hat sich schuldig gemacht, a. der Anstiftung zum Diebstahl, beziehungsweise möglicherweise eben auch der Anstiftung zum besonders schweren Fall des Diebstahls, indem er Bonehead die Pokale entwenden ließ und ihm gegebenenfalls auch den Zutritt zum Raum, in dem diese aufbewahrt wurden, verschafft hat. B. Der Anstiftung zur Erpressung, jedoch nur gesetzt den Fall, dass er Bonehead zu diesem Anruf bei Justus angestiftet, also beauftragt hat. Ich kann jedoch nicht erschließen, ob nicht Bonehead selbst die Dynamik zu dieser Handlung entwickelt hat. Hierzu wissen wir zu wenig. C. Der Anstiftung zum erpresserischen Menschenraub, indem er Bonehead veranlasst hat, ihm Peggy zu bringen und sich ihrer zu bemächtigen. D. Der Freiheitsberaubung. Durch das Einsperren, Fesseln und Knebeln von Peggy liegt diese zweifelsfrei vor. E. Soweit ich die Situation im Hörspiel beurteilen kann, in der Lomax alle Beteiligten an der Befreiung Peggys hindern möchte und einen Schuss aus seinem Revolver abgibt, kann davon ausgegangen werden, dass zusätzlich vorliegt eine Nötigung gegenüber den drei Detektiven sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei Lionel Lomax jedenfalls kann ich es mir hinsichtlich der Konsequenzen einfach machen, denn zu einer Verurteilung in diesem Sinne würde es nicht kommen. Im Hörspiel wird erwähnt, dass er in einem Heim der Filmgesellschaft untergebracht wurde. Ich unterstelle hier einfach eine kindgerechte Beschönigung der Tatsache, dass der gute Mann für schuldunfähig befunden und daher aufgrund einer sogenannten krankhaften seelischen Störung in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde. Es dürfte eine erhebliche Eigen- und Fremdgefährdung vorliegen. Hier nehme ich den abgegebenen Schuss als Indiz. Er wird daher nicht im eigentlichen Sinn bestraft, sondern in die schützende Unterbringung in der Forensik auf unbestimmte Zeit aufgenommen. Zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, dass das von Bonehead vorgeschlagene Abkommen, das Peggy von einer Anzeige gegen ihn absieht, sowie der Sachverhalt, dass sie aus Freude über den Gewinn auch von einer Anzeige gegen Lomax absieht, nach deutschem Recht völlig unsinnige Aussagen sind, da Straftaten im öffentlichen Interesse von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. Bonehead dürfte also dennoch eine nette Anklageschrift bekommen und bei Lomax wäre es nach Maßgabe seines oben ausgeführten Zustandes geradezu gefährlich für ihn und die Öffentlichkeit, kein Verfahren gegen ihn einzuleiten.
Ich hoffe, ich konnte dieser Seite der Handlung informativ und nicht zu trocken erläutern und gebe zurück an die Chefs.
Kann das nicht unsere Steuerberaterin werden? Fandest du das gut? Oder musst du es noch sacken lassen?
Richtig gut.
Die Überlegung ist, ob wir das als neue Rubrik machen, die Anklage. Das hieße aber, das hieße jetzt natürlich, dass diese freie Mitarbeiterin vom Zentrale Podcast sich damit jetzt das immer ans Bein bindet.
Ja? Das ist ganz schön viel Arbeit.
Kommen wir jetzt zum Fazit.
Ja.
Das Fazit.
Also, ich gehe jetzt mal, nee, ich habe das Buch gelesen, ich muss das ein bisschen mit einbinden. Ich finde ein bisschen schade, dass die Sachen, die gekürzt sind, so, wie soll ich sagen, schlecht gekürzt worden sind. Also ich möchte damit sagen, man hätte die Kürzungen spannender anhand des Erzählers einbauen können. Indem er zum Beispiel die Szene, die wir vorhin hatten, dass Justus eingesperrt wird, die im Buch ja sehr ausführlich ist und sehr spannend und schafft das noch pünktlich zur Quiz-Sendung, dass die nicht einfach so runtergerattert wird mit einem Satz und dann auch noch schlecht. Mhm. Die Sprecherleistung finde ich von dem Milton sehr gut. Ja, von Peter und Bob finde ich sie eher durchschnittlich. Bob hat fast gar nichts zu sagen. Das, was er sagt am Anfang, ist sehr lustig, aber eigentlich auch eine schlechte Leistung, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und Peter, in meinen Augen, der redet so fast lustlos, finde ich, so vor sich hin. Wie gesagt, Milton finde ich super. Die drei TKKG-Sprecher, bis auf...
Eigentlich vier.
Ja, aber... Naja, bis auf Bonet finde ich jetzt die anderen, Peggy sehr schlecht, die anderen, naja. Und die Musikuntermalung finde ich in der Folge nicht so gut. Was ich sehr schön finde, ist, dass es mal eine bisschen andere Geschichte hat. Also erstmal sind die Kinder ja, was hast du gesagt, 12 hier ungefähr.
Na Moment, Justus und Bob und Peter sind wieder so 12, 13.
Genau, 12, 13.
Ja. Und im Buch wird es ja beschrieben, Justus war ja 3, als er... Ja. Babyfatzo gespielt hat und die anderen Schauspieler, hier jetzt Bonehead war glaube ich schon 9 oder 10,
ja,
und so weiter, die sind ja schon so um die 9, 10 Jahre alt. Wenn Justus jetzt 12 ist, sagen wir mal, sind 9 Jahre, dann sind es ja schon eigentlich junge Erwachsene.
Na, ich find's richtig gut, dass es wirklich ein Kinderfall ist. Nicht ja. Sowas, wie soll ich das sagen, immer sowas Aufgebauschtes, sondern hier geht es eigentlich im Grunde erstmal nur um 3 gestohlene Pokale. Wenn man es so zusammenfasst.
5.
Ja, wie komme ich auf 3? 3 Detektive. Egal. Um 5 gestohlene Pokale, ja. Und auch, dass sie den Fahrer haben und so. Das ist alles so, finde ich, sehr kindgerecht.
Ja.
Und ich finde es eigentlich auch spannend, dass mit dem Quiz, was leider auch ein bisschen zu kurz kommt, ich hätte da gerne mehr Fragen gehabt oder ein bisschen mehr Spannung, dass man zum Beispiel bei der entscheidenden Frage nicht nur der Erzähler spricht, sondern dass man die entscheidende Frage spannend inszeniert hätte, so mit spannender Musik und ja, kam leider nicht vor. Deswegen kriegt die Folge von mir 5 Punkte.
Gut. Ich will mich heute mal nicht so lang fassen, weil ich probiere auch immer während der Folgenbesprechung schon viele einfließen zu lassen. 12 von 10. Nein.
Ja.
Also pass auf. Ich bin natürlich wieder wahrscheinlich ein bisschen befangen, weil es ist eine Folge, die ich sehr oft schon als 12-, 13-Jähriger rauf und runter habe laufen lassen. Deswegen habe ich natürlich wieder eine etwas engere Bindung zu dieser Folge. Im Großen und Ganzen würde ich mich jetzt aber auch wiederholen, weil du hast gerade sehr viele Sachen angesprochen. Ich finde, man merkt anhand der Folge, vor allem wenn man das Buch kennt, die Kürzung. Manche Sachen sind mir zu holprig, manche Sachen gehen mir zu schnell. Im Großen und Ganzen finde ich die Sprecherleistung gut akzeptabel bis Abstriche runter. Das sind eigentlich bis auf Bonehead, dem Sascha Dräger, alle TKKG-Sprecher. Auch finde ich es lächerlich, dass jetzt hier der Sprecher von Klößchen und der von Karl nichts beitragen. Die haben 2 Sätze jeder und das war's. Also hätte man auch ganz streichen können. Ganz ehrlich. Dann lieber gar nichts sagen als nur so. Ich mag die Folge. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Sie hat gute Szenen. Sie hat amüsante Stellen. Der Fall, du hast es schon gesagt, ist sehr kindgerecht. Also als Erwachsener, glaube ich, wenn man die zum ersten Mal hört, tut man sich schwerer. Als Kind hat man die Chance mitzukombinieren, gerade was den Fall angeht mit den Ohren und so, ja. dass man vielleicht auch mal das Gefühl hat, so, haha, ich bin Peter und Bob voraus, die checken das nicht und so eine Sachen. Es ist für mich ein schöner Kinderdetektivfall. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich gebe ihr aus nostalgischen Gründen 8 von 10.
Boah.
Ja.
Das ist ganz schön hoch.
Das ist sehr hoch, ich weiß.
Ich würde jetzt gerne noch, schaffst du, willst du schnell auf Toilette?
Ja, ich gehe schnell auf
Toilette. Ich lese schnell eine schlechte Bewertung, eine gute vor und dann verabschieden wir uns. Soll ich schön laut vorlesen, dass du es auch hörst?
Nein, ich höre es dann im Schnitt.
Achso, stimmt. Also, wir fangen erstmal mit einer guten an. Das Problem ist, ich gucke ja auf Amazon und die guten Bewertungen, also viele finden die Folge gar nicht so toll. Und jetzt habe ich hier eine 4-Sterne-Bewertung und die liest sich eigentlich wie eine 2-Sterne-Bewertung. Also, ja, ich lese einfach mal vor. Die CD ist eigentlich ganz okay. Am Anfang erkennt man überhaupt nicht, dass dies ein Fall für die 3 Fragezeichen werden soll, aber später wird es immer interessanter. Es ist nicht gerade meine Lieblings-CD von den Fragezeichen, aber auch nicht die schlechteste. Am Anfang ist es ziemlich langweilig. Wie bei den meisten Fragezeichen-CDs wird erst nach einer Weile der Zusammenhang klar. Diesmal sind auch 3 Sprecher von TKKG dabei, Karl, Gabi und Tim. Sie sprechen 3 alte Arbeitskollegen von Justus. Muss man nicht haben, aber ein Must für Fans. Und dann 4 Sterne. Ich finde, das liest sich sehr schlecht. So, jetzt habe ich eine 1-Sterne-Bewertung. Und zwar, das ist purer Trash. Wer Fan der alten Folgen ist, sollte tunlichst die Finger von dieser Folge lassen. Abgesehen davon, dass Justus Filmvergangenheit vollkommen entmystifiziert und in ein Trauma umgedeutet wird, sind hier alle Sprecher vollkommen beim Overacten. Selbst der gute alte Alfred Hitchcock gibt seine Souveränität zugunsten alberner Betonungen und Grummeleien auf. Der allgemeine Sprachton ist deutlich aggressiver und verletzender geworden. Nebensächlichkeiten und Banalitäten bestimmen die Dialoge und füllen die Spielzeit auf. Über die Musik sage ich lieber gar nichts weiter, außer niederschmettern. Die Story ist so dünn wie Esspapier und braucht ewig, um in Fahrt zu kommen. In dieser Folge spürt man drastisch den Wechsel der Produktionsweise hinter den Kulissen, der sich bereits in den 30er-Folgen ansteigend bemerkbar gemacht hat. Ich halte es nicht aus, diese Folge noch einmal zu hören. Ich bin jetzt traumatisiert.
Hast du jetzt gerade was über die Zeitreisende vorgelesen oder über gestohlene Preis?
Leider der gestohlene Preis.
Ich bin gerade ein bisschen traurig, weil ich bin auch gerade ein bisschen müde und leer geredet, dass ich jetzt fazitmäßig nicht mehr so viel beigetragen habe, aber...
Was stimmt vielleicht? Das ist noch eine interessante Frage. Er findet es nicht gut, dass Justus' Filmvergangenheit entmystifiziert wurde.
Finde ich nicht schlimm, weil wir haben es, glaube ich, auch schon eingangs erwähnt, dass es eigentlich schön ist, mal ein bisschen mehr über den Charakter zu erfahren. Und im Prinzip, da wird ja am Anfang der Serie was eingeführt, dass Justus als Kind ein Jungschauspieler war und dass man das aufgreift. Stell dir mal vor, es wäre doch wieder schrecklicher, wenn das nie in den alten Folgen gewesen wäre und es einfach so ist. Oder stell dir jetzt eine Folge vor, in der gesagt wird, Peter war mal Austauschschüler in Russland. Ja. Obwohl es dafür nie Anzeichen gab. Da würdest du auch sagen, wann wurde das denn mal erwähnt? Und dass er seine Vergangenheit ihn dann einholt.
Ja. Was übrigens noch genannt wurde, was du ja auch gesagt hast, selbst der gute Alfred Hitchcock gibt seine Souveränität zugunsten alberner Betonungen und Grummeleien auf.
Das ist ein schöner Satz. Er gibt seine Souveränität auf. Das unterschreibe ich.
Das passt ja zu dem, was du ihm gesagt hast, zum genau. Schluss, dass er da so albern ist.
Richtig. 8 von 10.
Ja.
Vielleicht würde ich mich auf eine 7 von 10 runterhandeln lassen, weil sie hat auch viele Macken, die Folge.
Wir können ja mal die Hörer fragen, ob die auch von uns mal straffere Folgen haben wollen, die vielleicht nur so 2 Stunden gehen.
Ja, oder so anderthalb bis 2 Stunden. Am Anfang waren wir auch so.
Ja, aber ich stelle mir wirklich die Frage, wenn das immer so lang ist, finden die das auch störend oder sagen sie mal so, und eine 2-Stunden-Folge wäre auch mal toll.
Frag mich doch mal, stellvertretend.
Wie findest du das denn?
Ich würde kürzere Folgen bevorzugen. Ich weiß nicht, wann das losging, dass wir irgendwie immer über 3 Stunden gehen. Wann fing das denn an?
Vor allen Dingen kam mir das heute gar nicht so...
Nein!
Wir haben uns doch voll auf die Folge konzentriert.
Genau, wir sind gar nicht so...
Wir haben in der Folge Folge keine Abschweifung fast. So,
genauso wie manchmal irgendwie, pass mal auf, ich habe ja letztens den und den Film gesehen, der ist nur eine halbe Stunde
gar nicht
über Batman.
Gar nicht.
Ja? Ein bisschen schon, aber nicht so krass. Deswegen, ich verstehe es nicht. Mal gucken. Ich nehme ja in ein paar Tagen mit Olli mal wieder eine Folge auf. Die geht wahrscheinlich nur anderthalb Stunden. Weil du weißt ja, Olli kommt ja rein. Oh, fertig.
Und wie würdest du das eigentlich finden? Du hast ja gesagt, Olli und ich machen danach die Folge, glaube ich.
Ja.
Ja.
Ich würde mir wünschen, wenn ihr dann demnächst auch mal
wieder. Wie würdest du das finden, wenn die 24 Stunden gehen?
Ich bezweifle, dass Olli das mitmacht.
Ich auch.
Aber bei dir wundert mich schon gar nichts mehr. Aber dann auch schon so ein Livestream, Benjamin. So 24 Stunden Livestream, wo man auch sieht, wie du immer mehr verfällst. Und dann irgendwann vielleicht mal so für 5 Stunden unruhig dich im Bett hin und her
willst. Das passiert ja jetzt schon.
Ja? Ja. Dieser Podcast frisst uns auf.
Ja.
Ja. Ich würde mich freuen, dass wenn jetzt wirklich jemand die Folge hört und die nicht so gut findet wie unsere alten Folgen, kann er uns gerne Sprachnachrichten schicken mit, was soll denn das? Und das würde mir schon reichen. Und daraus machen wir dann so einen Supercut.
Eine Bitte habe ich noch. Ich sag das sehr oft, auch im Rotz und Wasser Podcast. Schickt uns bitte Sprachnachrichten per WhatsApp.
Nicht auf den AB laden.
Das Problem ist, auf dem AB wird es nur 7 Tage gespeichert oder so. Ich sehe Thomas nicht so oft, dass ich ihm die Sachen dann zeigen kann. Und das von einem Handy mit dem Mikrofon und Lautsprecher dann auf das andere aufzunehmen, geht nicht. Also bitte Sprachnachrichten über WhatsApp, wenn das geht.
So, ich bin müde.
Ich bin richtig müde.
Ich verabschiede mich jetzt.
Ja, ich auch. Tschüss, Dove.
Tschüss, mach's gut. Bis bald.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.